Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge im neuen Jahr. Happy New Year an alle. Neben mir André Werk.
Frohes Neues.
Ich bin Ingo Quendler. Heute eine kleine Sendung. Wir haben ein paar kleine News, die wir durchgehen. Dann gehen wir natürlich, wie es jeder Podcast macht, auf die guten Vorsätze ein.
Ah ja, muss, ne?
Und ranten, glaube ich, auch ein bisschen. So nach dem Motto, ja, ist das überhaupt der richtige Zeitpunkt für gute Vorsätze jetzt im Januar? Ja. Ich habe mir 1000 Stichpunkte aufgeschrieben hier dazu zu dem Thema. Und dann noch mal so ein bisschen wollen wir darauf eingehen, was für uns die Game Changer des letzten Jahres waren.
Nochmal richtig penetrieren.
Ja, ja, vor allem das Wort Game Changer. Ja. Einer hat geschrieben, alles ist ein Game Changer in den Kommentaren. Schöne Grüße, nicht böse nehmen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass eigentlich genau das, das ist genau mein Ding. Ja, was sind denn so die Game Changer?
Ja. Das und Wort wird schon gepickt.
Sozusagen. Genau, das Wort Game Changer ist das Wort des Jahres unseres Podcastes, also für 2024 schon mal im Voraus, weil es jetzt in jeder Sendung vorkam. Hat mich schon, als ich den Kommentar gelesen habe, oh, alles ist ein Game Changer, hat mich das schon.
Das hat man einfach manchmal. Manchmal sind es so Wörter und dann benutzt man die so inflationär.
Ja.
Aber ich finde es auch, ja, ja, warum nicht?
Es ist ein schönes Wort. Es gibt auch nichts im Deutschen, was dem so richtig geil entspricht, sondern ja, was ist denn überhaupt die deutsche Welt? Ich komme gar nicht drauf.
Ja.
Weißt du es?
Nee, manchmal hat man das so, ne? Dass man so nur die
Englischen. Vieles habe ich im Englischen, ja.
Ja, Game Changer, ja. Schreib's in die Kommentare.
Revolutionäres neues Produkt, keine Ahnung. ja, wie auch immer. Also das, da gibt es so ein paar Sachen, das sind vielleicht auch gar keine Game Changer, aber es gibt so ein paar Sachen, die ja doch im letzten Jahr bei mir hängen geblieben sind, wo ich gesagt habe, okay, da hat sich was verändert, obwohl das 24er Jahr jetzt auch nicht das innovativste Jahr war, fand ich insgesamt gesehen.
Ja, war irgendwie immer der Fazit, ne? Marginal Gains, ja. So letztes Jahr. Also ich meine, waren auch ein paar große Sachen und ist ja auch immer sehr, sehr persönlich, ne?
Ja, wir können ja nachher auch mal raten, was kommt in 2024.
Ja.
Oder vielleicht auch einfach Wunschkonzert, ne? Also was wir uns wünschen von unseren ganzen Herstellern, die wir so haben und kennen.
Ja, kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner AG1. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. Ja, jetzt ist das Jahr zu Ende. Für mich ein ganz, ganz spannendes Jahr, weil ich mit Trainingsplan trainiert habe. Ich habe mal seit letztem Jahr Oktober bis dieses Jahr in den Oktober, November hinein täglich mein Essen getrackt und so weiter, auch die Fitness getrackt und habe wirklich ja durch den Trainingsplan und auch Ernährungsumstellung wirklich sehr, sehr hohe Fortschritte erzielt. Und ja, interessanterweise, AG1 spielte da natürlich auch immer eine Rolle, meistens als Topping im Müsli. Ich habe unterschiedlichste Müsli-Rezepturen zu Hause, wo das einfach mit draufkommt, einfach weil es, ja, es ist auch einfach, es schmeckt auch wirklich gut und ist wirklich ein toller, toller Bestandteil. Ja, und gerade bei der Umstellung meiner Ernährung war mir immer ganz wichtig, ganz, ganz vielseitig zu essen und ausgeglichene Makronährstoffe zu haben. Und bei AG1 ist genau das andere. Da habe ich halt viele, viele Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und so weiter. Bin also sozusagen super aufgestellt und super vielseitig in den Mikronährstoffen. Ja, und wie immer, alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr natürlich in dem Link in den Shownotes. drinkag1.com/enjoyyourbike. Da könnt ihr euch vielleicht auch mal die Inhaltsstoffe alle genau angucken und seht in der Zutatenliste auch, ja, was da drin ist. Das ist mir immer ganz wichtig. Ihr findet dort auch das Angebot. Wenn ihr dort das erste Mal bestellt, bekommt ihr diesen Shaker, Messlöffel und Dose mit dazu. Dazu 5 kostenlose Travel Packs und ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Ja, und das Ganze übrigens im Wert von roundabout 40 Euro nochmal extra on top. Also probiert das gerne mal aus, testet das vielleicht. drinkag1.com/enjoyyourbike. Ja, und vielen Dank an AG1 für die Unterstützung dieser Sendung. Heute wieder mit dabei Löwenanteil. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. Seit über anderthalb Jahren sind die Gläser mein wöchentlicher Begleiter, was das Essen angeht. Und gerade dann, wenn es mal schnell gehen muss, ja, ist mir trotzdem wichtig, dass ich vollwertig esse, wirklich mit hochwertigen Zutaten, natürlichen Zutaten und hier bei Löwenanteil auch wirklich 100% Bioqualität, hoher komplexer Kohlenhydratanteil, aber natürlich auch für uns Sportler wichtig, dieser Proteinanteil, der sehr hoch ist in diesen Gläsern, was ja gerade für die Regeneration nach den harten Einheiten ganz, ganz wichtig ist. Und das Ganze ohne Zusatzstoffe und dabei noch super lecker, ja,
Löwenanteil arbeitet da mit Bio, mit einem Bio-Spitzenkoch zusammen, der die ganzen Rezepturen entwickelt. Und es gibt auch viel, viel Abwechslung, viele, viele Geschmacksrichtungen. Chili Vegano ist zum Beispiel eins meiner Lieblingsgerichte, African Bowl. Bei so einem großen Glas muss einem klar sein, das sind 2 Portionen, vielleicht für den einen oder anderen sogar 3 Portionen. Ich selber richte mir das dann an mit Kartoffeln, mit Reis zum Beispiel. Bei den Kartoffeln mache ich es auch manchmal so, dass ich einfach ein paar mehr koche, dann habe ich fürs nächste Mal welche, was halt auch super cool ist. Manche Sorten schmecken sogar kalt ganz gut, was man machen kann. Und ansonsten 3 Minuten, egal ob Mikrowelle, Pfanne oder Kochtopf, wie auch immer man das aufwärmt. Also auf meinem Induktionsherd 2-3 Minuten habe ich es warm, super lecker. Definitiv eine Empfehlung wert. Ja, und jetzt im Januar hat Löwenanteil eine Aktion auf der Webseite mit den Neujahrsboxen. Die könnt ihr euch immer anschauen. Da bekommt ihr 10 Gläser plus 2 Gratisgläser. Also 12 Gläser insgesamt zum Preis von 10, was ungefähr 15% Rabatt entspricht. Und wenn ihr dann noch unseren Code BIKE eingibt, also löwenanteil.com, dann den Gutscheincode BIKE noch eingibt, kriegt ihr nochmal 5%. Das heißt, ihr habt insgesamt 20% Rabatt und könnt euch schon mal einen kleinen Vorrat anlegen. Verlinke ich unten. Gibt auch eine Veganuary-Box, wo es nur vegane Gerichte gibt. Das ist dann interessant für die, die nur vegetarisch essen wollen. Gibt auch eine neue Sorte, die ich selber noch gar nicht probiert habe, weil ich nicht so gerne scharf esse. Aber für die, die ein bisschen mehr Schärfe wollen. Also pikant ist zum Beispiel auch das Chili Vegano. Das hat auch eine leichte Schärfe. Aber wer es richtig scharf haben möchte, Piri Piri Stew. Neue Sorte. Die könnt ihr euch vielleicht mal mit in den Karton legen. Ihr könnt in den Boxen dann frei auswählen, welche Gläser ihr da reinlegt, was auch sehr cool ist. Also guckt euch das an, probiert das mal aus. Vielen Dank an Löwenanteil für die Unterstützung dieser Sendung. Na gut, kommen wir zu den kleinen News. Ich habe mir was aufgeschrieben hier mit Höfting, die ja auch mal großes Thema waren. Hier oben liegt, da hinten liegt der noch. Komme ich da dran? Warte mal.
Ja, machen wir. Ich finde es ja auch grandios einfach, dass der Höfting mal wieder bei uns im Podcast war. Du sagst, dass der dir geplatzt ist. Du warst zwar selber schuld.
Ja.
Und danach geht die Firma pleite.
Ja, ja, vor allem jetzt Höfting, wer das nicht weiß, das ist dieser Airbag, der sich so als Helmersatz aufpustet. Und ich bin ein großer Fan von. Mhm. Der ist jetzt nicht für sportive Radfahren gedacht, sondern hauptsächlich fürs Pendeln. Was weiß ich, mit dem Brompton benutze ich das und mit dem Lastenfahrrad auch ganz gerne. Und mir ist der ja einmal geplatzt. Ich habe das tatsächlich noch, das kaputte Ding hier, wie es aufgepustet war. Und das muss ich ja sagen, gibt ja viele, viele Insolvenzen oft. Jetzt habe ich diesen. Na, das sieht nicht schön aus im Bild, wenn ich das. Ich
muss ja, den jetzt hier mal weit weg.
Wirf den mal weit weg. Der kann ja nicht nochmal platzen. Das hat mich schon wirklich bedrückt, wo ich gesagt habe: Krass, da ist so eine Firma in Schweden, die sowas Geiles erfunden hat, weil ich ja auch wirklich davon überzeugt bin. Vor allem nachdem er mir geplatzt war, habe ich gemerkt: Krass, der schützt ja auch den Nacken und hält dich wirklich am Hals stabil.
Naja, also wir haben ihn wirklich auch nicht schlecht geredet im Podcast, sondern. Ja, es war dein mehr oder weniger deine eigene Schuld eigentlich dann.
Genau, ich bin hier auf der Rampe ins Fallen geraten. Der ist sozusagen zu Recht ausgelöst. Ja. Und ich habe es aber endlich mal auch am eigenen Leib gespürt. Und die Sicherheit, die er gibt, das hat mich halt wirklich beeindruckt, was den Hals anging. Und ja, es war jetzt gab es da wohl irgendwie irgendwelche Klagen in Schweden. Sind die vor Gericht gelandet?
Ist jetzt schon so lange her. Ich dachte eigentlich, dass es irgendwie einen Fehler in der Produktion gab und dass sich deswegen irgendwie nicht mehr rentiert hat. Aber
nee, also ich meine, das, was ich gelesen habe, war tatsächlich, dass sie irgendwie ein Verfahren hatten.
Okay.
Wegen Sicherheit oder sonst wie. Und das erst verloren haben, dann doch nicht verloren haben, aber irgendwie das Ganze mit Verkaufsstopp dann haben sie es wurde ein Verkaufsstopp angeordnet von der schwedischen Regierung, das heißt, oder sogar europaweit, das heißt, sie durften es nicht mehr verkaufen. Das ist ja schon ein Grund für eine Insolvenz. Dann ja. Wurde das Ganze zwar jetzt haben sie da Einspruch eingelegt, wurde dann, soweit ich das verstanden habe, auch dann wieder freigegeben, der Verkauf vorerst, aber sie haben halt die Reißleine gezogen, haben gesagt, okay, der wirtschaftliche Schaden ist so groß, Geschäftsgrundlage und so weiter,
das ist, echt
ist
so
in
schade.
Gefahr.
Ja. Also wenn du weißt, es könnte weitergehen, aber es rentiert sich jetzt einfach nicht mehr mit dem ganzen Schaden, der entstanden ist, das ist natürlich richtig traurig.
Ja, und es war halt wirklich ein innovatives Produkt. Ne? Sicherlich nicht für jeden das Richtige und auch sicherlich Airbag mit, es ist auch wirklich vom Engineering nicht einfach gewesen. Es hat auch so seine Nachteile. Also hast halt immer ein bisschen Gewicht am Nacken und so weiter gehabt. Hast auch den großen Nachteil, wenn du jetzt gegen Ast fährst, hilft es dir nicht, wo ein Helm geholfen hätte.
Naja, stimmt.
Weil der muss eine Fallsituation haben, damit er auslöst.
Ja.
Und das haben sie geil gemacht. Sie waren damit am Markt. Jetzt ist natürlich, wenn ich das richtig verstanden habe, der allergrößte Nachteil für die Besitzer von so einem Höfting. Ja, wenn der jetzt platzt, kriegst du keinen neuen, in Anführungsstrichen. Ne? Entweder jetzt den ich habe schon tatsächlich Kommentare gelesen, also über Instagram ist das dann auch, weil viele Hörer ja von uns auch, schreiben mich auch viele direkt per Instagram an, wenn sie irgendwas mitbekommen, was wir schon mal hier besprochen haben. Und hat auch einer gesagt, naja, er ist am Überlegen, ob er sich jetzt noch einen auf Lager legt, in Anführungsstrichen.
Ja, klar.
Ich fahre jetzt meinen weiter. Also du hast kein Problem, wenn du einen besitzt, den weiterzufahren. Die Technologie funktioniert ja. Es ist nicht abhängig von irgendeiner App. Es gibt zwar eine App, aber die Abhängigkeit gibt es nicht. Aber wenn du jetzt wirklich einen Sturz hast, da gab es immer so eine Art Crash Replacement. Also irgendwie, ich glaube, 50 oder 100 Euro Rabatt. Mhm. Kannst einen neuen kaufen, das ist dann vorbei. Das heißt, ist aber jetzt am Ende auch nicht schlimmer als bei jedem anderen Helm. Wenn jetzt irgendeine Helmfirma pleite geht und ich fahre einen Sturz mit dem Helm, habe ich das gleiche Problem. Kriege ich auch kein Crash Replacement, beziehungsweise muss mir halt einen anderen Helm kaufen.
Klar.
Hier gibt es jetzt halt keine Alternative. Es gibt keinen anderen Airbag. Es gibt nur den einen. Vielleicht kann man noch ein bisschen die Hoffnung haben, dass vielleicht irgendein Investor da einsteigt, das Ganze irgendwie versucht, wieder in die Wege zu bringen. Also es ist, ja, weiß nicht. Das war wirklich jetzt so ein Ding, hat mich ein bisschen bedrückt.
Ja, verstehe ich.
Ja. Naja. Dann habe ich so ein bisschen hier mitbekommen, ich weiß gar nicht, ob du hier so diese hannoversche Lokalgeschichten so mitbekommst, dass die hier in Hannover sämtliche Fahrradstraßen wieder abbauen müssen.
Du hast aufgeschrieben, diese Velorouten, ja?
Nee, also es gibt ja die Velorouten, ist was anderes als Fahrradstraßen. Fahrradstraßen, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt überregional kennt. Also bei uns in Hannover gibt es so, dass es ausgewiesene Fahrradstraßen gibt, wo ich als Radfahrer in Anführungsstrichen machen kann, was ich will, und das Auto muss Rücksicht auf mich nehmen. Also ich darf nebeneinander fahren. Das sind meistens so 30er-Zonen.
Du meinst hier wie Richtung Steintor. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie diese Straße heißt da.
Ja, genau. Große Riede oder so. Nee, die heißt Lange Laube oder
Lange
was?
Laube.
Genau, so Lange Laube, genau. Gibt's das.
Aber trotzdem eine der gefährlichsten Straßen, auch wenn es eine Fahrradstraße ist, muss ich dazu sagen.
Ja, ich habe da auch, wie gesagt, das ist, glaube ich, so für ich, letztendlich ist der Diskussionspunkt ein ganz anderer, was Fahrradinfrastruktur angeht, ob eine Fahrradstraße überhaupt sinnvoll ist. So, ich selber bin, Fahrradstraßen liegen auch auf meinem Weg, wenn ich jetzt nicht durchs Grüne fahre, sondern direkt durch die Stadt, dann würde ich in der Südstadt ein, zwei Fahrradstraßen durchfahren. Und jetzt gab es wohl Klagen oder was auch immer oder Probleme rechtlich, dass Straßen, die zu eng sind, wo keine zwei Autos nebeneinander reinpassen und Fahrräder dann noch nebeneinander fahren dürfen, dass man dann sozusagen, dass es zu gefährlich ist mit Gegenverkehr und so weiter und dass man das dann so rein rechtlich nicht als Fahrradstraße ausweisen darf. Jetzt ist es so, dass ich die Fahrradstraßen sowieso auf der einen Seite ganz interessant war, weil die schon so infrastrukturell schon so schlau eingerichtet waren, dass sie auch in einer Achse lagen. Dass man sagt, okay, wenn ich jetzt vom Fahrradweg da abbiege, in ein Wohngebiet rein, fahre ich nicht die Marienstraße, sondern fahre parallel die Fahrradstraße. Also Marienstraße ist bei uns eine sehr verkehrsträchtige Autostraße, zwar mit dem Fahrradweg, aber ich kann halt einfach eine Straße parallel, gibt es halt Fahrradstraßen, wo ich als Radfahrer relativ meine Ruhe habe. Die große Problematik fand ich immer, dass es trotzdem nicht ein Fahrradschnellweg in dem Sinne war, dass ich Vorfahrt hatte als Radfahrer, sondern ich musste als Radfahrer in dieser 30er-Zone trotzdem rechts vor links mit parkenden Autos kämpfen, die dann in der 30er-Zone da rumeiern. Also die eine Straße, da ist dann irgendwie so ein Krankenhaus und dann sind da die ganzen Leute, die da irgendwie ihre Parkplätze suchen und sonst wie. Also es war nie so komfortabel, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so eine Achse, ich kann als Radfahrer durchziehen und die Autos müssen auf mich Acht geben. Und das Konzept fand ich immer schon komisch, dass es Fahrradstraßen gab, weil mir ist es egal, ich muss nicht nebeneinander neben jemanden fahren. Mhm. Ist meines Erachtens ist Nebeneinanderfahren aktuell sowieso erlaubt, solange ich den Verkehr nicht beeinträchtige. Das heißt, das ist für mich kein Benefit. Das blaue Schild ist für mich auch kein Benefit. Für mich als Radfahrer ist ja ein Benefit, wenn ich Vorfahrt habe. Und das kriegen sie halt rein rechtlich nicht hin, weil entweder sie machen die Fahrradstraße als Vorfahrtstraße und nicht mehr rechts vor links, was sie in Wohngebieten ja in Hannover zumindest nicht machen, aber dann verballern ja die Autos auch alle dadurch. Oh, habe ich Vorfahrt, ne? Die haben ja dann auch Vorfahrt. Und dann hast du ja dieses Problem, dass in der 30er-Zone wahrscheinlich zu schnell gefahren wird und das vielleicht auch zu unfallträchtig wird, wenn du eben nicht diese an jeder Kreuzung muss ich mal abbremsen Situation hast.
Ja.
Also infrastrukturell weiß ich nicht. Du hast es gar nicht mitbekommen, dass es Fahrradstraßen gibt. So richtig. Wie hast du die wahrgenommen?
Das Ding ist, ich bin früher ja, war ich Fahrradkurier und da war es schon so, das Thema wird jetzt sehr, sehr weit, aber im Podcast geht es ja viel heute noch um so Sicherheit und so weiter im Straßenverkehr auch im Prinzip. Fahrradstraßen sind meiner Meinung nach genauso gefährlich wie andere Straßen. Genauso wie, wenn du jetzt irgendwie nehmen wir jetzt mal die Marienstraße als Beispiel, also viel befahrene Straße und du hast dann sozusagen quasi einen kleinen Fahrradweg, den sich die Fahrradmenschen mit Fußgängern irgendwie teilen. Und da hast du es genauso. Die Autos biegen dann ab, rechts und links, und du bist auf dem Fahrradweg und die Autos sehen dich dann nicht, ne? Weil irgendwie geparkt wird. Da stehen Bäume, da stehen alle möglichen Sachen. Das ist immer irgendwie gefährlich. Und auch jetzt zum Beispiel auf der Fahrradstraße hier, die lange Laube zum Beispiel, da ist ganz, ganz viel Lieferverkehr auch. Also da sind einfach auch viele Läden. Und no front, aber ich finde, die Idee ist nett, aber das funktioniert da halt einfach irgendwie nicht. Und ich fühle mich da nicht sicher und die Autos biegen einfach ab und nehmen dann im Prinzip auch keine Rücksicht. Ich finde es schwierig, sehr, sehr schwierig.
Ich habe das Gefühl, so eine Marienstraße-Fahrradweg ist fast sicherer als eine 30er-Zone mit dem Fahrrad, die als Fahrradstraße deklariert ist, oft. Es sei denn, es ist wirklich eine 30er-Zone, wo sonst keiner durchfährt. Ne? Also, aber sowas wie Lange Laube, wo halt richtig den ganzen Tag Alarm ist und jeder seinen Parkplatz sucht, Lieferverkehr, sonst wie, so ähnlich wie in der Nähe Henriettenstift das Gleiche, da ist es halt wirklich, oder Maschsee haben wir ja auch die Fahrradstraße, so einen ganz kleinen Bereich, wo Fahrräder da am Aspria und so weiter, wurde da parallel vom Parkplatz auch immer, kommt dir auch immer einer entgegen, sucht einen Parkplatz, guckt gar nicht mehr nach vorne, weil er natürlich nach Parkplätzen sucht und sieht dich vielleicht gar nicht, fährt noch weiter nach links und so weiter. Ich sehe es auch so, dass das schwierig ist und wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansatz. Es sei denn, man macht wirklich man müsste die Straßen mit Durchfahrt verboten machen, ne? Sagen hier Autos, vergesst es, hier dürfen jetzt nur Fahrräder und Fußgänger durch.
Ja. Ja, ich meine, die ganze Städteplanung ist einfach fürs Auto ausgelegt hier in Hannover. Da gibt es genug Beispiele, so Kopenhagen und irgendwie auch in den Niederlanden natürlich. Da wurde sich von Anfang an, hat sich da jemand einfach viel mehr Gedanken darüber gemacht und hat das eingebunden. Ne?
Ja.
Hier werden neue Straßen, Fahrradstreifen sozusagen über die Straße geführt und am Ende des Fahrradwegs ist keine abgesenkte Bordsteinkante, sondern eine große und ein Stromkasten noch dahinter. So. Also alles schon erlebt hier in Hannover.
Das ist wir müssen ein bisschen Hannover auch zugutehalten, dass sich viel tut. Ja. Weil es gibt jetzt das Projekt mit den Velo-Routen. Das ist was anderes als eine Fahrradstraße, wo wirklich Schnellwege gebaut werden. Und das habe ich jetzt erlebt. Da gibt es, wenn man von Miesburg nach Hannover Innenstadt fährt, kommt man relativ geil, zumindest bis zum Zooviertel verkehrsarm durch. Und da haben sie komplett Fahrradwege geteert. Das heißt, sie haben von Miesburg ich weiß gar nicht, ob du dich da hinten auskennst, da gibt es so eine.
Ja, das ist durch Kleefeld dann durch, ne?
Genau, Miesburg, wenn du rechts vom Tiergarten an dieser Bahntrasse langfährst. Genau. Das haben sie jetzt komplett asphaltiert, aber richtig schönen Asphalt.
Mhm. Also ein Teil davon war auch schon, das sind die mit den grünen Streifen jetzt am Rand.
Ja, das weiß ich gar nicht genau, was sie da, ob sie das jetzt auch markieren irgendwie. Ich weiß nur, dass sie da halt komplett geteert haben. Mhm. Da ist übrigens auch einer unserer Hörer, der da irgendwie beteiligt war.
Ah.
Der hat mir das sogar mal geschickt. Und ich, wie gesagt, da fährt man wirklich jetzt eine Bahntrasse komplett geteert und du kommst, ja, über die Trasse kommst du halt wirklich als Radfahrer und Fußgänger, vor allem mit der Breite auch so, dass die Fußgänger und Radfahrer sich nicht ultra ins Gehege kommen, relativ geil Richtung Stadt. Also entweder du fährst dann am Annabad, haben sie auch hinter der Richtung Schillerschule und so, haben sie auch parallel Kleefeld, haben sie auch so alles komplett verbreitert.
Ja.
Keinen Schotter mehr und sonst wie. Das war früher immer so mit Schotterpassagen zwischendrin, das ist alles komplett weg. Kommst da wirklich über so eine Autobahn, Fahrradautobahn in Richtung Stadt. Du kommst.
Kann man übrigens sehen, Sonntag im nächsten Video, wie Matze und ich über einen Teil davon gefahren sind.
Ah, cool.
Ja. Also ich war selber irgendwie nicht sicher, wo sind wir jetzt hier? Und das war schöner Asphalt und da war auch niemand einfach. Also es war auch saukalt.
Ja,
kein anderer ist irgendwie Fahrrad gefahren. Nee, aber war wirklich super. Und ein Teil davon, was du sagst, ins Zooviertel, das gab es vorher schon, aber es ist jetzt Teil dieser Veloroute sozusagen.
Wo warten ihr da?
Und ja, frag mich mal. Also wir sind Richtung Süden, wollten wir rausfahren,
ja.
Kommen wir auch noch dazu. Wir haben hier Hochwasser aktuell und sind so leinemaschmäßig nicht rausgekommen, Richtung Laatzen und dann so ein Schlenker sozusagen nach Osten und von da wieder rein. Also wir sind auch durch Kleefeld dann durchgefahren.
Ja. Jedenfalls, das sind auch so Strecken, die ich manchmal fahre mit meinem Lastenrad oder hier zum Pendeln und so, wo ich sage, okay, schon geil gemacht.
Ja.
Dann habe ich auch eine gute Chance, relativ verkehrsarm, das ist das Schöne an Hannover, relativ verkehrsarm, über Allenriede und so weiter, über Maschsee, Ihme, hier nach Linden zu kommen, von Bemerode und dann 2-3 Mal nur über die Straße zu müssen.
Mhm.
Da ist es schon so, dass ich mir eine andere Ampelschaltung wünsche. Da ist es ja auch so, da stehen sie auch gerne mal und überprüfen die Radfahrer und geben Zettelchen, wenn man dabei rot über die Ampel marschiert.
Mhm.
Dörener Turm zum Beispiel, wo ich aber auch denke, okay, es kommt kein Auto und trotzdem nicht Priorität für Radfahrer. Also ich drücke und das muss doch in Zeiten von künstlicher Intelligenz wohl möglich sein, dass die Ampel merkt, oh, ist sowieso kein Auto da, schalte ich mal grün für den Radfahrer. Weil das ist ja der Grund, warum geht denn da einer über Rot drüber?
Mhm.
Weil das scheiß Ding einfach eine Minute rot ist. Und dann, wenn die Autos kommen, dann schaltet es für mich grün. Was soll das?
Ja,
also das ist
schon.
Wirklich in, gut, vielleicht auch jammern und auf hohem Niveau, aber es ist schon so ein bisschen nervig. Ich glaube, an anderen Stellen haben sie es aber wieder gemacht. Die schlimmste Ampel ist ja, finde ich, Fahrenwalder Straße, wenn man so Berliner Allee, Fahrenwalder Straße irgendwie, wenn man da mal hin muss, da muss ich ab und zu mal langfahren und du musst über die große Kreuzung drüber und als Radfahrer hast du 3 rote Ampeln.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man sich das so als Zuhörer vorstellen kann. Das heißt, es ist eine Straße, wo 3 Straßen aufeinander zukommen. Und dann gibt es einen Rechtsabbieger für die Autos, der beampelt ist für Fußgänger und für Autos. Der ist dann grün, der ist dann rot, wenn die große Überquerung grün ist. Das heißt, ich stehe an einer roten Ampel und der gesamte Verkehr, wo ich auch hin will, also der gesamte Autoverkehr hat grün, nur ich nicht.
Mhm.
Und das ist auch Mist. Also ich weiß auch nicht, wie man es besser machen soll, keine Ahnung, aber wahrscheinlich müsste man da auch diesen Rechtsabbieger und so weiter irgendwie anders organisieren. Und dann komme ich, gut, dann kriege ich grün, dann ist natürlich der gesamte andere Verkehr rot.
Ja, da steht man.
Ich stehe dann wieder, dann bekomme ich da grün, darf über die Kreuzung rüberfahren, habe ich auf der anderen Seite wieder das Gleiche.
Mhm.
Das heißt, dann hab ich da wieder eine rote Ampel, wo ich drücken muss und so weiter. Und dann stehst du da und hast 3 rote Ampeln, um eine Kreuzung zu überqueren. Mhm. Also ich habe das dann auch schon gemacht, dass ich auf die Straße gewechselt bin und einfach Straße gefahren bin. Also mich als Auto getarnt habe. Mögen die Leute leider auch nicht so richtig, aber es ist wirklich, das sind wirklich Sachen, die unglücklich sind.
Ja, stimmt.
Auch bei der Umgehungsstraße gibt es so einige Kreuzungen im ländlichen Bereich, die wir als Rennradfahrer auch immer benutzen, wo sie jetzt wirklich neu gebaut haben, wo ich gesagt habe, haben sie uns auch wieder relativ so 15, also eine Ausfahrt von der Umgehungsstraße Hemming. 15 Meter rein ist dann die Fahrradüberquerung, wo ja ganz klar ist, dass die Autos, also als Autofahrer ist man ja gewohnt, an die Einmündung zu fahren. Mhm. Und in dem Augenblick finde ich schon viel zu gefährlich, wenn unsere Fahrradspur weiter vorne ist. Mhm. Im schlimmsten Fall geben sie uns sogar noch Vorfahrt beachten als Radfahrer. Das ist ja noch so weiter. Aber wie gesagt, das Positive ist tatsächlich diese Velorouten da, Anderten, was sie jetzt gemacht haben. Und da sind auch viele andere in Planung. Und deswegen bin ich gar nicht traurig um diese Fahrradstraßengeschichte. Ja, lasst die Fahrradstraßen, baut lieber solche Routen. Und die versuchen irgendwie in die Stadt reinzukriegen, weil es gibt eine Strecke auch wirklich von Salzstraße, Marienstraße parallel Richtung Stadt. Da ist halt wirklich rechts und links parken Autos, ist eine Sackgasse. Ansonsten war das auch eine Fahrradstraße. Die war dann nervig, wenn dann doch mal ein Auto durchgefahren ist, weil es wirklich zu eng wurde.
Ja.
Aber wenn man wirklich sagt, hier Anlieger frei oder die einfach die Durchfahrt beschränken oder Einbahnstraßen draus machen, keine Ahnung, dass man dann sagt, okay, man kriegt da, wo eine Velo-Autobahn in dem Sinne nicht möglich ist, weil das geht in einer engen, für Autos gebauten Stadt ja nicht immer so einwandfrei, insbesondere weil ja die Anwohner auch irgendwo parken müssen. Und wenn man das noch gelöst kriegt, dann wäre es, glaube ich, eigentlich ganz geil. Sonst haben sie, glaube ich, auch zum Beispiel im Rahmen der Veloroute jetzt auch über die Berliner Allee gibt es jetzt eine neue Ampel nur für Radfahrer und so. Also sie machen schon viel. Mhm. Das muss man schon sagen. Und wir haben halt nicht die Chance, von null aufzubauen. Das muss man auch immer entschuldigen, noch mal dazu sagen.
Aber es gibt viel mehr, also es gibt viele, viele Städte, bei denen ist es viel schlimmer als in Hannover, muss man schon sagen.
Ja.
Und hundertprozentig, du bist, wenn du in einer Rush-Hour vom Land in die Stadt willst, bist du mit dem Fahrrad ein 1000-mal schneller.
Ja, ja.
Ganz, ganz sicher.
Nee, also es ist mir nur aufgefallen, weil das Thema hat mich irgendwie auch getriggert.
Mhm.
Dann hatten wir Hochwasser. Da laufen auch hier so ein paar Bilder im Hintergrund rum. Und da habt ihr jetzt auch mal einen kleinen Videodreh gehabt, um zu zeigen, ja, weil es... Ich fand es auch, ich bin zur Marienburg rausgefahren und auf der einen Seite ist es natürlich... So, ja, macht man da jetzt Fotos, veröffentlicht man die oder nicht oder guckt man sich das an oder nicht, weil es ja so ein bisschen schaulustigen Dasein und sonstig, aber es ist halt ein Naturereignis. Und natürlich, was krass war, wenn man dann durch Route durchfährt, also es gab zur Marienburg nur eine Strecke, die ging mit dem Rad, habe ich das Gefühl gehabt, es sei denn, man fährt so ganz außen rum. Und da hatte ich die Chance, über Heisede Route da mal hinzufahren und das ist schon mal wirklich schwarz auf weiß, wenn man das gesehen hat. Und deswegen glaube ich, ist es auch gut, das mal gesehen zu haben und auch mal ein paar Fotos zu machen, wo man sieht, okay, krass, das ist schon eine echte Naturkatastrophe.
Ja, ja. Also seit ich in Hannover wohne, habe ich das noch nicht gesehen. Und wie gesagt, das sollte jetzt auch nicht, wir wollen einfach mehr Vlogs machen. So, das ist Nummer eins. Wir wollten jetzt keinen Katastrophentourismus hier irgendwie machen. Es ging einfach darum, ja, wir wollten einfach mal nach Süden rausfahren und ich wusste, dass Hochwasser Richtung Westen ist, so. Meine Familie wohnt da und da habe ich ein bisschen was gesehen. Aber es hält sich in Grenzen, wenn man jetzt den Süden sieht. Also so hatte ich mir das gar nicht vorgestellt und ich hatte auch noch nicht mit so vielen Leuten darüber geredet. Ich hatte deine Bilder gesehen, dass bei Amarienburg dann eben ein bisschen was überschwemmt ist. Aber diese typische, und das ist eine sehr, sehr beliebte Strecke hier, so Leinemarsch. Also aus Hannover raus an der Leine lang, da kann man echt richtig tolle Gravel-Wege fahren, wenn man jetzt keine Höhenmeter machen möchte. Und da geht gar nichts. Also es ist wirklich alles überschwemmt, ne? Und das sieht man am Sonntag im Video dann auch. Man kommt da gar nicht lang, also nirgends. Wir sind auf der Hildesheimer Straße, ist auch eine sehr, sehr lange, viel befahrene Straße hier in Hannover. Und da sind wir immer wieder drauf zurück. Also es war dann sehr, sehr viel Stadtfahren auch.
Ja, also es ist diese Hochwassersituation, Leinemarsch, Südstadt und so kennt man. Das ist tatsächlich so, dass da immer mal die Straße gesperrt ist. Das ist auch so ein Bereich, der dann immer mal überschwemmt. Aber jetzt momentan ist es wirklich so großflächig. In Route zum Beispiel überall Schläuche aus dem Keller,
ja,
an den Straßenrand und so weiter. Viele im Bekanntenkreis, wo das Grundwasser ins Haus reindrückt und solche Sachen. Also das ist auch noch, die gar kein Wasser vor der Tür haben. Also gar keinen Fluss, ne? Also das ist schon, Ja, und das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und dann auch an der Marienburg ist ja wirklich so, du stehst da. Und da gab es wohl auch in der Hannoverschen Zeitung, das Bild habe ich nicht gesehen, aber da gab es wohl auch so ein Foto von oben, die Marienburg wie so eine Insel. Drumherum alles mit Wasser. Und das Krasse an dem Marienburg-Ding, wo ich auch hier im Hintergrund ein Foto habe, da wo das Fahrrad mit dem Leineschild steht, das ist halt der Bereich, wo wir im Sommer schön unseren Orbit gefahren haben und unser Selfie gemacht haben. Das ist halt wirklich jetzt einen Meter unter Wasser.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, wie das aussieht, wenn das da alles mal wieder abfließt.
Mhm.
Also wirklich Wahnsinn. Und ja, das lässt einen dann auch noch mal so ein bisschen, ja, weiß nicht. Also es ist bedrückt so ein bisschen und ja, vielleicht muss man dann doch, weiß ich nicht. Also irgendwie war es dann doch schon ein krasses Erlebnis, das so zu sehen. Das war mir auch so nicht bewusst, weil ja. Hochwasser sieht man, dann sieht man Fotos und sonst wie, wenn man da direkt vor Ort steht und Sachen sieht, die sonst nicht unter Wasser stehen, weil es eigentlich genug Auslaufflächen gab. Also schon krass.
Ja, ich meine, da gab es in Deutschland ja viel, viel schlimmere Sachen jetzt, was Hochwasser angeht, schon weiter im Süden und so weiter. Aber das ist ja schon krass, was dieses Hochwasser hier in Hannover auch schon nach sich zieht. So, ne? Also wir sagen im Video auch, also es ist halt erstmal mega gefährlich auch. Das sieht so aus, ja gut, kann man ja vielleicht durchfahren, ist ja witzig, aber da ist auch viel Strömung. Das ist keine gute Idee, da irgendwie durchzufahren und so weiter. Und auch Bäume werden unterspült und so weiter. Also da knickt auch ganz, ganz viel ab. Es ist halt wirklich einfach gefährlich und die Felder gehen kaputt und so weiter. Und wer weiß, also ich meine, es ist Winter so, ne? Wie viele Tiere unter der Erde auch einfach leben so und was da gerade alles so ist, ne? Und unter Wasser ist. Es ist echt krass, wenn man sich das vorstellt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Wir haben minus 8, 9 Grad hier jetzt die ganze Zeit. Ob man da,
ja, es also geht wohl zurück. Die Grundwasserproblematik bleibt bestehen. Und was mir nicht bewusst war, wenn du dein Haus versicherst, gibt es so eine arschteure Elementarschädenversicherung, die dir auch sowas, wenn du einen Wassereinbruch hast oder was auch immer, mitversichert. Wir haben die auch. Da ist aber Grundwasser ausgeschlossen.
Oh.
Das ist in dem Augenblick, wenn das Grundwasser bei dir, und das kommt ja nicht irgendwie, da hat es noch nicht mal mit Rücklaufventil oder irgendwas zu tun, das kommt bei den Leuten irgendwie durch irgendwelche Ritzen in die Wohnung rein.
Mhm.
Ne, also sich im, und das ist noch nicht mal versichert. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein langsames Hochwasser, was extrem viele Schäden verursacht, was man gar nicht so überblicken kann. Während ja das diese Superkatastrophe im Ahrtal da,
genau,
die war ja ein Tag und es war komplettes Desaster, so ein schnelles Ding. Und hier haben wir, glaube ich, so ein langsames Ding. Das heißt, die Katastrophe ist viel größer, als sie aussieht, habe ich so das Gefühl.
Ja, voll.
Also das ist schon echt krass. Naja, wollten wir jetzt zumindest mal angesprochen haben und wünschen natürlich alles Gute an die da draußen, die da wirklich Probleme haben und die können ja auch noch kommen. Ne? Also wir gucken auch immer im Keller, ob da irgendwas, man weiß es halt nicht.
Ja.
Keine Ahnung, ob man da in Bemerode, wo wir sitzen, sicher ist oder nicht. Also es ist...
Ja, manchmal ist eine Straßenseite, die entscheidet.
Ja,
also
ja.
Bei meiner Familie zu Hause ist das so, die andere Straßenseite, die pumpen ihre Keller auch leer, ne?
Ist halt so ein Extrem halt. Ne? Wir hatten auch 3 Jahre Dürre hier in Hannover, wo wirklich mit Wassersparen angesagt war und so weiter. Und die ist jetzt übrigens offiziell beendet, habe ich gelesen. Und dafür ist jetzt sozusagen das andere Extrem, weil es war schon so, dass ich letztes Jahr so im August, September gedacht habe, ja gut, dass es eigentlich auch mal wieder öfter regnet. Und dass das dann aber in so ein anderes Extrem wieder kippt, das ist schon krass.
Ja. Übrigens eine Sache, die ich gelesen habe noch dazu, wenn man irgendwie in so einer Region wohnt, wo so Hochwasser ein Problem ist, zum Beispiel, also in Hemming wurde das jetzt so ausgerufen, weil die so viel Probleme jetzt hatten. Man kann da sozusagen helfen, indem man Wasser spart. Mir war das gar nicht so richtig bewusst, dass wenn man zu Hause irgendwie damit was leisten kann, dass man einfach irgendwie nicht jeden Tag duscht, sondern jeden zweiten, dritten oder so, wie auch immer, oder Katzenwäsche macht oder irgendwie jetzt nicht 30 Klamotten trommeln, Wäsche wäscht und so weiter. Also da kann man helfen. So. Hm.
Stimmt.
Ja.
Ja, aber das kommt wahrscheinlich bei vielen auch nicht so richtig an.
Ja, also wie gesagt, mir war es auch gar nicht bewusst, dass man damit irgendwie helfen kann sozusagen, also bei so Hochwasser.
Das ja, genau, echt... man denkt bei der Dürre, ne?
Ja.
Mache ich mal ein bisschen weniger Wasser und letztes Jahr sowieso, ne, möglichst Wasser sparen, Heizung sparen, mhm, als der Ukraine-Krieg und Gasknappheit. Ja, muss ich mir selbst vorwerfen. Und jetzt dieses Jahr denkt man schon nicht mehr viel so richtig dran. Mhm. Und heizt wieder ganz normal in Anführungszeichen. Also wir haben das nicht ganz wieder zurückgefahren oder sonst wie, aber so, ich dusche jetzt auch schon mal wieder warm. Mehr als letztes Jahr habe ich ja wirklich fast den ganzen Winter kalt durchgeduscht.
Wirklich, ja.
Ja, ja. Da bin ich aber irgendwie auch momentan, kriege ich es nicht immer hin. Aber kürzer. Tatsächlich, das habe ich mir angewohnt. Früher habe ich auch gerne mal 20 Minuten unter der Dusche gestanden, das mache ich heute nicht mehr. Also ein bisschen was bleibt immer hängen. Das kann man ja alles nochmal mit bei den guten Vorsätzen. Irgendwas bleibt ja immer hängen. Ich auch ein kleiner interessanter Sidekick, den wir gar nicht lange drüber sprechen müssen, was ich nur interessant fand, weil das tatsächlich völlig unterm Radar läuft. Wusstest du, dass Red Bull ein Fahrradteam gehört?
Ja.
Ja, weil ich hier reingelinkt habe.
Nein, ich habe es vorher schon gelesen.
Ach, du hast es vorher gelesen. Ja, ja. Wo ist es dir denn aufgefallen?
Lese so ein paar Blogs im Internet.
Okay.
Und irgendwo ist das aufgepoppt. Aber auch nur, weil ich bin ja die Zielgruppe für Red Bull eigentlich.
Echt?
Naja, so irgendwie, das ist ja schon so immer tolle Videos und irgendwie extrem Sport.
Ich dachte fürs Getränk, weil du das so gerne
genau,
trinkst.
Genau, ja, auch das. Okay. Nein. Ja, wir trinken übrigens am Sonntag auch einen Energy Drink. Eigentlich passt das tatsächlich ganz gut.
Okay.
Finde ich sehr, sehr interessant. Vor allem, also Red Bull hat Bora Hansgrohe hat sich eingekauft und
ja,
mit 52
glaube ich, 52. Ne, wenn ich es richtig gesehen habe, ja.
Was ja auch eigentlich vermuten lässt, dass die
51,
Entschuldigung. Dann müssten sie ja Hauptsponsor sein und müssten auch das Trikot designen, oder?
Die stehen gar nicht drauf.
Wirklich?
Ja. Bora Hansgrohe 24.
Wir machen Live-Recherche jetzt hier.
Ich habe das letztens gesehen. Ich meine nicht, dass sie auf dem Trikot drauf sind. Das ist nämlich das Interessante, weil ich meine, dass Red Bull, sind die im Profi-Radsport jemals irgendwo in Erscheinung getreten?
Nee.
Kann das nicht sein, dass Wout van Aert einen Helm von denen trägt oder so?
Ah ja, stimmt.
Und
privat dann gesponsert von denen.
Genau, und ja, ich meine hier Kienle und sowas beim Triathlon, da siehst du auch mal den einen oder anderen mit so einem Red Bull-Helm.
Ja.
Ich glaube, Kienle war es, kann mich auch irren. Aber das 2024er Bora-Trikot hat kein Red Bull drauf. Das heißt, denen gehört das zwar, aber sie sind nicht sichtbar. Das finde ich interessant.
Das ist echt krass. Also wirklich krass.
Ja.
Das macht ja gar keinen Sinn für mich.
Oder es kommt noch.
Vielleicht kommt es noch.
Aber ich meine auch nicht, sie waren auch vorher schon beteiligt. Sie sind, glaube ich, erst, aber das ist jetzt alles Halbwissen hier. Ich meine, sie haben nur aufgestockt.
Also ich bin mir ja sicher, sobald Roglic dann aus irgendeinem Zeppelin mit seinem Fahrrad rausspringen muss und auf Alpe d'Huez landen muss, dann wird er ja wohl ein Red Bull-Trikot anhaben, oder?
Had just acquired a controlling 51. Nee, ich glaube, die haben die 51% komplett gekauft. Also super interessant. Es ist ja jetzt auch wir haben ja Ineos als großes Team, die jetzt so semi-erfolgreich aktuell nur sind. Die sind, glaube ich, die mit dem meisten Geld.
Mhm.
Und dann haben wir ja Jumbo-Visma, das erfolgreichste Team aktuell. Und die, glaube ich, auch die meisten Erfolge so feiern insgesamt. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass mit Bora da vielleicht ein zusätzlicher Player aufsteigt. Und ein bisschen die deutsche Brille hat man ja auch. Und die bauen ja auch schöne Küchenabzugshauben, glaube ich, in Deutschland, wenn ich es richtig weiß.
Also das Ding ist ja, was ich mit Sponsoren, was man ja beobachten kann, irgendwie bei World Tour Rennen, das sind ja, also die meisten Leute können wahrscheinlich jetzt hier in Deutschland nicht aus dem Stegreif sagen, was ist eigentlich Jumbo Visma? Was machen die eigentlich? Weißt du es übrigens?
Jumbo ist ein Supermarkt und Visma habe ich schon wieder vergessen. Und die heißen jetzt, Jumbo ist glaube ich draußen, die heißen jetzt anders. Die heißen irgendwas anderes Visma.
Oh ja, gut. Aber dass Jumbo ein Supermarkt ist, weiß ich auch erst seit letztem Jahr, als ich in Amsterdam diesen Supermarkt gesehen habe und dachte, das gibt's doch nicht. Verkaufen die hier Fahrräder? Oder? Und dann habe ich mir auch was gekauft da. Eine Banane.
Ja, ja. Stimmt, nee. Ging mir auch, glaube ich, vorletztes Jahr habe ich die das erste Mal wahrgenommen.
Da. Genau, ja. Und also ich meine, auch Leute in meinem Alter oder jünger wissen wahrscheinlich auch ohne diesen Kontakt vielleicht gar nicht, was ist Bora Hans Grohe so. Grüße gehen raus an Stefan.
Ja, ja.
Der weiß auf jeden Fall, was das ist. Wenn man sich mit Küchen auskennt, dann weiß man natürlich, ja, was Bora Hans Grohe ist. Die machen dann Wasser hin und all so ein Kram.
Armaturen. Ja, ja, genau.
Aber Red Bull ist ja jetzt mal was. Die meisten Leute wissen ja, was Red Bull ist.
Und ja, genau. Das ist, wie gesagt, und mal gucken, ob das wird ja spannend, ob das dann irgendwann Bora Red Bull wird oder Red Bull Leipzig in Anführungsstrichen. Mhm. So, ne? Weil im Fußballbereich heißen die ja dann so, wenn die sich so eine Mannschaft gekauft haben. Mhm. Wobei, wie gesagt, das Bora-Ding hat, glaube ich, auch schon echt, ich glaube, für die ist das Sponsoring auch schon echt cool. Also ich kriege das auch mit. Weil Stefan, der verkauft tatsächlich die Bora-Sachen. Stefan Krämer, falls er eine Küche braucht, hier in Hannover. Jetzt freut er sich, wenn er das hört. Bester Küchenmann hier in Hannover, zumindest den ich kenne. und da weiß ich ja, dass Stefan da auch wirklich zu Veranstaltungen mitfährt. Ne? Dann gibt es, bei den Jedermann-Rennen fahren dann die so Amateur-Bohrer-Leute mit, da ist er dann auch schon mitgefahren und solche Sachen. Dann haben die so eigene kleine Jedermann-Teams, die sie so mit den Bohrer-Trikots ausgestattet haben. Also die leben den Radsport auch bei Bohrer. Das ist jetzt nicht einfach nur, wir machen den Namen drauf, sondern ich glaube, der Chef hat auch Bock drauf.
Genau, ich glaube, in den meisten Fällen ist das auch so. Ne? Ja. Dass, also jetzt die alten Sponsoren, sage ich schon. Ja. Nur weil ein neuer dazugekommen ist, den man irgendwie gut kennt. Ja. Aber da gibt es immer Leute, die haben da einfach Bock drauf und deswegen passiert es. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt, was mit Red Bull passiert und ich glaube für so die Leute, die Radrennsport schon seit ganz, ganz langer Zeit verfolgen, für die könnte es dann vielleicht auch mal blöd werden, wenn das dann in ein anderes Licht vielleicht auch rückt, weil Red Bull hat ja einfach diesen Extremsport Ruf und so weiter und die machen vielleicht auch mal eine Veranstaltung, die ist auch vielleicht nicht, also klingt auch ein bisschen absurd dann, ne? Also so aus dem Weltraum springen und all so ein Kram, ne? Das sind ja so Sachen, da denkt man jetzt, was soll denn das? Ist ja Zirkus irgendwie, aber das kann natürlich dem Radsport auch extrem gut tun, so, ne? Dass es mehr in die Öffentlichkeit dringt und so weiter. Ich bin mega gespannt.
Ja, Red Bull ist immer so ein lachendes und weinendes Auge. Auf der einen Seite machen sie uns alle zuckersüchtig und krank.
Ja, ja.
Wenn man es mal ganz blöd sagt, ne, in Anführungsstrichen.
Jetzt mal abgesehen von dem Getränk und was dahinter steckt.
Auf der anderen Seite bringen sie viel Geld und Aufmerksamkeit in den Sport und vor allem in viele Randsportarten, wo halt wirklich viele, viele, viele Athleten davon leben können, weil sie eben von Red Bull gesponsert sind. Und weil eben überhaupt bestimmte Sportarten dadurch überhaupt medial, also die haben ja auch, glaube ich, einen riesen medialen Kanal, wo man sich diese ganzen Action-Sachen angucken kann. Die sponsern unendlich viele Dokus über Bergsteiger und was es nicht alles gibt und Wingsuit-Fliegen und so weiter.
Ja, und immer gut gemacht, ne?
Ja,
also
und
auch filmerisch.
Wenn man jetzt mal die Brause weglässt, ist das schon ziemlich geil.
Ja.
Und wie gesagt, aber auch kritisch. Ne? Auf der anderen Seite kaufen sie sich Fußballvereine, wo dann natürlich die Kritik von den Fußballleuten so nach dem Motto, hat ja gar keine Tradition und steckt ja nur Geld drin und bla bla bla. Was ist denn der Deutsche? Gibt es denn hier Leipzig? Ne? RB Leipzig ist das, glaube ich, in Deutschland. Wien, Bern oder so, keine Ahnung, was es da nicht noch alles gibt. Also es ist krass. Also deswegen, also es war irgendwie so, wo ich gesagt, es war auffällig. Mhm. Jetzt sind wir nicht die Radsport-Ultra-Experten, aber irgendwie dachte ich mir, ich spreche das hier mal an. Dann ein Thema, weil wir ja viel mit auch eine schöne Factory-Tour und einen schönen Podcast bei Lupine hatten. Das Thema Licht am Fahrrad interessiert uns ja immer sehr. Mhm. Und ist ja auch so ein bisschen Steckenpferd von Enjoy Your Bike. Insgesamt haben wir auch viele tolle Videos zu gemacht. Wie gesagt, auch eigentlich muss man, viele, viele Podcasts haben so eine Jahresendshow gemacht, wo sie nochmal Highlights aus Podcasts dargestellt haben. Ich habe es leider zeitlich nicht hingekriegt, wo man eigentlich nochmal rückblickend sagen muss, hör dir mal den alten Podcast von da und da an und mal so einen Ausschnitt. Also das ist mir aufgefallen. Diary of a CEO zum Beispiel, die haben dann immer so 10 Minuten Schnipsel aus alten Podcasts, wo man dann nochmal das Gefühl hat, oh, den alten muss ich mir mal anhören, den habe ich ja noch gar nicht gehört, weil ich ja vor einem halben Jahr noch nicht Abonnent war, in Anführungsstrichen. Und so ist es eigentlich bei Lupina auch. Hört da mal rein. Aber das ist eigentlich das Grund, ich bin schon wieder abgeschwiffen hier, dass Blinker am Fahrrad sollen erlaubt werden.
Was sagst du?
Ich habe mir gewünscht, dass blinkende Rücklichter erlaubt werden. Das fände ich noch viel geiler. Aber ich glaube, es ist für uns Radsportler wahrscheinlich völlig irrelevant. Ich glaube aber für den Pendler in der Stadt vielleicht irgendwie ganz, ganz geil. Und das Spannende ist, dass jetzt ja eigentlich in der Industrie die Aufbruchstimmung kommen muss, ja, wir bauen mal Blinker.
Ja, ich finde es...
Du bist ja, wie gesagt, als Fahrradkurier, hättest du dir einen Blinker gewünscht? Oder beim Auto blinkt man ja auch nicht immer, vielleicht man dann erst recht nicht.
Also ich sehe die Problematik, also nicht die größte Problematik, dass man nicht blinken kann, ehrlich gesagt. Und ich glaube, was jetzt bei dieser Blinker-Debatte, also ich habe in meinem Instagram-Feed und so weiter echt viel gesehen, wie Leute das Thema kurz aufgegriffen haben und die Meinungen hart auseinandergegangen sind. Also es war echt eine richtig große Debatte auf einmal bei manchen. Und also weil viele Leute jetzt auch einfach Angst kriegen, so Blinker werden Pflicht, so wie Helmpflicht oder sowas, ne?
Ach so,
das
ja.
Das ist ja nochmal das andere Thema dann, wo du dir ja schon denkst, also da jetzt ehrlich gesagt auch gefährliches Halbwissen von meiner Seite, ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell ist. Früher war es immer so, ja, Sportgerät, du brauchst nicht irgendwie 11 Reflektoren an deinem Fahrrad und so weiter, wenn du mit dem Rennrad rausfährst. Wobei das auch mittlerweile, also ich kenne viele Leute, die mit Sportgeräten irgendwie schon angehalten wurden und dann mussten sie auf einmal irgendwie Sachen nachrüsten. Das ist natürlich, ich glaube da natürlich nicht dran. Also ich glaube nicht, dass du an jede Möhre jetzt irgendwie kaufst dir ein Fahrrad für 20 Euro und musst jetzt deine Blinker nachrüsten. So wird es wahrscheinlich nicht kommen. Muss man keine Sorge haben. Aber also ja, das kann natürlich helfen und Leute, die sich da sicherer mitfühlen, genauso wie mit einer Warnweste fahren und so weiter, bleibt ja dann jedem Menschen irgendwie selbst überlassen und ja, schadet bestimmt auch nicht. Und klar, es ist irgendwie cool, da auch nicht die Hand rausnehmen zu müssen. Für Leute, die da geübt drin sind, mit einer Hand Fahrrad zu fahren, ist natürlich irgendwie cool. Für Leute, also auch ältere Menschen, ja, kann das natürlich extrem gut sein, wenn man die Hand jetzt nicht mehr raushalten muss. Aber sowas wie, du fährst geradeaus und hast Rechtsabbieger, die dann einfach nicht gucken, das Problem bleibt bestehen, ne? Mhm. So muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, mir ging es auch ähnlich. Auf der einen Seite habe ich so diesen Schimmer gesehen, okay, sie weichen diese strenge Regelung auf, dass am Rad nichts blinken darf. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass von der Unfallgefahr der links abbiegende Fahrradfahrer, der übergemangelt wird, das kleinste Problem darstellt.
Ja.
Also da habe ich jetzt so, die unsicher sind, die biegen sowieso nicht einfach auf der Straße ab und halten die Hand raus, sondern fahren rechts ran und warten, bis der Verkehr vorbeigefahren ist und gehen dann drüber. So habe ich, so nehme ich das wahr bei älteren Menschen zum Beispiel, die steigen wirklich ab oder mit dem Fuß auf die Erde und bevor sie links abbiegen, weil es hilft ja nichts, dass ich einen Blinker habe, weil das Wichtigste ist ja der Schulterblick. Und der ist ja für viele schon schwer genug, die ungeübt Fahrrad fahren. Das heißt, ich muss ja irgendwie nach hinten gucken, was passiert da. Und deswegen glaube ich, dass das sicher, dass das vielleicht auch ein bisschen Aktionismus ist. Da finde ich, wie gesagt, da das Thema, was hatten wir ja vorhin, das passt ja gut zu dem, zum Infrastrukturellen. Da ist jede Infrastruktur-Situation besser. Das Zweite ist, dass ich diese ganze Blinkeraktion schon verfolgt habe. Es gibt den Lumos-Helm, der blinken kann per App. Den bin ich sogar eine Zeit lang gefahren. Was ich nicht benutzt habe, war der Blinker. Also, dass der Helm, dann hast du so einen Pfeil hinten auf dem Helm und sonst wie. Alles viel zu kompliziert mit Taster und dann per Bluetooth koppeln. Dann ist bestimmt, dann kannst du dir noch nicht mal sicher sein, dass es blinkt, habe ich so das Gefühl. Ne? Du siehst es ja hinten nicht. Dann gab es Höhle der Löwen und auch auf Messen habe ich die getroffen, habe mit denen auch schon mal gesprochen. Gibt es diese komischen Manschetten für den Arm? Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast.
Ja, waren wir
mit, glaube ich, zusammen auf der Eurobike waren die auch. Ne? Diese Manschetten auf dem Arm habe ich in der freien Wildbahn noch nicht gesehen. Und ich bin ja eigentlich auch einer für der schnell innovatives Zeug kauft, aber habe ich auch gedacht. Das ist alles zu sehr technisiert und zu unsicher mit Armen raus und so weiter. Ich weiß gar nicht, nutzt das einer von euch, diese Manschetten am Arm? Ich glaube, das ist alles zu technisch. Und das geht dann zu sehr vom normalen Fahrrad weggehen. Und ich glaube, ich würde ja sagen, am Thema vorbei, macht diese blöden Rücklichter blinkend.
Ja.
Oder erlaubt das wenigstens. Wir fahren ja sowieso schon alle mit dem, nee, nicht alle, aber einige fahren ja sowieso schon
wir
mit blinkenden.
Machen das
wir nicht. Das nicht, ne? Aber ja, macht die Rücklichter, erlaubt die Rücklichter und fertig.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, was, wo man Aufmerksamkeit erregen kann.
Ja, blinkende Sachen in Deutschland, das ist immer ganz gefährlich. Da können Leute immer abgelenkt werden und so. Das ist, glaube ich, der Grund, warum das nicht erlaubt ist.
Ja, Diskussion. Ja,
ja,
ich glaube auch, es ist so ein bisschen Aktionismus, glaube ich, ja. Um von der Infrastruktur abzulenken vielleicht sogar.
Ja, ich finde es auch schwierig. Aber ich erwarte mir da jetzt nichts Großes, ehrlich gesagt.
Für die Industrie ist es schön, sie können jetzt Produkte erfinden. Und ich glaube, wahrscheinlich zielt es auch auf das E-Bike ab, wo sowieso Kabel dran sind, Strom dran ist, wo man das vielleicht rechts, links vom Lenker hat. Und dann wird ja das, wahrscheinlich wird das Gesetz dann noch so sein, wie muss der Blinker aussehen, wie hell darf er sein und wie weit weg vom Lenker und sonst wieder, wird es ja auch wieder Normen geben und so. Das wird ja nicht so sein, ja, wir bauen jetzt das ans Rad, wo wir Bock drauf haben.
Ja, mit
mal gucken. Also mit zumindest,
Prüfzeichen und so
zumindest und das war das Schöne, um da nochmal auf diesen Podcast hinzuweisen, auf den Lupine-Podcast, da haben wir ja auch drüber gesprochen, STVZO mit Fluch und Segen.
Mhm.
Damals war halt auch die Diskussion, auf der einen Seite ist es super, weil nicht jeder machen kann, was er will, gerade beim Frontlicht auch. Und auf der anderen Seite muss man als Lampenhersteller doch schon gute Kontakte haben, um da mal was durchzusetzen, dass sich mal was ändert und so weiter. Und vielleicht ja, das, was man sich wünschen könnte, dass da zwischen den Lampenherstellern und so weiter wirklich nochmal mehr Dialog ist und da wirklich auch schöne Lösungen entstehen. Weil so zum Beispiel Fernlicht an der Frontlampe war bei Lupine, waren eine der ersten, die das durchgekriegt haben. Bremslicht am Rücklicht haben die ja auch, glaube ich, als eine der ersten damals gemacht. Weiß ich nicht, kann auch sein, dass andere Lampenhersteller das da mit beteiligt waren. Und das war halt alles nur möglich, weil man dann doch mit dem Ministerium oder wem auch immer, der da zuständig ist, reden konnte. Und da muss ja die Hoffnung sein, dass man in Zukunft einfach mal politisch da eine Struktur schafft, die halt Innovationen nicht vermeidet. Ne? Weil wenn man eine gute Idee hat, dass man dann machen kann. Wenn man wirklich sagt, okay, das ist jetzt der perfekte Blinker für jedes Fahrrad, dass es halt auch möglich ist, dass man es machen kann. Das ist so die Hoffnung, die ich vielleicht habe, dass das vielleicht bewirkt.
Das ist halt schwierig beim Fahrrad. Es wird ja auch, also letztendlich, das sind immer Stichproben, wo kontrolliert wird. Und also wie viele Leute auch mit Scheinwerfern einfach fahren, die halt zu hoch eingestellt sind. Ne? Und was ist jetzt gefährlicher, wenn mein Rücklicht blinkt oder der Scheinwerfer einfach permanent blendet? So, ne? Also das sind so viele Sachen, also wie ein großes Thema.
Ja. Nee, also das ist schon. Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt was rauskommt. Es gibt ja auch dieses, das nächste Gesetz, wo es ja viele Diskussionen ist, dieses Bundeswaldgesetz. Da habe ich mich aber noch nicht so reingelesen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch mal aufgepoppt ist. Bei mir ist es jetzt 2-3 Mal aufgepoppt. Ich schiebe das jetzt einfach vor mir her, weil da geht es jetzt darum, dass man im Wald nicht mehr Radfahren darf, außer es ist erlaubt. Irgendwie solche Sachen oder der Waldweg muss zweispurig sein, sonst geht das nicht, weil ja Fußgänger und Radfahrer sich nicht arrangieren können und sonst wie. Also da gibt es auch Diskussionen oder ist wohl irgendwo so ein Entwurf geleakt. Aber da habe ich jetzt einfach gesagt, okay, das zu diskutieren, da habe ich ja die Hoffnung, dass das Gesetz nicht kommt.
Da drücken wir alle einfach mal die Daumen und da redet vielleicht besser keiner drüber.
Nee, genau. Nicht, dass da noch einer drauf aufmerksam wird und das durchsetzen will. Keine Ahnung. Nee, aber da geht es auch wirklich darum, wo ich denke, Jungs, muss da jetzt ein neues Gesetz kommen oder kann man sich vielleicht einfach mal, kann man sich nicht einfach mal arrangieren untereinander, dass der Fahrradfahrer ein bisschen Rücksicht nimmt, der Wanderer ein bisschen Rücksicht nimmt. Also ich selber versuche auch immer mehr, noch langsamer an Wanderern vorbeizufahren, noch vorsichtiger, mich bemerkbar zu machen vorher und so weiter. Also dass wir wirklich als Radfahrer auch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen müssen. Und genauso wie wir wollen, dass die Autos uns nicht übermangeln oder an uns vorbeiballern, dürfen wir auch nicht einen Fußgänger am Verkehrsschwächeren vorbeiballern wie die Bescheuerten oder einen Hundebesitzern und sonst wie. Und scheiß auf den Durchschnitt, den wir fahren, ja, bremst einfach mal und fahrt vorsichtig da vorbei, dann brauchst du auch keine Gesetze.
Ja, Ja, aber Leute, die zu Fuß gehen, haben ja auch schon, manche Leute, die da so schlechte Erfahrungen mitgemacht haben, die reagieren dann ja auch schon so, dass sie gar nicht aus dem Weg gehen, selbst wenn man irgendwie nett ist. Also es ist, ja, da gibt es auch keine Kommunikation, einfach super schwierig.
Kann man sich auch als schönen, guten Vorsatz nehmen, da mal ein bisschen rücksichtsvoller zu sein oder oder eben umgekehrt als Fußgänger auch zu sagen, na gut.
Ja. Sicher auch.
Ne? Also total. Es ist, wir sind immer genervt, wenn das Auto zur falschen Zeit kommt und wir warten müssen oder was auch immer. Oder so ist es halt als Fußgänger auch, dann fährt halt mal ein Radfahrer an mir vorbei.
Ja.
Hundebesitzer auch ein Riesenproblem. Also natürlich da auch gegenseitig Rücksicht zu nehmen.
Total.
Da müssen wir, glaube ich, müssen beide Seiten dran arbeiten. Ne? Mhm. Der Hundebesitzer muss, und das habe ich so das Gefühl, so bei mir im Kronsbergraum wird das immer besser. Also erstmal werde ich immer netter zu den Hundebesitzern und fahre immer langsamer und so weiter. Also ich versuche auch immer mehr noch aufmerksamer zu sein. Ich war jetzt früher auch kein Arschloch, bin einfach vorbeigefahren, aber immer noch so ein bisschen sich gegenseitig bedanken und so weiter. Aber ich glaube, das ist der Weg. Das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch in den letzten Jahren so verschütt gegangen. Also es gibt auch diese Regel, wenn man eine enge Straße lang fährt und da, wo die Autos stehen, der muss ja warten. Und habe ich irgendwann, früher hat man das gemacht, dass man sich bedankt hat bei demjenigen, der gewartet hat.
Ja.
Heute ist das eher so, ja klar, ich habe ja sowieso Vorfahrt, warum soll ich mich bedanken? Aber sich zu bedanken bei jemandem, obwohl man ja sowieso im Recht ist und Vorfahrt hat, das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Ich habe das jetzt erst wieder so dazugelernt, weil ich es auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja klar, bedanke ich mich bei dem, der da hinter dem Auto dumm rumwarten muss, weil ich jetzt ihm gerade entgegenkomme.
Ja, voll.
Das ist so, glaube ich, das könnte ein ganz guter Weg sein.
Mhm. Seid alle netter.
Ja, ich weiß nicht, ob man da nicht, ich weiß aber nicht, wie man ohne Gesetz sowas unter die Leute bringen kann. Also müsste man ja hier so wie früher, der siebte Sinn wieder. Kennst du der siebte Sinn? Die Fernsehsendung? Nee, wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Das sagt mir jetzt nichts so.
Das musst du mal googeln bei YouTube, fällst du hinten drüber. Früher gab es, glaube ich, jeden Samstag der siebte Sinn, wo ein bisschen erzählt wurde, wie Verkehr geht. Wie man ein Auto fährt. Ja, wenn das und das ist und so parkt man ein und so. Und es gibt ein Ding, auch so ein YouTube-Ding, richtig krass, wo dann sagt, ja, die Frau, die fährt ja nicht so oft und die kann das nicht so gut und als Mann soll man dann ihr zeigen, wie es geht und so ein Scheiß halt. Da gibt es krasse Sachen.
Ja. Oh, das habe ich, glaube ich, aber das muss doch so 60er Jahre, 70er Jahre oder sowas dann gesehen
das, sein, also
oder?
Ich kenne das aus meiner Kindheit noch. 80er, 90er muss das auch noch gelaufen sein.
Okay, ja. Und, da erschreckt man sich, wie man damals noch gedacht hat, ey.
Wahrscheinlich, wenn man jetzt so einen YouTube-Kanal aufmacht, der siebte Sinn und das mal auf die heutige Zeit, also wirklich ernsthaft aufmacht, ne, und mal erklärt, ja, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr, was mache ich? Wäre eigentlich eine YouTube-Idee. Vielleicht machen wir jetzt mal eine Serie der siebte Sinn hier auf. Ich glaube, das könnte viral gehen.
Ja.
Also, weil das fehlt ja so ein bisschen.
Okay, ja. Gucken wir uns an.
Deine Hausaufgabe, da mal eine Serie zu konzipieren.
Schreib das direkt mal hier rein einfach.
Kannst du an deinem neuen Schreibtisch machen, der hier im Bildhintergrund auch ab und zu durchläuft. An deinem Pappkarton-Schreibtisch, ja. Wir haben Inventur gehabt, die, glaube ich, gemacht oder da oben, ne?
Das mache ich jedes Jahr so, dass ich mir dann in der Werkstatt so aus einem Pappkarton so einen Schreibtisch baue.
Ja, Inventur. So, jetzt kommen wir zum Thema Januar, gute Vorsätze und welche wir haben und so weiter und wie man das am besten macht und ob Januar überhaupt der richtige Zeitpunkt drin ist. Wir haben uns im Vorfeld haben wir uns schon kurz drüber unterhalten, dass wir ja den Veganuary total bescheuert finden.
Ja.
Obwohl wir selber ja vegetarisch und fast vegan unterwegs sind.
Mhm.
Oder eher vegan als vegetarisch.
Es ist ja mit dem Januar irgendwie, ich habe ich habe das auch jetzt von ganz vielen, die jetzt keinen Alkohol trinken, den ganzen Januar über.
Ja.
Ja, das ist natürlich schön, aber es ist halt auch nur ein Monat, ne?
Ja, also es ist so, die guten Vorsätze, und wie gesagt, die werden auch durch, werden wie so ein Schwein durch jeden Podcast getrieben, glaube ich, habe ich das Gefühl. Mhm. Deswegen müssen wir das ja mitmachen hier. Aber tatsächlich dieses Veganuary-Ding ist ja fast wie Muttertag und Halloween. Wir verkaufen jetzt mal die ganzen veganen, ungesunden Sachen an die Leute, die den Januar gesund leben wollen. Also ist so, ich sehe halt Kataloge, wo halt nur vegetarisches Zeug drin ist oder veganes Zeug drin ist, aber okay, eben nicht ja ein Kilo Tomaten und grüner Salat, sondern halt die Rügenwalder und Kram, ne?
Ja.
Was ja geil ist, dass es das gibt und esse ich auch gerne mal, ne? Aber es ist ja, hat ja nichts mehr mit gesund zu tun, in Anführungsstrichen. Und ja, und deswegen, ich hab hier relativ viele Stichpunkte mir mal aufgeschrieben und du wahrscheinlich dir auch Gedanken gemacht, wie man sich vielleicht neue Ziele setzt, was man, was so meine Erfahrung ist mit Zielen, wann ich mir die setze, wie ich mir die setze, welche Anreize gibt es, brauche ich einen 10-Kilometer-Lauf im September, damit ich das ganze Jahr trainiere oder eben eher nicht und ein bisschen aufs Belohnungssystem will ich eingehen und so weiter. Veganuary sehe ich tatsächlich ein bisschen witzig, kritisch, aber auch nicht schlimm, also es triggert mich nicht und ich bin da ja sowieso immer so leben und leben lassen. Mhm. Übrigens auch ein Vorsatz, den ich nicht im Januar gemacht habe, sondern den ich auch in irgendeinem Podcast aufgeschnappt habe. Da war dieser so ein Spruch, der hieß Let them. Mhm. Im Englischen, also ja, lass sie machen. Und dass das eine Strategie ist, um sich eben nicht über Sachen zu ärgern, die einen sowieso nichts angehen und die anders sind, als man es selber machen würde. Mhm. Wo man einfach sagt, ja, lass doch jeden machen, wie er will. Scheißegal. Und wahrscheinlich, glaube ich, bei der Veganuary-Ding hat man ja, das macht es wieder positiv. Es kann ja sein, dass von 10 Leuten, die es machen, 2 hängen bleiben, die dann komplett vegan oder vegetarisch sagen, oh, ich brauche ja gar kein Fleisch mehr. Das ist dann wieder der Vorteil vielleicht an Sachen, wo man sagt, der Fleischkonsum insgesamt geht ein bisschen runter. Und
ja, du tust ja nicht nur was Gutes für dich selber, sondern auch irgendwie für die Welt in gewisser Weise. Ne? Also genau, wenn du jetzt irgendwie Fleisch isst das ganze Jahr über, dann ist mein Appell natürlich, wäre trotzdem nicht, verzichte mal den Januar bitte komplett auf Fleisch. Das, trotzdem ist das ja gut. Also ja, mach es gerne. Aber irgendwie finde ich eher so einen gesunden Umgang mit was, oder vielleicht ist Fleisch auch das falsche Beispiel. Nehmen wir mal Alkohol zum Beispiel. Finde lieber irgendwie einen gesunden Weg das ganze Jahr über, dass wenn du, also es gibt ja auch Leute, die keinen Alkohol trinken, die betrifft das natürlich komplett gar nicht, wie uns, wenn wir kein Fleisch essen. Aber wenn du generell irgendwie Alkohol trinkst, so ja, pass halt einfach auf und halt deinen Konsum irgendwie für dich, für deinen Körper und für alle Mitmenschen so in Ordnung und versuch nicht irgendwie einen Monat nicht zu trinken und im Februar haust du dann richtig auf die Kacke wieder so, ne? Also das ist ja Quatsch einfach eigentlich.
Ja, diese Veganuary-Sache ist halt, glaube ich, wenn man es als Experiment sieht, wo man sagt, okay, das ist jetzt für mich mal ein Anlass, das mal auszuprobieren. Ich will mal wissen, wie das ist so als Veganer, wenn man das nicht isst. Ich glaube aber, und das ist auch hier schon ein Punkt in meinen Sachen, wenn man sich jetzt so Ziele setzt, wenn man wirklich diesen Japp auf Fleisch hat und da ist ja auch nichts dran auszusetzen, gerade wenn man es in Maßen macht und so weiter und bewusst und so weiter, dann ist es ja auch wirklich so und wo ich sagen würde, okay, dann zwing dich da gar nicht erst rein, ne, und schon gar nicht mit Fleischersatzprodukten und sonst wie, weil wenn du das dann eher so nach dem Motto, versuche ich es mal zu reduzieren oder suche mir halt Ziele woanders, ne, weil ich glaube, eine ganz, ganz große Problematik, die man bei guten Vorsätzen immer hat, die ich auch aus eigener Erfahrung, jeder hat so seine Stärken und Schwächen, die er machen kann. Ja, das heißt, meine Schwäche ist zum Beispiel, dass ich gerne mit elektronischem Zeug rumspiele und mir da auch gerne konsumiere und irgendwelche Gadgets ausprobiere, sei es für sportlich oder ein schönes smartes Telefon oder ein iPad, was auch immer, wo ich mich dran erfreue, dass es technisch geile Sachen gibt. Wahrscheinlich wäre ich auch so ein Kandidat, irgendwann diese Apple-Brille zu kaufen, nur um auszuprobieren, wie ist denn das? Ist das geil oder nicht? Zumindest muss ich es mal ausprobiert haben. Kaufen muss ich es vielleicht nicht gleich. Dafür schaffe ich es aber, vegan oder zumindest fast vegan zu leben. Und ein anderer lebt so, dass er sagt, ich kaufe mir nur gebrauchte Sachen oder ich konsumiere nicht und isst dafür jeden Tag Fleisch. Wahrscheinlich ist er der umweltfreundlichere. Ja, also deswegen, also da auch so ein bisschen leben und leben lassen, nicht alles kritisieren. Der eine kann autofrei leben, der andere kriegt es überhaupt nicht geschissen, bei schlechtem Wetter und Regen zur Arbeit zu fahren. Da bin ich so ein Kandidat für. Und der nächste, der baut im Garten sein Obst an, kocht gerne, kocht frisch und der andere kauft halt das verpackte Zeug, weil er es nicht geschissen kriegt zu kochen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der erste Weg, sich auch zu akzeptieren, irgendwas nicht zu können. Konsumverzicht ist halt ist vielleicht so ein Ding, wo man sagt, okay, der eine kann das besser als der andere und der eine interessiert das nicht, dass er kein Fleisch und kein Käse mehr isst, der andere für den anderen ist der Veganer eine Riesenqual. Mhm. Das heißt, dann braucht er das vielleicht auch gar nicht erst zu machen, wenn er dann diesen Japp drauf hat. Also das, glaube ich, ist so der erste Punkt, sich klar zu machen, ja, Menschen ohne Schwächen gibt es da nicht.
Ja, sich aber auch klar machen, was mache ich und das vielleicht auch manchmal kritisch hinterfragen. Ne? Also zum Beispiel jetzt nehmen wir mal so deinen Konsum mit Handy, iPad und sowas, solche Medien. Siehst du da irgendwie das kritisch, deine Bildschirmzeit oder so? Also hast du das Gefühl, oh, das ist zu viel oder sowas? Oder das schadet dir oder sonst was?
Ja, zwischenzeitlich kriegt man das immer hin, da addicted zu sein.
Ja.
Das ist schon, also Social Media, was auch immer. Und dann im beruflichen Bereich, ne, gucken, Sonntag geht das Video hoch, irgendwie 15 Mal am Tag gucken, welche Kommentare kommen, sich ärgern über Kommentare, sich freuen über Kommentare, wie es halt so ist, ne? Auch nach so einem Podcast freitags, wenn der veröffentlicht ist. Nach 2-3 Stunden muss ich gucken, steht da, haben wir jetzt irgendwie totalen Scheiß erzählt, was ja auch passieren kann. Mhm. Und dann kommt irgendwie, da guckst du ja dann da doch irgendwie rein und hast so das Gefühl, oh, ich muss mal gucken, was passiert ist. Mhm. Danach hat man vielleicht auch die Ruhe. Also es ist so, und das ist ja der Witz bei diesen schönen Vorsätzen. Jetzt sind wir ja alle Sportler und haben immer so dieses Gefühl, ja, Fitnessstudio und Sport machen und gesund ernähren. Die können ja auch noch viel weiter gehen, die Vorsätze. Dass man sagt, okay, ich mache mehr mit Freunden, ich mache vielleicht Let them und lass die Leute machen und reg mich nicht auf, wenn die doof im Verkehr sind und lass die einfach so vor sich hin machen. Das ist zum Beispiel eine Challenge, die ich mache, die aber nichts mit dem Januar zu tun hat. Ich versuche mich, trainiere seit so einem Vera Birkenbiel-Vortrag, den ich im Internet gesehen habe, trainiere ich, wie ich mich im Autoverkehr nicht mehr triggern lasse und über irgendwas ärgere. Mhm. Und interessanterweise geht das auch nur im Autoverkehr, wenn man öfter fährt und dieses Trainieren, dafür brauchst du halt auch eine Wiederholung, wie es halt bei jedem Training ist. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag hier zur Arbeit mit dem Auto fahre oder was weiß ich, die Woche 3-4 Mal im Auto sitze und es gilt auch übrigens fürs Fahrrad, da versuche ich es genauso, dass man sagt, okay, da überholt mich einer zu eng, ich ärgere mich jetzt nicht.
Ja.
Das Schöne
manchmal
ist,
schwierig,
ne, das ist echt schwierig und du brauchst ungefähr, möglichst nicht verteilt auf 15 Jahre, brauchst du 60 Anläufe, bis du es wirklich drin hast und dich wirklich nicht mehr ärgerst. Sonst ärgerst du dich jedes dritte Mal nur noch, irgendwann nur noch jedes fünfte Mal. Bei mir ist es jetzt, würde ich jetzt mal sagen, so bei jedem 10. Mal. Und je öfter etwas passiert, desto mehr kannst du trainieren. Und du kannst dir das halt schönreden, indem du sagst, na gut, indem ich mich nicht ärgere, habe ich ja mehr Lebenszeit, weniger Stress, wache am nächsten Tag mit einer besseren HRV auf und so weiter. Also bin vielleicht erholter. Und das ist halt hartes Training. Das ist so eins meiner Dinge, die ich irgendwann mal angefangen habe, die ich hier gar nicht aufgeschrieben habe, aber die mir jetzt gerade so einfällt. Ja, und dann kommt dieser Podcast vor 1-2 Monaten, wo ich noch lerne, ja, diesen Satz let them im Kopf zu haben. Ja, lass sie doch. Mhm. Ja, dann rollt sie halt langsam auf die grüne Ampel zu, die wir sonst noch hätten überfahren können, wenn sie Gas gegeben hätte oder er, ne, was auch immer, wer vor einem da gefahren ist. Das ist gar nicht so einfach. Das ist schon ein hartes Training. Das ist härter als ein Intervalltraining manchmal.
Ja, ja.
Und beim Radfahren genau das Gleiche, weil das ja wirklich auch teilweise gefährlich ist, wie Leute an einem vorbeifahren. Und der Witz ist, ob du dich aufregst oder nicht, du kriegst denjenigen nicht erzogen, weil der sowieso keine Einsicht hat. Selbst wenn du den an der nächsten Ampel zur Rede stellst, dann bist du sowieso sauer. Funktioniert sowieso schon mal nicht. Das ist auch totaler Quatsch. Und bei 80 Millionen Einwohnern ist es auch relativ wahrscheinlich, dass der Nächste dann in einer Stunde wiederkommt und dich zu eng überholt. Also du hast ja gar keine Chance. Ja. Außer du machst denen irgendwann diesen siebten Sinn-Videos dann vielleicht. Ne? Aber das ist schon deswegen, das sind so Sachen, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin jetzt.
Also wir kommen auch wieder auf dieses Nettsein, muss ich sagen. Mir fällt jetzt gerade nur spontan diese eine Situation an, weil du sagst, sich nicht aufregen im Straßenverkehr und so weiter. Ich hatte da auch extreme Probleme auf dem Fahrrad mit schon. Und,
als Kurier.
Ja, ja, genau. Aber auch so, und ich versuche das auch abzulegen. Also früher, da habe ich schon öfter mal gesagt.
Ja, ja, man sagt ja im Auto und auf dem Rad Schimpfwörter, die sonst keiner hört.
Ja, genau.
Die man sonst nicht sagt, ne?
Sag ich jetzt nicht, was ich gesagt habe. Nee, aber da hat man ja manchmal auch Situationen, eine Straße hier in Hannover auch sehr, sehr eng. Keine Fahrradstraße zwar, aber trotzdem ist schwierig durchzufahren. Und ein Autofahrer hat mir irgendwie die Vorfahrt genommen und wir standen dann zusammen und ich bin in die Konfrontation gegangen. Und der Mensch hat das Fenster runtergemacht und hat gesagt, ey, tut mir mega leid. Das wollte ich nicht. Mhm. Und in dem Moment war ich so, danke. So, ich habe mich richtig, also komplett Wind aus den Segeln genommen. Es war einfach so schön. Also es war auch irgendwie schlecht vom Gefühl her, weil ich bin ja in die Konfrontation gegangen und er hat mir einfach komplett das vermiest, mich aufzuregen. Aber das ist halt wieder das Ding, ne? Und so, die Situation bleibt mir auch so mega im Kopf. Wie geil ist es von ihm, dass er sich einfach entschuldigt hat und nicht gesagt hat, so, pass doch selber auf oder so. Das hätte mir alles, also dann hätte ich am nächsten Tag wieder genauso reagiert, aber so ist es so, okay, ich denke wirklich über mein Verhalten nach. Kann ja auch wirklich mal passieren. Ich habe ja auch schon mal was Blödes gemacht in meinem Leben.
Du, als wenn ich noch nie beim Abbiegen Radfahrer übersehen habe.
Ja, ja.
Das ist ja das Schlimme.
Ja.
Der Witz ist ja, das ist ja tatsächlich auch gehirntechnisch so bei uns eingepflanzt. Am meisten regen wir uns über die Sachen auf, die wir selber nicht machen.
Voll.
Ja. Warum blinkt der nicht? Mhm. Ne? Und ne, hätte er mal geblinkt, ne? Und aber warum drängelt der sich jetzt hier noch im letzten Augenblick vor mir rein bei der Baustelle? Hätte der nicht hinten warten können? Und dann alles Dinge, die man selber schon gemacht hat.
Ja.
Und weil man genau weiß, wie der tickt. Der will jetzt noch mal ein, zwei Stellen vor dir da reinfahren. Ne? Also das ist ja, muss man ja zugeben.
Ja,
ist ja ganz klar. Also bei mir war die Amerika-Reise, das Autofahren in Amerika war tatsächlich auch noch mal ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das hier mit nach Deutschland kriegen, dass ich auch so stoisch vor mich hinfahre.
Mhm.
Stoisch im positiven Sinne. Erst habe ich Amerika, habe ich gedacht, boah, die pennen ja hier alle im Auto, ne? Und denen ist das scheißegal, ob die Ampel grün ist oder nicht oder was auch immer, ob sie noch mit rüberkommen oder nicht, während ich das ja als Challenge, als ehemaliger Taxifahrer war, zur Studienzeit war es ja immer eine Challenge, möglichst der schnellste und noch die grüne Ampel zu kriegen.
Ja.
Und den Amerikanern war das, zumindest da, wo ich war, insgesamt, insbesondere in Boston, New York ist mal wieder was anderes, ne? Aber denen war das völlig egal. Selbst New York war noch entspannter als hier in Hannover fahren. Teilweise. Also das, wenn man da im Uber mal mitgefahren ist. Und das einfach dieses Stoische, ja, ist höhere Gewalt halt, ne?
Ja.
Und da bin ich auch. Seit wann bin ich wieder hier? Ende Oktober, November habe ich es auch relativ hart durchgezogen. Ja, egal. Fährt er halt. Ist 100 erlaubt, fährt er halt 70, fahre ich halt hinterher.
Ja.
Scheiß drauf.
Macht
wenn nichts. Ich eine Chance habe zu überholen, mache ich es, aber ich mache es auch nicht auf Biegen und Brechen, so wie ich es früher gemacht hätte.
Mhm.
Auch nicht dicht auf oder irgendwas oder sonst wie. Also es ist schon ein spannendes Thema. Das ist so eins meiner Vorsätze und da bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, ja, das Spannendste ist eigentlich, wenn einem sowas über den Weg läuft, es sofort zu machen.
Mhm.
Ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, ach, jetzt habe ich die ganzen November, ich esse zu viel Zucker und bin da wieder so reingekommen und komme da auch nicht wieder raus. Aber im Januar, da höre ich dann auf.
Mhm.
Nee, gleich machen. Das ist in vielen meiner, das geht schon los mit meiner Gründungsgeschichte hier bei Enjoy Your Camera damals noch, mein erstes Geschäft, wo ich mit einem Kumpel damals gesessen habe, ja, der mir ein bisschen gezeigt hat, ich wollte ein bestimmtes Produkt, so einen Akku für eine Kamera irgendwo sourcen und wusste nicht wie und sonst wie. Und dann hat er mir so ein bisschen gezeigt, da könntest du das kriegen und bla bla bla. Und da war auch der Punkt. Ja, habe ich ihm gesagt, ja, geil, wenn, dann schreibe ich Ihnen in den nächsten Tagen eine E-Mail. Nee. Dann hat er gesagt, nee, machst du jetzt.
Ja.
Und so fing mein Geschäft mal in Anführungsstrichen an, ne? So ganz kurz erzählt. Ne? Und dann kamen irgendwann auch diese Akkus. Aber es ist so, ne, das glaube ich, ist für mich auch so ein, wo wir beim Game Changer sind, in den letzten Jahren gewesen, in denen ich so, das habe ich in jungen Jahren so noch nicht gehabt natürlich, aber wobei ich da auch viel experimentiert habe. Es läuft einem was über den Weg und dann mal versuchen, ja, ist das was für mich oder nicht? Oder mal dann zu sagen, okay, ich setze das gleich um. Und vor allem nicht gleich übertrieben schnell. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück als kleinen Tipp.
Ja, dieser Druck mit dem Vorsatz irgendwie zum neuen Jahr, zum 1.1. ist natürlich auch, wissen ja auch alle, dass das totaler Quatsch ist. Habe ich ja auch drin. Ja, Mist, irgendwie jetzt im Dezember habe ich irgendwie bin ich zu wenig Fahrrad gefahren. Ab 1.1. fahre ich dann. So, ne? Und es sind ja auch irgendwie die Gegebenheiten immer so, Umstände sind irgendwie immer anders. Mal hat man Zeit, mal nicht. Vielleicht ist was anderes auch gerade mal wichtiger. So, ja, mein Gott, dann ist es halt nicht die erste Woche. Also wenn ihr das machen wollt, ja, dann macht man es entweder, wie du sagst, ist natürlich eine Möglichkeit, das gleich zu machen einfach. Also die Woche vor dem ersten schon. Aber kannst ja auch die Woche später machen. Also ja. Da muss man sich ja auch nicht verrückt mitmachen, ne?
Meine Erfahrung ist, dass das immer so ein Flow sein muss und die Dinge, die ich grundlegend im Leben geändert habe, die waren immer spontan, ohne Druck und so nach dem Motto, ja, ich probiere das einfach mal. Und da sind zwei Sachen tatsächlich vegan, da bin ich ja nun auch 7 Jahre relativ streng vegan vor mich hin gewesen. Und das war einfach so, ja, ist ja interessant. Mein Schwager macht das und habe dann ein Buch gelesen und soll gesünder sein, Umwelt und bla bla, fand ich so alles so ganz spannend. Fange ich mal mit an, aber wenn ich ein Japp auf Fleisch esse, esse ich es wieder. Ne, so war mein Ansatz.
Du bist ja auch kein anderer Mensch. Also selbst wenn du jetzt ein Stück Fleisch essen würdest, bist du ja kein anderer Mensch.
Genau, und das halte ich mir bis heute offen. Ja. Und habe ich ja auch jetzt teilweise gemacht, wo ich gesagt habe, okay, bevor ich mir immer einen Proteinshake reinknalle, esse ich vielleicht mal lieber ein Ei oder irgendwas zwischendurch auch mal mit. Oder wenn irgendwie mal die Oma was Schönes backt, wo ein Ei drin ist, ja, so what? Habe ja keine Allergie. Aber gezielt natürlich. Muss halt nicht jeden Tag in Massen sein. Und das war einfach so, ja, fängst du mit an und wenn du wieder aufhörst und tatsächlich vor 15 Jahren, wo ich so mit Zielen und Kram und guten Vorsätzen noch weniger zu tun hatte, habe ich ja irgendwann mal mit Alkohol aufgehört zu trinken. Auch ohne das Ziel, also so nach dem Motto, ja, ich trinke jetzt mal nichts, weil ich habe irgendwie immer sowieso, immer weniger, wenn ich mal ein Bier getrunken habe, gleich Kopfschmerzen, dann war das immer so, wo ich sage, habe ich keinen Bock mehr drauf, dann war ich selbstständig, wollte immer einen klaren Kopf behalten. Ja, muss ich ja eigentlich gar nicht mehr haben, höre ich mal auf, aber wenn ich wieder drauf Bock habe, dann trinke ich vielleicht mal wieder ein Glas Wein. Klar. Das ist tatsächlich auch, also wenn man da natürlich ist, das macht es einem natürlich auch einfach und das einfach sagen, na, ich probiere das auch. Vegan, klar. Probiere ich mal aus, gucke mal, was passiert, informiere mich vielleicht noch mal ein bisschen und dann entweder es hält oder wenn es nicht hält, passiert ja auch nichts.
Ja.
Man muss es ja auch gar keinem erzählen. Also das war noch das Nervigste, dass man das Leuten erzählen, also dass Leute das irgendwie wissen mussten.
Ja.
Oder gefragt haben, warum trinkst du nichts, aber das war auch nach einem halben Jahr vorbei. Irgendwann ja, wissen es die Leute.
Dann. Ja, ich glaube, für dich selber ist es ein besseres Gefühl, wenn du es den anderen einfach, wenn du kein Geheimnis draus machst, ne? Also ich meine, wenn die anderen nicht fragen und so, aber du schleppst es, glaube ich, mit dir rum, so dass da was ist, womit du dich irgendwie nicht ganz gut fühlst und die anderen wissen es nicht. Also Ulle ist bestes Beispiel eigentlich, ja. Ne? Also ja, weiß ich nicht.
Nee, also das ist so, sind so kleine Tipps, weiß ich nicht. Das meiste kennt man ja auch und hat man selber schon so erlebt, aber ich habe ja immer die Hoffnung, dass vielleicht für einen oder den anderen hier so ein Nebensatz übrig bleibt. Habe hier nochmal so ein Stichwort, was ich auch jetzt erst so, was mir so klar geworden ist, sind diese Komfortfallen. Also, dass man ja durch dass wir sozusagen unsportlich und dicker werden, weil ja halt alles einfacher wird im Leben. Mhm. Also wenn man jetzt überlegt, dass der, mein Opa immer zu Fuß von Lehrte nach Hannover laufen musste und wir fahren halt einfach mit dem Auto oder mit dem Zug und mit der Bahn und so weiter. Mhm. Also das ist vielleicht auch nochmal, war für mich auch so ein Augenöffner, mal wirklich ab und zu mit offenen Augen zu gucken, ja, was gibt's denn für Komfort, der mir im Leben viel, viel Zeit spart, der mich aber vielleicht auch vom Bewegen abhält und so weiter. Ist zum Beispiel Auto statt zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, verarbeitetes Essen fertig kaufen, statt es selber zu kochen und weich pürieren, damit man auch noch nicht mal richtig kauen muss und dann geht es ja noch einfacher rein und noch schneller und so weiter. Das sind so kleine Augenöffner. Einkaufen gehen im Supermarkt, anstatt Jäger und Sammler zu sein, ne? Also das ist ja, ist hochinteressant. Küchenmaschine statt rühren, da gibt es wahrscheinlich noch tausend Sachen mal. Strom statt Feuer machen. Mhm. Also es ist ja wirklich ja hochinteressant, was uns ja wieder ermöglicht, Social Media zu machen, weil wir ja nicht so lange kochen müssen oder was auch immer, ja. Oder uns nicht zu bewegen und sonst wie. Und das Interessante dabei ist, das ist ja gar nicht so nach dem Motto, ja, ich lebe jetzt mal autofrei und sonst wie und so, aber das zu wissen ist ganz interessant. Mhm. Also das war für mich auch so ein Augenöffner. Augenöffner ist das Wort für Gamechanger, kann das sein?
Ja, könnte man sagen, ja.
Codewort für diesen Podcast ist Augenöffner. Alle, die das Game-Podcast bis hierhin gehört haben, müssen es in die Kommentare schreiben. Da einfach mal drüber nachzudenken. Und dann die Chance zu nutzen, ja, ich schaufel mir ja mehr Zeit frei, weil ich ja nicht den Käse selber machen muss in meiner Küche und der erst nach 3 Tagen fertig ist und dann muss er noch reifen und sonst wie, kann ich ja in der Zeit was anderes machen.
Ja.
Na, und auch bevor man sich jetzt irgendwelche Ziele setzt, die auch immer im Hinterkopf behalten, ja, was habe ich für Lebensumstände? Kann ich das Ziel überhaupt durchhalten, obwohl ich jetzt vielleicht 2 kleine Kinder habe und noch Karriere und vielleicht gar nicht so sportlich gesund bin, dass ich jetzt irgendwie 10 Stunden Sport die Woche machen kann und so weiter. Also auch da die Ziele nicht zu hoch setzen, ist auch immer ein guter Tipp. Hast du noch einen Tipp?
Ja, also ich glaube, Fazit ist jetzt einfach, seid netter und bewusster, ne?
Das ist dein Vorsatz?
Nein, ja,
hast
doch,
du denn
klar.
Hast du denn jetzt einen Vorsatz überhaupt dir selber gemacht?
Also in Bezug auf Fahrrad oder allgemein, meinst du?
Ja, allgemein und?
Allgemein versuche ich, also was heißt ein Vorsatz, den ich aber jetzt auch nicht für Januar, sondern aber in den letzten Wochen und Monaten ist das gekommen. Witzigerweise, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, so Medienkonsum und so, da muss ich einfach sagen, dass man heutzutage, also bei mir ist das und ich bin mir sicher, dass es bei anderen Leuten auch, ich beobachte das auf jeden Fall immer mal wieder, wie krass das Handy zum Beispiel auch so Teil des Lebens geworden ist und wie unbewusst man das mittlerweile irgendwie benutzt. Ne? Also alleine dieser Griff, vom, das Handy aus der Hosentasche zu nehmen und da drauf zu gucken und wie oft ich denke, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt überhaupt gemacht habe. Vielleicht kam eine Nachricht oder so und dann kommst du aber von einem zum anderen, guckst vielleicht, willst vielleicht gucken, was für eine Uhrzeit und dann machst du auf einmal irgendeine App auf und findest dich dann so in diesem, man nennt das ja auch dieses Doom-Scrolling und so, wenn man einfach sinnlos irgendwo rumswiped und gar nichts eigentlich macht so richtig, ne, außer irgendeinen Quatsch zu konsumieren. Und auch in Gesprächen, man irgendwie so dem Gespräch irgendwie so den Wert entzieht, indem man irgendwie auf sein Handy guckt und dann irgendwas kurz macht. So, und das ist eine Sache, die, wo ich irgendwie versuche, das definitiv ein bisschen bewusster zu machen. Und alleine so, du kommst nach Hause und nimmst einfach dein Handy vielleicht nicht mit ins Wohnzimmer, aufs Sofa, sondern legst es irgendwie im Flur oder so. Das ist so für mich eine Sache, die mir auch mega viel Stress nimmt manchmal. Das ist eine Sache, die nichts mit Fahrradfahren zu tun hat, aber das ist auf jeden Fall was, worauf ich achten will. Irgendwie nehme ich mir dann jedes Jahr, oder was heißt dieses Jahr, nehme ich mir vor, wieder regelmäßiger zu fahren, Fahrrad zu fahren, aber das ist genau das, wo du auch sagst, ja, es sind irgendwie immer die Gegebenheiten und muss ich jetzt bei minus 9 Grad Fahrrad fahren? Oh, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht so, dass ich das unbedingt machen muss. Und ja, zu Hause ist immer noch Umbau, also Rolle ist irgendwie auch nicht richtig parat. Aber ja, mein Gott, man macht sich halt auch immer diesen Stress. Zum 1.1. will ich das dann vielleicht machen. In meinem Fall ist es dann halt nicht der 1.1. So ist es okay, wenn ich das nächste Woche oder übernächste Woche mache.
Ja.
Ja, aber diesen Stress auch daraus zu nehmen und finde ich auch mega gut, dass wir drüber reden, weil also von der einen Seite kommt vielleicht dieser Stress. Leute nehmen sich die ganze Zeit irgendwelche Vorsätze vor fürs neue Jahr. Das löst in dir mega viel aus und die anderen sagen, das ist totaler Quatsch und du bist irgendwo dazwischen so, ne? Du weißt ja, dass es Quatsch ist, aber trotzdem, ja, nimmst einfach von den anderen mit, oh Mist, ich muss irgendwie irgendwas machen, so.
Ich glaube, man muss für sich selber erkennen, was man für ein Typ ist.
Voll.
Dass man sagt, okay, ich bin jetzt, gerade was die Zielsetzung angeht, es gibt ja die Leute, die brauchen einfach einen Wettkampf im Kalender und dann trainieren die dahin. Und alles ist gut. Die brauchen vielleicht auch einen expliziten Trainingsplan, sonst stehen sie nicht auf. Wenn da nicht morgens drin steht, halbe Stunde laufen, laufen die nicht eine halbe Stunde und so weiter. Dann gibt es wieder die, für die ist das der Overkill. Die fangen damit an und nach anderthalb Wochen haben sie keinen Bock mehr oder sind zu kaputt und sonst wie. Dann musst du, ich glaube, du bist, und das muss, da muss, das ist, glaube ich, das, der wichtigste Schritt, sich selber zu überlegen. Okay, erstens, sind die 5 bis 10 Kilo zu viel oder vielleicht noch mehr oder weniger? Stören die mich überhaupt? Was muss ich machen, um die wegzukriegen? Bin ich überhaupt der Typ dazu, die wegzukriegen? Oder bin ich den ganzen Tag schlecht gelaunt, weil ich keine Schokolade essen darf oder kann oder sonst wie? Und das ist, glaube ich, so in die hunderttausendfach vielfältig, wie jeder da tickt.
Ja.
Und wie jeder getriggert werden kann. Und in meinem Fall habe ich jetzt, ich bin schon wirklich seit 15, 20 Jahren habe ich viele, viele Experimente durch, was Ernährung angeht, was Sport angeht, mal mehr, mal weniger, mal mit Plan, mal ohne Plan und so weiter. Und der Witz ist ja, dass man sich als Person auch so verändert. Das heißt, das, was vor 5 Jahren bei mir funktioniert hat, würde gar nicht jetzt funktionieren.
Naja,
die sagen, ja, nervt mich total. Jetzt als ich hier Trondheim-Oslo gefahren bin und das Gefühl hatte, scheiße, ich muss irgendwie 500 Kilometer am Stück fahren können und oh, jetzt müssen wir hier nochmal 300 Kilometer Trainingseinheit und da nochmal dies und sonst wie viel fahren, hätte ich heute gar keine Lust mehr auf diesen Druck und auf dieses Ziel hinzuarbeiten, sondern ja, kann ich mir eine Woche vorher überlegen, ob ich mal so ein 300er fahre oder nicht oder ganz spontan vielleicht. Ne? Das ist, glaube ich, diese Ziele sich zu setzen. Ne? Und dann kommt ja dieses Belohnungssystem noch dazu. Das heißt, man hat ja auch das Gefühl, ja, geil, ich setze mir ein Ziel und möchte belohnt werden. Da gibt es auch einen geilen Vortrag, den ich nicht finden werde, über Vera Birkenbiel, so ein 10-Minuten-Highlight-Ding, wo die mal erzählt hat, ja, Leute, die das Ziel abnehmen haben, dass die Zieldefinition an sich schon falsch ist. Das heißt, wenn ich jetzt in den Januar reingehe, also rein von, also die, das ist eine Gehirnforscherin, die lebt leider auch schon nicht mehr, aber die finde ich super geil. Also könnt ihr mal googeln oder die meisten kennen das vielleicht auch, die Vorträge von ihr. Die hat sich halt damit auseinandergesetzt, wie das Gehirn tickt. Und das Gehirn tickt ja für sich alleine, wo wir gar nichts dran aussetzen können. Wenn wir ein bisschen was verstehen, können wir das ein bisschen beeinflussen, wie so ein Gehirn funktioniert. Aber vieles ist halt irgendwie über Erziehung und so weiter da reingepflanzt worden, was wir gar nicht verhindern können. Unter anderem zum Beispiel vielleicht das Meckern im Autoverkehr, was man sich irgendwo beim Papa mal abgeguckt hat.
Ja.
Und die hat das ganz schlau gesagt, hat gesagt, naja, wenn die Zielsetzung ist, ich möchte abnehmen, dann kann das Gehirn gar nichts mit anfangen. Ja, was ist denn abnehmen? 3 Kilo, 2 Kilo, wann? Ja, nehme ich ab. Also sie hat das ganz lustig so gesagt, bis ich halt nicht mehr da bin oder wie. Ja, und dann war halt die Lösung war halt tatsächlich zu sagen, naja, ich wiege 75 Kilo oder ich wiege 80 Kilo. Das ist meine Zieldefinition. Und dann, oder ich wiege am dem und dem 80 Kilo. Und das ist dann sozusagen ein Weg, den man gehen kann.
Habe ich direkt falsch gemacht, ne? Mit regelmäßiger Fahren. Habe ich ja völlig falsches Ziel gesetzt schon.
Naja, und da ist halt auch die Frage. Da gibt es ja ganz, ganz, also ich hatte ja, früher habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich will so und so viele Kilometer gefahren sein.
Ja.
Pro Woche 200 oder pro Jahr 10.000 voll machen oder hier einer unserer Kollegen macht 15.000 voll. und so weiter. Das funktioniert für ganz viele, die genau diesen Trigger im Kopf haben und diesen Ansporn, ja geil, ich habe da eine Zahl, gegen die ich anfahre.
Ja.
Kenne ich von früher auch. Heute habe ich mit heute denke ich, ja geil, ich will 10 bis 15 Stunden die Woche Sport machen. Mhm. Das ist mein Ansatz, ein Ziel zu definieren, wo nicht drin steht, wie viel Radfahren, wie viel Tennis, wie viel sonst wie und so weiter. Aber das ist so das, wo ich auch sage, es muss auch nicht jede Woche sein, aber das ist so das, wo ich sage, ja, da fühle ich mich wohl mit. Das macht mir Spaß und ist vielseitig und das Ziel ist nicht zu eng gesteckt. Es ermöglicht mir auch zu sagen, ja, ich fahre vielleicht mal gar nicht Rad und mache was anderes. Mhm. Gehe vielleicht wandern in den Alpen oder sonst wie. Und wie gesagt, das sind alles so Denkanstöße und einer der wichtigsten Denkanstöße, auch gerade jetzt, was den Januar angeht. Und erstmal, jetzt haben wir viele, viele sportliche ZuhörerInnen und so weiter, wo viele wirklich sagen, okay, die fangen jetzt zumindest nicht bei Null an. Das heißt, das ist vielleicht nicht für jeden so relevant, aber ich kenne das von vielen normalen Menschen, die so im Umfeld sind, die dann sagen, ja, ich fange jetzt ab Januar an zu laufen oder Rad zu fahren oder sonst wie. Und ich glaube, dass die größte Barriere ist, dass man sich überfordert, dass man dann doch zu viel, zu schnell will. Mhm. Ja, weil der Körper nicht hinterherkommt, gerade beim Laufen. Ne, gleich, also es ist immer, auch wenn ihr als Radfahrer jetzt sagt, ich will jetzt mal Laufen nebenbei machen, mal ausprobieren, der ganze Bewegungsapparat kann das gar nicht. Einmal die Woche laufen, vielleicht zweimal, aber nicht jeden Tag und schon gar nicht gleich auf 5 oder 10 Kilometer gehen. Ne, oder am gleichen Zehner laufen wollen und sonst wie. Weil das ist, glaube ich, die größte Abbruchquote ist, dass dann irgendwann alles wehtut. Beim Laufen tut mir heute manchmal noch alles weh nach 10 Kilometern, obwohl ich regelmäßig laufe. Das ist auch wirklich ein Sport, da ist auch nicht jeder für gemacht. Und
ganz schlimm.
Und wie gesagt, das Belohnungssystem spielt dir da ja auch schlägt dir da ja auch ein Schnippchen, weil die Belohnung, dass Laufen Spaß macht, dauert halt 2 Monate. Die Belohnung, dass dein Fett wegschmilzt, dauert halt auch 3-4 Monate, bis du überhaupt irgendwas siehst. Mhm. Vielleicht siehst du auf der Waage das ein oder andere Kilo, aber im Spiegel siehst du immer noch gleich aus.
Ja.
Und das ist schon so auch so ein Punkt. Das ist halt alles, das kommt halt alles viel zu spät, egal welchen Vorsatz du machst.
Ja, man braucht da echt Geduld einfach.
Die Endorphine beim Laufen, die kriegst du doch nicht, wenn du das erste Mal laufen gehst.
Ja.
Oder beim Radfahren. Mhm. Also deswegen, dass sich da auch immer ganz klar sein, okay, entweder ich habe da Bock drauf oder nicht, aber wenn ich nach 3 Monaten sowieso wieder sagen will, ich will Schokolade und alles voll essen und wieder zurück zum Alten, dann brauche ich auch gar nicht erst anzufangen. Mhm. Und dann auch den Schneid zu haben, das hat Birkenbiel auch in ihrer Vorträge gesagt, haben, ja, ist gut. Steh doch dazu, dass du eben nicht der 80 oder 60 oder 70 Kilo Bergfloh bist.
Ja.
Ist doch scheißegal. Wen interessiert das?
Voll.
Solange du nicht davon leben musst, von dem als Erster am Berg oben ankommen, ist das doch völlig egal, was du wiegst.
Ja.
Scheißegal.
Absolut.
Naja, und dann ist noch ein Punkt, den ich spannend finde, der mir auch sehr geholfen hat, ist so drüber nachzudenken, wenn ich mir ein Ziel setze oder wenn ich irgendwas ändere in meinem Leben, kann das eine Routine werden. Oder es muss zur Routine werden. Dass man sozusagen, wenn ich jetzt mir was angewöhne, was ich besser machen will, zum Beispiel, was kann man da als Beispiel nehmen? Ich möchte jeden Tag oder ich möchte beweglicher werden oder sonst wie. Und ich habe da null Bock drauf und habe keine Chance, dass das irgendwie mal zu meiner Routine wird, jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein bisschen Krafttraining oder ein bisschen Stabi oder ein bisschen Yoga zu machen. Mhm. Wenn ich das nicht hinkriege, als Routine in mein Leben zu pflanzen, dann muss ich vielleicht auch irgendwann das lassen. Weil wenn das Ganze nur über den Kopf gesteuert wird nach dem Motto, ja, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, damit es mir besser geht und so weiter oder damit, weil mir das irgendwer gesagt hat oder weil ich es toll finde oder was oder weil irgendwer anders es toll findet und ich selber aber gar nicht so. Ich glaube, das ist auch so eine Sperre, wo man dann irgendwann aufgibt.
Ja.
Ich glaube, es muss alles Routine werden. Ob das Frühstück ist, will ich zuckerfrei frühstücken nicht mehr das weiße Marmeladenbrötchen essen, dann muss ich als Routine etwas anderes finden, was das ersetzt, wo ich sage, ich habe meine Morgenroutine, die mir Spaß macht. Und das darf nicht das dröge Müsli sein, wo ich sowieso keinen Bock drauf habe, dann muss es halt irgendwas anderes sein, was mir Spaß macht.
Ja.
Ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Das sind jetzt viele Sachen, die ich selber schon erlebt habe, wo ich Dinge angefangen habe, die aber nicht funktioniert haben, weil es halt einfach Frischkornbrei war halt einfach nervig. Abends das zu mühlen und sonst war halt nichts. War für 2-3 Monate hat man das mal gemacht, weil in dem Brucker-Buch, ich glaube, es ist auch ultra gesund wahrscheinlich.
Hört sich auch eklig an, ehrlich gesagt.
Es konnte auch lecker sein, wenn man sich Mühe gegeben hat, aber man gibt's, das war dann, das ist dann zwar teilweise eine Routine, aber man gibt es wieder auf. Und das auch das, sich da frei zu machen, dann gibt man es halt wieder auf. Auch egal. Aber ich glaube, dieses Routine-Ding, und da ist auch wieder ganz klar, eine Routine mit schneller Belohnung funktioniert immer besser als eine, wo die Belohnung erst im halben Jahr kommt.
Ja, klar.
Muss einem auch klar sein. Und ja, weiß ich nicht. Also schreibt mal in euer, weiß ich nicht. Also das, ja, ich glaube, ich hoffe mal, dass da jetzt Denkanstöße dabei sind. Ich bin mal gespannt und gerne den, wenn ihr da nicht öffentlich kommentieren wollt, ihr könnt auch bei Instagram gerne, @Quendler, mir gerne schreiben, ob einer sagt, ja, genau so mache ich es auch oder so habe ich es auch erlebt oder danke für den Denkanstoß, weil ich weiß immer nicht, ich blase hier irgendwas raus und dann hören Leute sich das an und schreiben aber ja nicht, schreibt ja nicht jeder in die öffentlichen die Kommentare, ja, mache ich auch so oder finde ich geil oder sonst wie, kann man ja vielleicht auch privat mal rüberschicken,
ja,
weil ist das jetzt doof, was wir gesagt haben, oder ist da für den einen oder anderen jetzt ein Satz dabei, wo er sagt, geil, so mache ich es jetzt auch? Fände ich spannend.
Ja, voll.
Also vielleicht hat einer Bock, da was zu schreiben. Sonst in die Kommentare einfach Augenöffner schreiben als Codewort. Augenöffner. Dann sind wir jetzt. Gehen wir mal rüber.
Aber hast du noch irgendwelche anderen Vorsätze? Da haben wir, also ich meine, du hast schon ein paar Vorsätze so gesagt, aber hast du dir sonst irgendwie was gesagt, was... Oder hast du es sowieso boykottiert?
Nee, also bei mir ist das ein mit Vorsätzen fließender Prozess.
Ja.
Also ich bin eh jetzt, habe ich ja im letzten Podcast meinen Pick mit dem Longevity-Buch.
Ja.
Und so habe ich viele, viele Themen. Und auch da ist es so, und das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp, das ist ja auch Rosinenpickerei. Das heißt, ich höre einen Satz, den ich geil finde, wo ich sage, geil, mache ich. Ja, und habe dann auch esse jetzt zum Beispiel viel, viel weniger Zucker oder so gut wie gar keinen, sondern nur noch dann, wenn der selbstgebackene Kuchen auf dem Tisch steht oder so in ganz, oder wenn mal eine Veranstaltung ist oder mal ein Nachtisch beim Essen gehen oder sowas abends. Und dann lernt man ja ganz viel, wo man sagt, na gut, um vom Zucker wegzukommen, wenn du wirklich addicted bist und jeden Tag Zucker brauchst, ist es wie beim Koffein, 4-5 Tage ist tatsächlich Entzugserscheinung, ja. Danach geht das dann. Und lerne dann halt wirklich immer hier und da. Und jetzt bin ich natürlich fokussiert, bin so ein bisschen in dieser Diary of a CEO Podcast-Blase drin, wo ich viel höre, wo es auch viel um, nicht nur um, da geht es ja viel um Gesundheit, gesund leben und sonst wie, aber dass dieser Punkt oft vernachlässigt wird. Ja, man muss auch, wie gesagt, nett sein, mit anderen Menschen zu tun haben, neue Sachen, auch mental vielleicht neue Sachen lernen, keine Ahnung, also nicht nur Social Media in den Griff kriegen. Das habe ich so ganz gut im Griff, aber halt auch nicht immer. Und sich trotzdem auch nicht immer bestrafen, wenn man irgendwas macht und das halt eben nicht objektiv vielleicht das Beste ist für die Umwelt oder das Leben oder sonst wie. Wie gesagt, gut Mensch, 100%ig kann man eh nicht sein. Ich glaube, das würde einen auch krank machen. Zumindest viele. Und das ist so, weiß ich nicht, am Ende so, glaube ich, dieser Punkt, let them, ist ein Ziel von mir, wirklich zu sagen, anstatt, oh, was macht denn der da für einen Scheiß, zu sagen, ja, geil, soll er machen, interessiert mich da nicht, ne? Oder,
weiß ich nicht, ob geil, aber.
Nee, geil nicht, aber okay. So dieses.
Na gut.
Versuchen, dieses auch anerzogene, im Gehirn verpflanzte Gen, was wir deutschen Hannoveraner, glaube ich, auch noch mal insbesondere haben, so nach dem Motto, oh, da macht einer was falsch, das finde ich aber nicht gut. Das, entweder sage ich ihm das oder zumindest denke ich mal, was ist denn das für ein Idiot? Das abzulegen, einfach zu sagen, ja, lass ihn machen und wir machen alle Dinge aus irgendwelchen Gründen, vielleicht nicht mit Absicht. Mhm. Und sicherlich bleibt ein Arschloch, wenn das wirklich ist, aber sind auch ganz viele dabei, die sind vielleicht super nett und haben halt einfach nur dieses Gehen, nicht blinken zu müssen, zu wollen.
Ja.
Keine Ahnung. Und das ist einem selber auch schon passiert und so. Einfach da ein bisschen verzeihlicher zu sein und so weiter. Ich bin da, glaube ich, eh schon relativ gut drin, aber einfach nochmal sagen, okay, ist jetzt, also auch gar nicht immer irgendwas gleich bewerten. Mhm. Ja, da ist jetzt einer, der macht irgendwas, was ich nicht machen würde. Der ist vielleicht überhaupt gar nicht sportlich und macht den ganzen Tag irgendwas Komisches, wo ich denke, ja, warum? Mhm. Nee, genau das zu umarmen und zu sagen, ja, geil. Ist ja gut, wie unterschiedlich wir alle so sind.
Ja, 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 voll.
Ja, das ist so vielleicht was auch wirklich nicht einfach ist zu lernen, glaube ich.
Schön.
Gut, kommen wir zu den Gamechangern des Jahres.
Oh ja.
Das sind gar nicht so viele, finde ich. Deine kenne ich gar nicht. Du kennst meine, weil ich sie ins Dokument geschrieben habe und du hast deine auch verheimlicht.
Nee, ich habe meine auch reingeschrieben. Kannst du lesen, wenn du möchtest.
Dann fang mal an. Was war denn so 2024, was hängen geblieben ist, was wirklich, wo du sagst, das nehme ich mit in die nächsten Jahre oder hat noch mal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so fahrertechnisch,
ja,
lebenstechnisch, keine Ahnung.
Nehme ich dir dein erstes direkt mit ab. Sehr gut. Wir haben beide das Gleiche, wir haben beide Wachsen aufgeschrieben.
Ja.
Und wir haben ja im letzten Podcast jetzt schon mal so ein paar Sachen erzählt, wie ist es jetzt auf Dauer, und das wird ja jetzt einfach immer nur mehr Dauer. Deswegen kann man eigentlich jedes Mal immer noch mal ein bisschen mehr sagen. Ich bin eher, also wirklich vom Wachsen sehr, sehr überrascht, weil wir ja am Anfang auch darüber gesprochen haben, wie wichtig ist es, dass deine Kette komplett ölfrei ist. Und wie wichtig ist, dass der letzte Krümel raus ist. Und wie wichtig ist es, dass du nach jeder Regenfahrt dann nachwachst und so weiter. Und viele haben uns ja schon in den Kommentaren auch so ein bisschen beruhigt, so, yo, macht mal easy, wenn da jetzt noch ein Tropfen drin ist, dann ist er ja nächstes Mal dann vielleicht weg. Mhm. Und ja, dass man auch mal eine leichte Regenfahrt haben kann und trotzdem ist die Kette noch okay und ihr müsst nicht nachwachsen. Und das ist genau die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Also zum Beispiel mit Matze jetzt gefahren und wir haben wirklich viel Wasser auch gesehen und die Kette sieht immer noch gut aus. Und ich wollte eigentlich...
Ne?
Ja, ja, voll. Ja. Genau, das wäre ja das Indiz auch, oh, das hört sich nicht mehr gut an und so weiter, ne, dass man da nochmal nachwachsen muss. Ich finde es mega cool. Und die, wie gesagt, du kennst es ja auch mal, fasst die Kette an und denkst dich einfach nur, wie cool ist das?
Man kann die Kette anfassen.
Das ist so cool.
Hier gibt es ja ein Bild im Hintergrund, was durchläuft von meiner alten Kette, wie schwarz mein blauer Handschuh war und nie wieder.
Ja, voll.
Also ich glaube auch, wir sind zwar wahrscheinlich da draußen, denken alle, ja, 2023, die hätten sie 2015 auch schon haben können.
Ja, ja, voll.
Also da waren ja viele, viele Pioniere und das gibt es ja schon länger, das Thema. Ich glaube, dass es jetzt erst aufpoppt, größer wird, interessanter wird und ich glaube auch, das ist eins der größten Veränderungen, die ich am Fahrrad habe, seit der elektronischen Schaltung, in Anführungsstrichen. Also wo ich von mechanisch auf elektronisch fand ich einen Riesenschritt. Ja. Ne? Und natürlich, die Gravelbike war ein Riesenschritt, generell natürlich, klar. Aber das ist das erste Mal, wo ich wieder denke, boah, wie geil. Ne? Bin auch durch den Dreck gefahren und wir sind dann mit einem Kumpel und habe dann einfach das Fahrrad einmal mit dem Wasserschlauch sauber gemacht, so den groben, diesen ganzen Sand, Dreck, Schlamm, ne, weil es alles, ist ja auch alles matschig im Moment, mit dem Gravelbike schön durch den Wald geheizt. Die Kette, also mit dem Wasserschlauch, und dann geht halt wirklich diese Sandkörner, Dreck, Schlammkörner weg und dann glänzt die. Mhm. Und dann fäst du sie an und sie macht nichts mit deinen Händen.
Ja.
Also, und auch nachwachsen muss auch noch nicht gleich, ne? Wenn du dann einmal nur mit dem Wasserschlauch rübergehst und ein bisschen Dreck hat sie halt gesehen, aber die läuft trotzdem noch rund. Muss ich nicht, trotz, auch wenn es eine Gravelkette ist, nicht sofort wieder wachsen.
Mhm.
Also, Wahnsinn.
Ja, ja. Was richtig Grundlegendes, was sich irgendwie gefühlt am Fahrrad verändert hat für einen.
Ja, vor allem, dass uns das nicht mal eher einer erzählt hat. Und sie haben es uns erzählt und wir haben es trotzdem nicht gemacht.
Ja, wirklich. Aber da sind wir auch, das ist wie die Leute, die sagen, nee, tubeless, komm, hör mir auf damit.
Ja, ja.
Und ich kann ja auch verstehen, dann gibt es immer diese Punkte, da macht man eine schlechte Erfahrung. Leute kaufen sich, rüsten ihr Rad mit Tubeless aus und fahren in der ersten Woche durch zwei dicke Scherben und überall spritzt die Dichtmilch. Klar haben die kein Vertrauen. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwie die Kette halt nicht komplett fettfrei ist und die wird gewachst und es ist trotzdem dreckig. Nee, das ist ja richtig blöd. Ja, also sowas kann passieren, aber ich muss sagen, bei mir ist es wie mit Tubeless. Ich bin seit Tag 1 mega happy damit. Ja. Und es ist halt das Coole, dass es immer noch mehr wird gerade. Und ich freue mich richtig auf diese Routine, die Kette da einfach kurz reinzuwerfen in dieses Wachsbad. Weil das ist ja auch nochmal das Coole, dass du halt diesen extra Topf hast. Und das ist irgendwie, ja, den kann man irgendwie nett aufbauen und hat den direkt wieder zusammengepackt. Es nimmt nicht viel Platz weg und ich muss jetzt nicht irgendeinen alten Kochtopf da noch irgendwo stehen haben oder so. Ja, ja, ich find's cool.
Ja, ja. Und ich glaube auch, dass sich da noch mehr tun wird. Jetzt hat man gerade gesehen, dass Dry Fluid da auch was auf den Markt bringt. Da, mit dem will ich jetzt auch demnächst mal sprechen, weil wir deren Keramik-Schmierstoff sowieso im Sortiment haben. Der geht da auch einen anderen Weg wohl, dass er einmal eine gewachste Kette verkauft mit Keramikanteilen, die dann aber dann nur hinterher mit Keramik nachgehört werden. Muss man sich mal angucken, ob das dann auch das ähnliche Feeling ist, dass die Kette trocken bleibt, in Anführungsstrichen, also nicht fettig und so weiter. Auch spannend, relativ teures System aber.
Deswegen macht man es auch zu Hause nicht und weil es auch zu.
Ja, ja, und man kann zu Hause nicht nachwachsen, weil das halt dieses Keramikpartikel da irgendwie, wenn da ein bisschen zu die Temperatur nicht richtig stimmt, funktioniert das wohl auch nicht so richtig. Also fand ich hochinteressant. Und glaube auch, dass das noch ein Trend wird, der jetzt erst vielleicht beginnt. So ein bisschen. Ja. Nee, ansonsten finde ich, dass wir ein relatives Stillstandjahr hatten. Neue Schaltgruppen, da fehlt jetzt die elektronische GRX, die 12-fach GRX von Shimano kam zwar, aber mechanisch und ist jetzt auch nicht so, ist auch eigentlich auch bewährte Technik, weil 12-fach Dura-Ace Ultegra 105 gibt es ja schon, da fehlte ja nur noch die GRX und so weiter. Da war jetzt tatsächlich so am Fahrrad selber, weiß ich jetzt nicht, ob ich da noch irgendwas anderes Innovatives habe.
Okay, ich hatte noch aufgeschrieben, ich hoffe, ich bin damit jetzt richtig, Transmission ist doch letztes Jahr rausgekommen, oder?
Oder vorletztes? Ich war nämlich auch nicht sicher.
Ich habe in unseren Videos geguckt und da war es auf jeden Fall im letzten Jahr.
Na gut, okay.
Deswegen ist es für mich irgendwie das letzte, aber vielleicht vertue ich mich jetzt auch.
Ja, weiß ist egal. Nicht. Also das Transmission, also da geht es ja um SRAM Transmission, diesen neuen Standard,
genau.
Das Schaltwerk hinten anzubringen. Ist ja auch tatsächlich schaltgruppenmäßig die größte Revolution aktuell in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen. Wenn man den Shift von 11 zu 12-fach nimmt, ist sicherlich ein wichtiger Schritt gewesen. Und Transmission sehe ich aber als größeren Schritt sogar an, weil du ja stufenlos schalten kannst, das Schaltwerk sozusagen viel stabiler hängt. Ich habe mir gerade letztens das Schaltauge verbogen.
Ah, okay.
Also, als wir schön die Fotos an der Marienburg gemacht haben, Räder an den Zaun gestellt, Windböe. Stefan und ich, beide Räder umgeknallt. Und ja, Gott sei Dank nichts passiert. Ne? Auf Schaltwerkseite natürlich. Haben wir gedacht, war nichts, ne? Bis wir dann losgefahren sind. Hatten wir beide krumm. Ja, und ich konnte es fixen, indem ich das Schaltauge, beim Open kann man relativ einfach das Schaltauge wechseln. Das habe ich dann zu Hause gemacht. Das ist jetzt bei mir alles wieder okay.
Ja.
Mit Transmission wäre nichts gewesen.
Zumindest, das stimmt.
Ja, also zu 99% nichts gewesen.
Ja. Also nochmal, ja, muss man ja dazu sagen, das kommt immer mehr jetzt. Ne? Also es ist in unserem Bereich, hier betrifft uns das noch nicht so mega doll, aber kann man sicher sein, dass das irgendwie kommt. Man sieht das immer mehr mal wieder an Gravelrädern und so weiter. Also das wird uns schon in Zukunft ein bisschen verfolgen, bin ich mir relativ sicher, in der Fahrradbranche.
In der Fahrradbranche ist es ja momentan in der Mountainbike-Welt erstmal sowieso nur SRAM Eagle Access. Also wenn überhaupt, kann man es am Gravelbike aktuell mit einer Mullet, wenn der Rahmen das hergibt, überhaupt realisieren.
Genau.
Und deswegen ist es von der Technologie, glaube ich, ein Game Changer, der aber noch nicht angekommen ist. Wahrscheinlich müssen wir das im nächsten Jahr in unsere Liste mit reinpacken, wenn dann die ersten Gravelbikes und vielleicht, wenn wir später im Was kommt 24 reingucken, vielleicht auch mal philosophieren, ob es da vielleicht auch mal eine Road-Gruppe oder eine Gravel-Gruppe geben wird. Keine Ahnung. Und was vielleicht andere Hersteller noch anbieten in dem Bereich.
Ja.
Das wäre so ein bisschen das Glaskugel gucken. Aber ansonsten am Rad selber technisch in dem Sinne keine Game Changer, sondern eher so diese Marginal Gain Geschichte. Ja, geil, es gibt jetzt einen Conti 5000er in 35 mm, den es früher nicht gegeben hat. Früher hat es nicht mal 32 gegeben. Also alles so Reifen, die wir uns immer mal gewünscht haben, die gibt es jetzt. Wir haben also sozusagen eine größere Vielfalt an Reifenarten, Reifenbreiten, stollig, nicht stollig. Verschiedene Reifenmischungen von Conti, dieser 5000er Regen All Four Seasons Nachfolger, ich weiß gar nicht, wie der
genau,
heißt.
Genau, der ASTR heißt der dann, ne?
ASTR ja. Und solche Sachen, wo ich sage, geil, ne? Und jetzt war Conti das Beispiel, aber bei jedem anderen Hersteller auch, wo du sagst, noch mal mehr kleinere Schritte, um das Optimum aus seinem Rad rauszuholen. Das glaube ich, gibt es, aber kein großes Ding mehr, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Es gibt wohl im Road-Bereich wird wohl TPU wohl immer mehr benutzt, habe ich das Gefühl, ne? Dass selbst Profiteams jetzt gar nicht wieder von Tubeless weg Richtung TPU-Schläuchen gehen. Vielleicht haben die jetzt auch erst den Status erreicht, dass sie sicher convenient genug sind, vielleicht auch nochmal von der TPU-Mischung nochmal besser geworden sind, keine Ahnung, dass das jetzt zumindest in den Profiteams vielleicht erste Wahl ist. Finde ich ganz spannend, so einen kleinen Trend, aber vielleicht auch nichts Weltbewegendes. Muss mal gucken. Ich glaube, im Gravel-Bereich, Gravel-MTB wird immer tubeless bleiben. Im Road-Bereich sehe ich da eine Chance, dass tubeless durch TPU, ne, also dass der Betylschlauch wahrscheinlich irgendwann ausgedient hat und die Leute, die immer Schlauch fahren wollen, fahren dann TPU. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen auf der Kippe stehen, ob sich Tubeless dann vielleicht durch TPU ablösen lässt, vielleicht sogar längerfristig.
Ja,
ja,
klar, voll. Also ich finde gerade im Rennradbereich, da ist ja Tubeless einfach am umstrittensten.
Ja.
So, ne? Also ich meine, wenn man jetzt mal Mountainbike und Gravel, ne? Darum geht es mir jetzt und Rennrad. Das sind so meine drei Sachen, wo ich einen Blick drauf habe. Mir geht jetzt nicht um das E-Bike, was hier in der Stadt rumfährt.
Ja, ja.
Aber ja, da macht es einfach, ja, da streiten sich die meisten Leute, sagen wir es so, ne, beim Rennrad. Da gibt es viele, viele Leute, die noch sagen, Schlauch ist es.
Ja, ja, ja.
Also, ja.
Und vielleicht ist der TPU genau der perfekte Kompromiss aus beiden Welten, in Anführungsstrichen, auch wenn keine Milch dann drin ist. Ist auch das leichtere System am Ende, ne? Also ein Tubeless-Reifen ist immer ein bisschen schwerer. Die Milch und TPU-Schlauch nehmen sich nichts vom Gewicht, würde ich sagen, mehr oder weniger. Das, glaube ich, kann man gleichsetzen. Dafür eine leichtere Decke hast du das leichtere System. Wenn das dann pannenmäßig gleichzieht, was ich nicht glaube, da ist immer noch der Vorteil Tubeless. Aber muss man mal gucken. Vielleicht ist TPU auch mittlerweile so sicher, dass man das machen kann. Also wir sind da will ich auch selber nochmal, TPU will ich auch selber demnächst mal testen. Einfach mal wieder einen 28er Reifen mal ohne Tubeless zu fahren.
Ja, ich bin gespannt. Ja. Aber, weil auch da gibt es ja, hier und da kann das ja zu Problemen führen.
Ja. Ansonsten habe ich eigentlich nur so fahrertechnisch geht's um diese Garmin Epix-Serie oder Forerunner 965-Serie, nehme ich mal beide unter einen Hut, dass jetzt sozusagen bei Garmin der Shift geschafft wurde, AMOLED-Uhren, also mit einem schönen, brillanten Display, ähnlich wie bei einer Apple Watch, herzustellen, die trotzdem akkumäßig nicht der Super-GAU sind. Ich glaube, bei einer 965, wenn man regelmäßig Sport macht, hat man realistische 6-7 Tage Akkulaufzeit. Bei meiner Epix komme ich immer so auf 10 Tage. Trotzdem schönes, brillantes Display mit einer hohen Auflösung, was schön aussieht, wo man auch die Daten etwas schöner dargestellt hat. Das war für mich so ein kleiner Schritt in eine Richtung technisch. Und ich meine, dass jetzt Polar und auch Suunto haben jetzt auch nachgezogen mit ähnlichen Uhren. Und das hat mich jetzt auch dazu gebracht, dass ich auch von dieser Apple-Welt am Handgelenk komplett weg bin, weil das für mich nicht mehr geht, alle ein, zwei Tage die Uhr aufzuladen, wenn ich ein schönes Display mit 10 Tage Akkulaufzeit tragen kann. Und ich muss Garmin auch zugestehen, dass sie aktuell in meinen Augen gesundheits- und trainingssteuerungsmäßig, glaube ich, die Nase komplett vorn haben. Mhm. Also sie haben letztendlich in ihren Uhren extrem gutes GPS, also extrem gutes Gerät, mit dem man sein Training aufzeichnen kann. Das ist ja erstmal bei einer Uhr immer das Wichtigste, das Laufen. Ich nutze sie mittlerweile auch zum Radfahren, das Radfahren aufzuzeichnen mit Puls und Watt und allem Pipapo. Nutze den Wahoo Roam parallel, weil am Fahrradcomputer als Bildschirm vorne mag ich die Garmin nicht so gerne. Da bin ich ein Wahoo-Fan. Aber der Wahoo läuft eigentlich nur noch parallel als Anzeigeeinheit mit. Alles, was zu Strava und in meine ganzen Trainings-Apps reingeht, ist Garmin. Und Garmin Connect hinten dran und auch und vor allem diese ganze Fitnessanalyse, die ich an der Uhr habe, das schafft eben auch kein Garmin Edge Fahrradcomputer, weil der eben nicht nachts weiß, wie ich geschlafen habe und wie mein HRV ist und so weiter. Ja, klar. Und da finde ich auch, das ist für mich auch so ein kleiner Game Changer, wo, und das sehe ich auch, also ein bisschen als Trend in vielen, bei vielen YouTubern oder bei vielen Kanälen, die ich auch sonst so beobachte, dass man heutzutage wirklich mit HRV und mit Training, Readiness und so weiter, alles, was so diese Uhr anzeigt, sehr, sehr gut auch als Hobbysportler in einem Bereich kommt, der sonst Profis vorbehalten war, wo wirklich einer sagt, okay, du bist heute fit oder nee, mach heute lieber kein Training. Du bist viel zu müde und hast schlecht geschlafen und so weiter. Und jetzt trinke ich keinen Alkohol, habe aber auch mitbekommen, dass Leute, die dann ihren HRV jede Nacht tracken und dann trinken sie Silvester das erste Mal wieder Alkohol, am nächsten Tag ist alles rot und so weiter. Also das zeigt, dass du hast halt einfach ein Gerät, was dir wirklich, finde ich, relativ krasse Daten gibt. Und das ist für mich der Game Changer, dass man auf einmal morgens auf einem Blick das bestätigt kommt, wie man sich fühlt. Also du bist wirklich in der Lage, dein Körpergefühl zu bestätigen oder halt eben vielleicht auch einen Infekt frühzeitig zu erkennen und so weiter und das oder Übertraining zu vermeiden und so weiter. Und ich glaube, da stehen wir. Ich glaube, das ist momentan auch so ein Umbruch, wo wir da wirklich an so einer da angekommen sind, dass das sehr ausgereift ist. Dass man da wirklich Metriken hat, an denen man sich orientieren kann, wo man sieht, oh, meine Form wird besser. VO2 Max wird besser, die Trainingssteuerung wird besser, dann in meinem Fall mit Enduko im Hintergrund, was früher nicht so gut war, so möglich war. Und sicherlich Apple Watch kriegt das auch gut hin. Die haben auch HRV und sonst wie, aber nur mit Dritt-Apps. Athletic habe ich hier auch schon mal gepickt, glaube ich. Da kriegt man das auch irgendwie hin. Aber da hast du ein bisschen diese Akkuproblematik und die ist nicht so schön als Trainingsuhr, hat halt nicht diese Trainingssteuerung dahinter, wie sie Garmin hat. Und was natürlich wahrscheinlich ähnlich gut ist wie Garmin, ist wohl dieses Whoop-Armband. Da finde ich nur das Subscription-Modell etwas teuer dafür, dass ich nur so ein Armband ohne Display habe. Mhm. Ich glaube, da zahlst du nichts fürs Armband. Das kriegst du irgendwie mehr oder weniger geschenkt. Und zahlst aber relativ viel für die Subscription, 200-300 € im Jahr, meine ich. Weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Und da kriegst du auch, glaube ich, sehr geile Metriken raus. Whoop hat natürlich Science-mäßig auch schon, habe ich auch einen Podcast von einer, die da so ein bisschen die Daten mit analysiert. Die haben natürlich auch einen tollen Datenpool und Whoop siehst du halt auch an jedem Armband im Moment. Ne? Ob es nun in einer Tennis-Doku ist, hat jeder Tennisspielerin hat so ein Ding um. Mhm. Jeder Radsportler fährt mit so einem Ding rum. In meinem Fall habe ich mich jetzt dafür entschieden, Garmin-Uhr, die holt die gleichen Daten wie so ein, also die Sensorik ist ja die gleiche. Mhm. Ob ich eine Apple Watch oder ein Whoop oder eine Garmin-Uhr oder auch andere Uhren umhabe, da die Sensorik ist halt immer HRV messen und so weiter. Auch Chorus hat mittlerweile jetzt, das fehlte bei Chorus noch, die haben jetzt mit dem Software-Update auch 24/7, also insbesondere in der Nacht eine HRV-Messung. Mhm. Ist auch dazu gekommen, also ist jetzt auch wieder ein Tipp wert. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch so ein Game-Changer-Moment. Mhm. Weil ich glaube, viele, viele ambitionierte Sportler werden da ganz viel draus ziehen und besser trainieren, gesünder trainieren, weniger Übertraining und so weiter machen können. Was so vor 3, 4 Jahren vielleicht noch nicht möglich war. Ja.
Ja, verstehe ich komplett. Also ich meine, du bist ja mega im Thema drin. Bei mir ist das so, ich überwache da gar nichts bei mir und ich höre dann auf meinen Körper, aber ich kann es halt komplett verstehen, wenn man da Bock drauf hat. So, manchmal kriegt man ja, also wenn man so jemanden darüber sieht, der, also ich krieg da schon Bock, auch wenn du von irgendwie Apps erzählst, die du benutzt und so weiter, ne? Da kriegt man schon Lust. Ich bin noch nicht ganz so weit. Aber
ja. Nee, es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ist mir too much, klar. Ja. Aber für jemanden wie mich, der dann, ich habe ja auch Phasen in meinem Leben, wo es diese Uhren auch noch gar nicht gab und sonst wie, wo du dann auch infektanfällig warst, weil du einfach viel zu viel gemacht hast. Mhm. Also das ist tatsächlich dieses Ausbremsen, ist ja viel wichtiger als das, noch mehr und noch höher und noch schneller zu werden.
Ja.
Das finde ich ganz spannend und
das ist ein kleiner Helfer, ne?
Ja, und ich habe auch da das Gefühl, am Anfang ist das natürlich, du guckst jeden Tag und so weiter und es ist super spannend und sonst wie. Und jetzt ist es halt eine Routine. Mhm. Das finde ich auch wirklich bei Garmin geil. Erst hat mich das genervt, habe ich abgeschaltet, weil die kommt jeden Morgen, kommt die mit so einem Morning Report angeschissen. Hier ist dein Morning Report, guck dir den mal an. Und mittlerweile ist das so eine Routine geworden, wo ich mich morgens drauf freue. Das gehört halt zu meinem Dings auf, ich wache auf. Klicke mein Morning Report durch. Das ist wirklich, da wird dein HRV angezeigt, dann deine Training Readiness, wie war dein Schlaf nachts, wie ist das Wetter draußen, glaube ich noch. Und dann kommt so ein kleiner Vorschlag, so nach dem Motto, ja, was kannst du denn heute machen? Dann steht da entweder Rest, ich habe das alles auf Englisch eingestellt, wegen, was steht bei Pause machen, pausieren oder mach 30 Minuten Base oder vielleicht mach ein Radfahr VO2 Max Training, aber nicht spezialisiert, sondern einfach so als Vorschlag. Und dann klickst du weiter und dann war es das auch. Und das ist alles, was ich am Tag mit meinen Metriken mache. Ich gucke da einmal morgens drauf und fertig. Das heißt, es ist auch sonst nicht mehr viel Arbeit, da immer noch mal in die Analyse zu gehen. Das macht man, wenn man damit anfängt, vielleicht schon mal eher. Dass die Uhr überhaupt so weit kommt, dafür braucht man auch ein paar Wochen. Die musste ich ja erst mal kennenlernen. Und die hat auch noch viel mehr Anzeige, hat so VO2 Max und so weiter, aber da gucke ich nicht immer drauf. Das ist dann vielleicht mal interessant, nach dem Training drauf zu gucken und so weiter. Und das ist so eine schöne Routine und die macht das halt alles so für dich.
Aber
du musst nicht viel machen.
Ja, aber jetzt kann man ja sich fragen, ist die Technik denn jetzt so cool, dass das alles passt oder kollidiert das mit anderen Trainingsplänen, die du machst? Sowas wie Enduko jetzt zum Beispiel.
Ja, das ist das Spannende. Das ist Enduko nutze ich ja, das habe ich hier auch schon oft erzählt. Als Trainingsplan-App, die mir sagt, heute machst du Pause, heute machst du eine Stunde Grundlagenausdauer oder Regeneration, morgen gehst du laufen und machst noch ein VO2 Max Radtraining, also manchmal zwei Einheiten und so weiter. Was super spannend ist, Garmin und Enduko wissen nichts voneinander. Mhm. Enduko hat keinen Zugriff auf meine Schlafdaten und HRV und sonst wie, also die machen einfach den Trainingsplan nach Workload. Also Enduko sagt, okay, du hast den und den Workload und dann auch wirklich phasenbasiert. Das heißt, du hast Belastungswochen, du hast Entlastungswochen und so weiter. Also wirklich eine schöne Trainingsplanung dahinter, die man auch immer wieder anpassen kann, wenn man will. Und der Witz ist, dass die ganz, ganz oft genau das Gleiche anzeigen.
Okay. Sowas also, wie Rest Day zum Beispiel dann.
Ja, ne? also zumindest Regeneration oder Base Training ist auch Base Training und dann zeigt auf einmal die Garmin nach 3-4 Tagen Rest und Base Training, zeigt die an, ich soll ein VO2 Max Intervall machen. Und dann steht der in Enduko auch drin, wo du echt schon denkst, okay, krass.
Ja.
Wie geht das? Ne? Oder wissen die vielleicht doch heimlich voneinander? Und das ist so, das gibt einem so ein bisschen ein sicheres Gefühl. Deswegen, die Garmin nutze ich ja gar nicht zur Trainingssteuerung. Aber das, was da morgens drinsteht, das kommt meistens auch hin.
Mhm.
Mit dem, was mir Enduko als Training vorschlägt.
Ah, das ist cool.
Ja. Enduko habe ich hier auch als Gamechanger drin, weil das für mich persönlich ein Gamechanger ist. Glaube ich aber nicht für jeden geeignet. Da musst du, glaube ich, schon ein gut trainierter oder ein viel trainierender Mensch sein. Das kann sein, wenn du oder dich schon ein bisschen auskennen. Ich glaube, das geht nicht für jeden oder jemand, der wirklich mit Sport bei Null anfängt, da ist es wahrscheinlich too much. Man muss es ja auch erstmal verstehen, was der von einem will, was ist Zone 2 und die Pulswerte und wie kriege ich das hin. Aber für jemanden, der so ein bisschen ambitioniert trainiert hat, der vielleicht wirklich oft das Gefühl hat, ich bin zu müde, ich mache zu viel, für den ist das super. Oder der vielleicht auch einen Wettkampf auf einen Wettkampf hin trainieren möchte und vielleicht auch, für mich ist es auch eine motivierende Maßnahme manchmal, wo dann drin steht, ach, fahr noch mal eine Stunde, die ich vielleicht sonst nicht gefahren wäre. Aber es ist nicht so, ich habe es hier zwar als Stichwort drin, aber es ist so für mich persönlich so ein kleines Ding, was mich jetzt begleitet schon seit über einem Jahr, was ich ganz cool finde. Aber ich glaube, der Game Changer ist so diese Metriken, die man rausholen kann aus den Wearables aktuell. Das war es eigentlich.
Ja. Bei mir ist, das passt irgendwie ein bisschen dazu, weil das so Trainingspläne und so weiter, das hat mich, letztes Jahr hat mich das komplett kalt gelassen, alles. Also alles, was Competition angeht. Und mein Game Changer für letztes Jahr waren Trails und Social Rides. Also wirklich alles spazierenmäßig und einfach nur Spaß auf dem Fahrrad haben und gar keine Nummern. Nummern komplett egal. Bei Strava ganz, ganz viel nicht hochgeladen und so weiter. Und das war eine geile Entlastung. Und muss ich aber auch sagen, ist der Gamechanger für 23 halt gewesen. Und für 24 sehe ich das jetzt schon wieder ein bisschen anders.
Okay.
Aber das ist ja auch, haben wir in der letzten Folge eigentlich auch schon über Strava und so weiter geredet. Das ändert sich einfach stetig.
Ja, ja.
Und ich habe es jetzt auch schon so, ja, dass ich mir Ziele setze für dieses Jahr und was könnte man mal fahren und dann willst du jetzt irgendwie auch nicht blöd abschneiden da vielleicht und irgendwie eine gewisse Form haben oder sowas.
Ja. Das heißt, du bist der Zieletyp, wenn ich einen Wettkampf habe, trainiere ich auch?
Ja, also ja, wenn ich jetzt dieses Jahr nichts vorhätte, dann da erscheint mir das so sinnlos irgendwie.
Dann
also
treffe ich dich im Waldwinkelcafé in der Hängematte, ne?
Genau, genau so ist es. Und ja, Waldwinkel übrigens Gamechanger auch für mich.
Kann man ja, ja, stimmt, sagen. Ja, ja.
Ja, genau, so ist es. Und wenn ich, ja, wenn ich jetzt irgendwas hätte, wo ich hinarbeiten will, also mit Sicherheit liege ich 2024 auch noch in der Hängematte da und ja. Trinke ein Aperol oder so. Bin ich mir hundertprozentig sicher, aber trotzdem hätte ich dann eher geplant, so okay, ich will jetzt die Woche über, würde ich dann auch eher in Stunden rechnen, irgendwie so und so viele Stunden will ich dann vielleicht die Woche fahren und wenn das mal eine Woche nicht klappt, auch okay, aber ich will auf jeden Fall dann wieder regelmäßiger unterwegs sein und irgendwie fit für zum Beispiel eine Veranstaltung sein oder sowas, ne? Jetzt kein Rennen unbedingt, kann vielleicht auch ein Rennen sein, wer weiß.
Ja, du hattest da letztens was angesprochen, wo du schon mal geguckt hast, ob noch Startplätze frei sind. Ne?
Habe ich schon mal, ja, habe ich dich auch gefragt, ob du da nicht Bock drauf hättest.
Ja, ja, das ist in der Urlaubszeit.
Ja, ja.
Aber so am Ende der Ferien, das könnte klappen.
Mhm. Ja, wer weiß.
Ja, ja, willst du aber nicht sagen hier, was es ist, ne?
Nee, ich glaube noch nicht, oder? Ich weiß nicht.
Lassen wir es weg. Ja. Kommt noch.
Ratet doch mal.
Ja, ja, was ratet mal, sein? Genau. Also hast du schon wieder Bock, mal was zu fahren, was du letztes Jahr gar nicht, ne? Letztes Jahr bist du gar nichts gefahren irgendwie, ne?
Nee, eigentlich gar nicht.
Außer den Orbit mit uns so fast.
So fast, genau. Ja. Aber warte mal, Gravity Festival war ja auch eine Veranstaltung sozusagen, ja. Das war auch ein Orbit. Und bin ich noch ein Orbit gefahren? Weiß ich gar nicht mehr.
Ja. Aber sowieso nichts Offizielles, so jedermann-mäßiges,
nee, genau.
Ne?
Ja.
Nee, aber das sind ja so, ja, weiß ich auch nicht. Also da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, was unsere Ziele oder was wir so für haben. Aber das entwickelt sich, glaube ich, alles erst. Bei mir entwickelt sich es noch. Du hast jetzt schon mal wieder konkreter wieder eine Idee gehabt, aber so ganz festgezurrt ist alles noch nicht.
Ne? Ja. Ja, sind ein paar Ideen. Ne? Wie gesagt, wir hatten ja auch über Urlaube geredet und sowas. Also mal schauen. Aber auf jeden Fall ist für mich wichtig, dieses Jahr wieder Ziele zu haben und jetzt nicht Competition ist angesagt, aber ein bisschen was kann schon passieren. So.
Ja, okay. Na gut, dann, ja, jetzt ist natürlich die große Frage, haben wir irgendwas in der Glaskugel stecken, wo wir sagen, das passiert jetzt 24? Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt was passieren muss. Ich glaube, so 22 war das Jahr, wo nichts passieren konnte, weil einfach ja, Supply Chain, wie nennt sich das? Also, dass einfach nichts lieferbar war.
Ja.
Dann hat sich das für 23 erholt und leider auch ein bisschen übererholt, dass zu viel lieferbar war und natürlich auch, ja, so was die Kapazitäten in Werken, irgendwas Neues zu produzieren, einfach auch nicht da war, weil ja die alten Sachen alle noch weggearbeitet werden mussten oder eben auch noch verkauft werden mussten. Und Jetzt habe ich natürlich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Jahr wieder was passiert.
Ja, es ist halt die Frage, wie groß ist dieser Überbestand bei allen möglichen Firmen und wie kriegen die das weg und schieben die was Neues nach, bevor das weg ist, ne? Also ist immer die Frage, ich glaube, was wir auf jeden Fall mit Sicherheit sagen können, dass, ich meine, in unserer Bubble ist es hier sowieso schon so, elektronische Schaltung ist sehr, sehr gängig. Ich sag mal, es ist mittlerweile schon sehr selten, dass wir mal mechanisch geschaltete Räder hier haben. Und ich glaube, das wird immer mehr. Also da gibt es ein paar Leute da draußen, die dann vielleicht eine Bikepacking-Tour machen wollen, wo sie einfach sicher sind, da ist ein Zug drin und ich kann das immer selber fixen und so weiter. Aber elektronische Schaltung, wir sehen das inzwischen bei allen Herstellern eigentlich, die Einstiegsgruppen sind schon elektronisch. Und
ja, 105er, ne? Die wurde jetzt mechanisch nochmal nachgeliefert. Immerhin. Genau. Also es scheint ja trotzdem, ja, das war eigentlich nicht so angekündigt. Also scheinbar gab es dann trotzdem diesen Bedarf, okay, eine mechanische müssen wir noch machen für Leute, die ein bisschen ambitioniert Rad fahren. oder dass wobei ich nicht glaube, dass der für den Hersteller wahrscheinlich eher der OEM-Markt, das heißt, wahrscheinlich danach gesagt hat, okay, wir wollen einfach ein günstiges Komplettbike anbieten. Shimano bauen wir eine Gruppe, die ein bisschen billiger ist als die elektronische 105. Ich glaube, da kommt der Druck her. Nicht, weil irgendein Bikepacker sagt, er muss jetzt mechanisch fahren, sondern eher, weil, glaube ich, die Industrie sagt, wir brauchen einen günstigeren Einstiegspreis bei Rädern.
Also ich meine, wir machen ja die Preise von Fahrradteilen nicht. Deswegen können wir da auch schon ein bisschen was gegen sagen, ne? Aber ja, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie ist das in der Herstellung, so ein SDI-Hebel, der mechanisch geschaltet ist und einer, der elektronisch geschaltet ist, dann ist das ja lächerlich, was an Technik eigentlich in so einem Hebel drin steckt, der elektronisch schaltet. Das ist ja, also ich sag mal, für deinen Fernseher so eine Universalfernbedienung bei Aldi kriegst du ja hinterhergeworfen. Also es kostet ja einfach mal gar nichts. Das ist ja eigentlich nur ein Taster, ne? Und da muss man natürlich fairerweise sagen, ja, das muss auch alles entwickelt werden und so weiter. Das hat man ja bei jedem Hersteller. Aber grundsätzlich diese ganze Mechanik, die in einem STI mit einem mechanischen Zug drin ist, so vom Gedanken her, müsste das ja viel teurer sein eigentlich.
Du meinst, der mechanische Schalter, die mechanische Schaltung müsste billiger sein, die elektronische billiger sein als die mechanische.
Ist ja wohl klar, dass das nicht passieren wird. Ne? Ja, ja. Also wie gesagt, so Herstellungskosten und so weiter, das ist bei allem Möglichen so. Das ist, kannst du ja auch vergleichen mit Autos und so weiter. Ne? Also da muss man einfach sagen, ja, der Gehirnschmalz, wie du immer sagst, ne, der musste da reinfließen und so weiter. Aber letztendlich so von der Technik, die da drin steckt, also ich meine, habt ihr irgendwie mal einen kaputten SDI zu Hause, der mechanisch geschaltet wird und ihr macht den mal auf, den kriegt ihr auch nicht wieder zusammen. Es ist einfach so, ne? Also mit so normalem Werkzeug und kein Verständnis und diese ganzen kleinen filigranen Federn und so weiter da drin. Also ganz ehrlich, ihr schraubt den zu Hause auf, hundertprozentig, ihr kriegt es nicht wieder zusammen, dass es funktioniert.
Ja, aber ist nicht spätestens der Schaltwerk dann elektronisch teurer wegen der Motoren und so? Und da muss man da, weil das Schaltwerk ist es, glaube ich, genau umgekehrt. Da ist das Mechanische ja super einfach. Da ist einfach eine Feder, die von so einem Kabel gezogen wird, weil der SDI ja letztendlich die Arbeit macht. Und ich glaube, jetzt ist es umgekehrt. Der SDI macht gar nichts mehr. Der gibt nur noch das Signal an Schaltwerk und das macht alles.
Klar. Ne? Also muss man natürlich, ja, auf jeden Fall. Ein Schaltwerk, eine teure Sache. Aber man sieht ja auch irgendwie an den Preisen, also man kann ja auch Gruppen einzeln kaufen, dass die SDIs schon eigentlich recht teuer sind, so muss man sagen, ne? Ja, wie gesagt, also ich glaube, irgendwann wird das sehr, sehr normal sein und ja, sieht man auch bei immer mehr Leuten draußen irgendwie, dass die Fahrräder elektronisch sind. Das wird einfach.
Ja gut, aber den Trend gab es auch schon jetzt schon seit ein, zwei Jahren, würde ich sagen, dass das sowieso einen Shift gab. Scheibenbremse sowieso und der ist jetzt auch vollzogen. Was jetzt sicherlich gesetzt ist für 24, ist die 12-fach DI2 GRX kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht kommt. Also wir wissen also, nichts. Ne?
Wir
also
wissen
deswegen,
gar nichts. Wir können also
schöne Grüße an Shimano. Wir können ja noch alles sagen, weil wir noch nichts, noch mit keinem gesprochen haben. Aber das ist ja klar.
Eigentlich wäre es eine logische Konsequenz.
Keine Ahnung, wann.
Ja.
Ich würde sagen Eurobike wahrscheinlich, vorher nicht. Ich erwarte jetzt aber auch so Dura-Ace Ultegra 105-mäßig nicht in den nächsten ein, zwei Jahren auch nichts Neues. Also
nee, ist ja alles neu gekommen. Die letzten Gruppen, wie lange waren die denn?
Ein, zwei Jahre, drei.
Länger, ne?
Also die Dura-Ace ist jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt.
Die 12-fach Dura-Ace, ja. Meinst du? Ja, ja. Das wird dauern. Das wird dauern.
Das denke ich auch. Also die ich glaube, bei Shimano wird das große Ding, wird die 12-fach GRX sein in DI2. Das wird, glaube ich, auch für uns hier ein ganz relevantes Thema, was an vielen Bikes verschraubt wird.
Mhm. Ja, also das wäre, ja, wie gesagt, wir wissen nichts, aber wäre ja die logische Konsequenz eigentlich.
Ja.
Die Shimano, wenn die das nicht machen, dann weiß ich nicht mehr.
Ja, genau. Sonst bei Campagnolo jedes Jahr denken wir, Mensch, wann kommt denn die EK elektronisch? Die müsste ja eigentlich viel einfacher gehen als mechanisch. Weil 13-fach stelle ich mir mechanisch schwieriger, wie du schon sagst, mit den Hebeln und so, da muss ja auch eine 13-fache Rasterung drin sitzen. Mhm. Stelle ich mir ja eigentlich elektronisch einfacher vor als mechanisch, aber da tut sich ja irgendwie da haben wir ja schon letztes Jahr mitgerechnet, dass sie da einfach mal eine zusätzliche Gruppe auf den Markt bringen, da musste man mal gucken. Mittlerweile ist die EK aber auch zu einer relativ günstigen Einsteigergruppe geworden, glaube ich. Also viele Komplettbikes kommen günstig daher mit der 1x13. Mhm. Muss man mal gucken. Weiß ich nicht, ob Kamper da schon so weit ist oder ob sie das überhaupt auf dem Zettel haben, keine Ahnung.
Ja, bei Kamper, wie gesagt, es gibt da irgendwie, gefühlt gab es vorher immer so eine Handvoll Leute, die überhaupt Kamper interessiert waren.
Mhm.
Zumindest ist das so das, was ich irgendwie so in meinem Umfeld beobachte, aber als die EK rausgekommen ist, haben wir eigentlich relativ viel verkauft.
Mhm.
EK, muss man schon sagen. Also gab dann echt viele Leute, die da Bock drauf hatten. Jetzt gerade ist eher ein bisschen zurückgegangen, würde ich sagen. Obwohl es echt wenn man mechanisch mag, Hammer Schaltung. Kann man nur immer noch sagen. Also funktioniert natürlich alles, ne?
Ist ja das erste Mal, dass Campagnolo wieder an Rädern zu sehen ist.
Ja.
Sie waren ja mit ihren anderen, mit den 12-Fach-Schaltungen, Rennroad-Schaltungen, sind sie ja sehr in einer Nische unterwegs. Fahr mal zu so einer RTF, dann findest du 3 Campagnolo-Fahrer,
wenn
du Glück hast.
Ja.
Und das jetzt mit der EK im Gravel-Bereich siehst du sie schon öfter.
Ja.
Und das ist tatsächlich was ich nicht verstehe. Da wird es ja sicherlich auch Gründe für geben, wo ich sage, ja, warum penetrieren sie das nicht? Sie haben auf einmal wieder eine Möglichkeit, in einen Markt reinzukommen, wo viele Leute diese Gruppe fahren und auch Nachfrage da ist. Sie sind der Erste mit, oder zumindest einer der Ersten mit 13-fach. Da würde ich doch sagen, okay, alle Ingenieure baut das jetzt elektronisch, ne, macht nochmal einen schönen Carbonhebel, der ist jetzt aus Aluminium, also auch vielleicht nochmal ein bisschen leichter das Ganze und so weiter, das ist nicht passiert. Oder sie sind einfach zu langsam. Keine Ahnung. Das ist tatsächlich ist das. Bei SRAM haben wir vorhin schon angesprochen, Transmission.
Ja, also was man ja weiß, ist, dass Red neu kommt. Das ist die letzte Gruppe.
Das weiß man?
Das weiß man, ja. Also da sieht man Bilder im Internet. Ich glaube, dass.
Ach Quatsch.
Also wir wissen.
Ich weiß nichts.
Wir wissen auch nichts. Ich weiß, hab was gehört, aber also weiß nichts.
Du hast Bilder im Netz gesehen, also so Rumor-mäßig.
Ja, also die Hebel waren, glaube ich, schon im Cross oder so im Einsatz.
Ja.
Jetzt bin ich nicht vorbereitet, aber genau, also die Hebel hat man sozusagen schon mal gesehen. Also nicht als Red gelabelt und so weiter, aber sahen halt irgendwie anders aus. Und Profis fahren das und so weiter. Und es gab auch schon im Internet so ein paar, ja, wie nennt man das, so Blaupausen, so technische Zeichnungen sozusagen von dem Hebel. Genau, da hat man auch so.
Ist aber ja auch, also die Force hat ja letztes Jahr ein kleines Update gekriegt, also ein bisschen Facelift würde ich es nennen, gar nicht jetzt technisch irgendwas großartig Neues, meine ich.
Ja, genau, so, also vom Hebel her sind sie kleiner geworden, so Richtung Rival, wie man das dann kannte, die waren ja auch dann schon kleiner.
Mhm.
Und also ich bin mir sicher, dass auch die Red Hebel dann halt kleiner sind und in eine ähnliche Richtung gehen.
Ja, eine Red ist auch überfällig, ne? Die ist jetzt auch schon alt in Anführungsstrichen, aber immer noch gut. Ja, das wird spannend. Keine Ahnung, ob da schon ein Shift irgendwie zu 13-fach kommen könnte oder so, weiß ich auch gar nicht, ob ich das wollte.
Mhm.
Wenn, wie es realisiert wird und so weiter. Ne? Also muss ja, wenn, ne, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, wenn man jetzt schon Hebel sieht, wird es wahrscheinlich bei 12-fach bleiben, weil die ja nicht hinten und alles da schon bei Leuten draufschrauben werden.
Es ist halt, irgendwie ist es die Frage, ja, was macht denn aus Herstellersicht Sinn? Also muss nicht richtig sein, aber so, keine Ahnung. Manche gehen dann mehr, aber jetzt sind irgendwie Rival und Force natürlich neu gekommen, sind bei 12-fach.
Ja, es muss ja auch irgendwie Access-kompatibel bleiben. Ja, sie sind ja jetzt auch mit diesem Access-Standard. Gut, vielleicht kann der auch schalten, was er will. Also vielleicht kann man dem Access-Hebel auch sagen, ja, da hinten sind 13 Dinger oder nur 12 Dinger. Wobei, ich meine, der 12-fach-Schritt von SRAM wurde damals im Eagle-MTB-Bereich gestartet. Mhm. Deswegen wäre es ja eine Überraschung, wenn sie jetzt im Road-Bereich damit gehen. Also deswegen.
Und bei Shimano war es ja auch so. 12-fach gab es ja schon lange im Mountainbike-Bereich. Und jetzt ziehen sie alle nach. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Aber es wird auf jeden Fall was passieren, 24. Und das ist ja schon mal cool.
Genau, genau. Ja, sonst, wie gesagt, es ist so. Frage ist noch, ob irgendwie diese Federung noch mehr ins Gravelbike Einzug erhält oder nicht, oder ob man gemerkt hat, dass es keiner haben will. Also es gibt ja die absenkbare Sattelstütze von SRAM, wie heißt denn die Firma dahinter? RockShox, glaube ich. Ne?
Genau.
SRAM gehört ja zu RockShox, glaube ich. Oder umgekehrt. Genau. Und da gab es ja auch eine Federgabel, also eine Gravel-spezifische, die halt nicht so bullig ist, die einen kleineren Federweg hat und so weiter und auch noch in so ein Gravelbike reinpasst. Wir haben das noch nicht so ausgeliefert, meine ich. Oder haben wir mal so ein Rad ausgeliefert? Also ich meine...
Ich glaube, zwei haben wir ausgeliefert. Okay. Ja.
Habe ich es nicht mitbekommen.
Ja, aber die Nachfrage ist jetzt nicht so mega da. Man sieht das teilweise tatsächlich bei Rennen in Amerika und so weiter, dass öfter mal so eine Federgabel verbaut ist. Ja, ich weiß nicht. Es kommt, glaube ich, immer drauf an, was fährt man. Und ich habe auch das Gefühl, dann ist es so Kosten-Nutzen. So wenig Federweg für einiges an Mehrgewicht. Jetzt muss man sagen, wir sind ein bisschen verwöhnt auch von Open-Gabeln, weil die U-Turn-Gabeln von Open wiegen halt einfach mal gar nichts.
Ja, ja.
Und das ist halt ein derber Unterschied, ne? Also ein Open mit so einer Federgabel, da steigt das Gewicht. Und ist es dann der Mehrwert, ne? Jetzt ist irgendwie auch immer wieder, also immer ist ja die Frage, ab wann ist es ein Mountainbike? Also ab wann sollte man lieber Mountainbike fahren? Habe ich Bock, eher ein Mountainbike zu kaufen oder ein Gravelrad? Und dazwischen verschwimmt immer alles, ne? Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich merke das bei mir selber auch, wenn ich ja jetzt auch sage, mein Gamechanger waren Trails irgendwie letztes Jahr, dann bin ich ja alles mit meinem Gravelrad gefahren. Und brauche ich jetzt ein Mountainbike oder brauche ich keins?
Ja, ja.
Das ist immer die Frage. Mir ist schon klar, dass wenn ich jetzt anfange, irgendwie 2-Meter-Sprünge zu machen, so Drops, dann brauche ich ein Mountainbike. Aber das mache ich ja auch nicht mit so einer Ruby mit B oder D. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Federgabel heißt. Aber mit 1,5 Zentimeter Federweg ist natürlich nicht viel anzustellen. Dann, ne?
Ja, spannend. Also ich glaube auch nicht, dass das ein Megatrend wird. Ich glaube, das bleibt in der Nische. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Umbruch erleben, dass das, also beim Mountainbike war es ja mal so, die waren ja auch alle starr früher und dann kam irgendwann Federgabeln und jetzt gibt es kein Mountainbike mehr ohne. Und umgekehrt glaube ich, dass das aber im Gravel-Bereich so nicht sein wird. Fahre ich vielleicht irgendwo so ein Rennen nehme dann so ein Salzer, was ja Mountainbike-Geometrie hat, dann mache ich mir vielleicht vorne eine Federgabel rein, dann ist es aber ja trotzdem, ist es ja auch eine Mountainbike-Geometrie mit einem Rennlenker. Mhm. Das wird auch in vielen Rennen werden auch einfach Mountainbikes mit Rennlenker gefahren, damit man einen Auflieger vielleicht auch noch gut draufkriegt und so weiter.
Ja.
Aber dass das Gravelbike in die Richtung geht, sehe ich auch nicht und ist auch, wäre, lieber werde ich mal durchgeschüttelt und dann da, wo es ein bisschen sachter ist, kann ich aber mehr Speed geben und habe das leichte, agilere Rad. Also das wäre auch, glaube ich, für mich selber, mich reizt es auch nicht so.
Mountainbike fahren ist auch einfach was ganz anderes, muss man schon sagen.
Genau, dann ja, mal gucken, was Ram mit Transmission macht, ob das jetzt so ein bisschen, ob wir da die ersten Eagle-Räder nächstes Jahr aufbauen, dieses Jahr ist es ja, aufbauen, müssen wir mal sehen, ob das noch mehr in die Rahmen Einzug erhält. Wird sicherlich auch spannend. Mhm. Nee, sonst habe ich auch nichts auf dem Plan, wo ich sagen würde, da kommt jetzt noch irgendwas Dickes. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass wir da vielleicht vom einen oder anderen Hersteller auch überrascht werden.
Mhm. Ein paar Sachen weiß man, dürfen wir nicht sagen.
Ich weiß überhaupt gar nichts. Nee, ja, also wird spannend. Ich glaube, es wird ein spannenderes Jahr als das letzte.
Ja.
Freue ich mich drauf. Gut, die Picks.
Ach ja, sowas haben wir auch noch.
Du darfst anfangen.
Ich darf anfangen. Gut. Heute Morgen dachte ich kurz, picke ich einfach lange Unterhose, weil minus 9 Grad sind. Aber so, ich picke mal ein Spiel.
Okay.
Das Spiel heißt Cascadia oder Cascadia.
Das habe ich bei dir bei Instagram gesehen, dass
hast du
das
gesehen?
Gespielt hast.
Ja, nämlich
hab's
Silvester.
Nicht verstanden.
Nee, tatsächlich, also wir haben beschlossen, Silvester, oder was heißt beschlossen, wir machen das eigentlich schon seit ein paar Jahren jetzt, dass wir nicht um die Häuser ziehen und irgendwelche Sachen anzünden, sondern irgendwie gemütlich zu Hause Silvester feiern. Und da haben wir uns ein Spiel gekauft und das war mal Spiel des Jahres 22 und tatsächlich war das und das Design, weil es irgendwie nett aussieht, der Grund für den Kauf. Und also es steht jetzt im Prinzip, das ist ein cooles Spiel. Ich habe es ausgepackt und dachte, oh Mann, das ist voll das Kinderspiel. Das wird überhaupt keinen Spaß machen, aber es macht echt Bock. Mhm. Ja, ich finde es nett. Es steht aber auch ein bisschen einfach für Brettspiele allgemein, muss ich jetzt dazu sagen, weil das eine Sache ist, die ich irgendwie, habe ich ewig nicht gemacht. Und ich finde es mega cool irgendwie. Also es ist eine total coole Beschäftigung, wenn man mal nicht irgendwie vorm Fernseher hocken will oder irgendwie durch soziale Medien scrollen und all sowas, ist mal wieder nett, irgendwie ein Spiel am Tisch zu spielen. Es macht Spaß.
Okay, was ist bei uns landen in der Familie, so mit Kindern landen ja auch gerne so Spiele, wo man so Aktionen machen muss, malen oder schreien oder Pantomime oder was auch immer, ne? Oder was erklären.
Oh, da bin ich gar kein Fan von.
Ich nehme mich auch nicht mehr so richtig.
Ja.
Also so mit kleinen Kindern macht man das, weil man muss.
Ja.
Mit größeren Kindern auch noch, aber eigentlich mag ich ja so Spiele, die so in Ruhe stattfinden. So, ich kann auch Mensch ärgere dich nicht spielen, weil da muss ich nicht viel nachdenken und nur die, also geht auch mal gut oder Kniffel. Ich spiele sehr gerne Kartenspiele, sowas wie Doppelkopf, finde nur keinen, der es kann. Ich habe es der Familie so ein bisschen beigebracht, aber es ist schwierig, wenn man es selber gut kann.
Mhm.
Skat auch schon.
Er ist halt auch voll geil, ein neues Spiel zu kaufen und keiner kann es, ne?
Ja, genau. Und Brettspiele finde ich eigentlich, oder so Strategiebrettspiele finde ich eigentlich auch immer nicht doof, wenn sie nicht so einen Stress machen, ne? Dass man irgendwie, wenn man da so auch mal so ein bisschen stumm vor sich hinsitzen kann und nachdenken kann, was macht man als nächstes oder Sachen auch einfach nur passieren, weil man Glück oder Pech hat.
Ja. Ich habe mit Daniel bei uns aus der Firma drüber geredet, weil der ist ein riesiger Brettspiel-Fan, aber der spielt so richtig krasse Sachen, die über 13 Stunden gehen und so.
Ja, ja.
Was macht ein Brettspiel eigentlich aus? Dass du irgendwie Bock hast, der Einstieg ist irgendwie nicht zu groß, die Hürde. Und dann soll es aber auch mehrere Male Bock machen und nicht irgendwie nach dreimal sollst du denken, oh, es wird aber ganz schön langweilig.
Mhm.
Und ich finde, es ist ein Spiel, das man schon, also wir haben es jetzt schon, weiß ich nicht, bestimmt irgendwas zwischen 10 und 20 Mal gespielt und es macht noch Bock.
Mhm.
Und ich mag das, wenn man so ein Spiel hat, wo man sich so dann irgendwie so Taktiken direkt ausdenkt und wow, was macht jetzt am meisten Sinn und so weiter und man fährt da auch manchmal mit gegen die Wand.
Mhm.
Ja, ist irgendwie, also macht Spaß. Es gibt auch Erweiterungen dafür und so, das finde ich auch immer ganz cool, wenn es sowas gibt. Aber ich habe es voll genossen, Silvester so einen Rentnerabend zu haben, sage ich mal.
Also, das Spiel ist ab 10 Jahre geeignet. Für 1 bis 4 Personen, und dauert ungefähr 45 Minuten.
Ja, kann, ja, muss man sagen, das erste Spiel hat, glaube ich, schon 45 Minuten gedauert, aber man kann es dann auch ein bisschen schneller spielen.
Na gut, wahrscheinlich, wenn man dann zu dritt, zu viert, wird es vielleicht ein bisschen länger.
Ja, stimmt, ja. Ja, ja.
Und es hat 3 von 5 weiße Punkte für Planer, 3 von 5 Punkte für Glückspilze, also es hat auch gleich scheinbar einen Glücksmoment drin.
Ja, definitiv.
Naturfreunde 4 von 5 Punkten und Plättchenleger 5 von 5 Punkten.
Naturfreunde, das ist auch geil. Nee, es ist wirklich auch ganz cool designt, so, also ja.
Ja, sieht ja witzig aus, werde ich auch, muss ich auch mal ausprobieren. Vielleicht muss ich mal sowas zu Hause anschleppen, weil ich habe immer auf diese Spieleabende nicht so einen Bock und weil mir das immer zu viel, ja, also landet man dann doch wieder bei Tabu oder irgendwas und das ist mir immer zu viel Stress. Mhm. Ich finde es auch gut, da in Ruhe zu sitzen und mal ein bisschen zu quatschen, sich ein bisschen Gedanken machen, ja, vielleicht nebenbei noch einen Tee zu trinken oder was auch immer.
Voll. Kann ich dir cool, gerne mal ausleihen, dann baue ich deinen Sternzerstörer in der Zeit auf.
Cascadian, ja, ich müsste ja eigentlich Lego picken, ne?
Eigentlich schon. Aber es ist ja auch ein paar Leuten aufgefallen, ne?
Ja, ja. Also Cascadia im Herzen der Natur, Spiel des Jahres 22, verlinke ich unten. Ja, schöner Pick. Und ich picke nicht Lego. Ich habe aber den.
Du wüsstest gar nicht was davon.
Ja, ja, ja. Wir, ich habe aber den AT-AT aufgebaut. Mhm. Und den habe ich mir selber geschenkt. Den schenkt mir sonst keiner. Zu teuer. habe ich auch lange drüber nachgedacht. Aber den AT-AT finde ich heute auch immer geil. Den gab es auch schon mal als kleinere Version von Lego. Fand ich auch schon geil. Mhm. Das ist jetzt so ein Riesen-Oschi.
1:18.
Und Chewbacca. Chewbacca habe ich aber geschenkt bekommen.
Ja, cool.
Chewbacca ist eigentlich auch geil gemacht. Also Lego, ich weiß auch nicht, wie die sich das immer ausdenken. Chewbacca ist ja wirklich so, ist ein Fellmensch aus Legosteinen. Das musst du erst mal hinkriegen, dass der echt gut aussieht. Mhm. Den stelle ich hier irgendwann zu den anderen Sachen dazu. Ich habe ja hier so Lego im Hintergrund stehen, was zu Hause immer den Rest der Familie genervt hat, dass es rumstand. Und hier finde ich es jetzt ganz cool im Hintergrund. Ne? Hier so ein R2-D2 und so weiter. Da kommt irgendwann Chewbacca dazu. Und vielleicht auch der AT-AT, aber ich weiß nicht, wie ich ihn herbringen soll. Weil der ist mit den langen Beinen und so schwer, wie der ist. Das ist ja wirklich ein. Der ist jetzt, glaube ich, 1/2 Meter hoch,
ja,
und steht auf diesen 4 Stakelbeinen aus Lego gebaut. Das funktioniert auch. Also es gibt nur eine Stelle, den zu tragen, und zwar unterm Bauch sozusagen. Und dann müsste ich ihn ja so ins Auto stellen und hoffen, dass er nicht umkippt.
Ja.
Also entweder muss ich, also das.
Also wenn er umkippt, dann würde er auch auseinanderfallen?
Ja, oder? Ja, also oben die Abdeckung, der ist auch bespielbar sogar, mit Sitzen drin und so weiter. Dann kann man oben die Klappe abmachen und so weiter. Das könnte ich zur Seite legen, das geht schon alles. Aber ich kann ihn nicht seitlich hinlegen, weil ich glaube dann, das würden die Beine nicht mitmachen. Mhm. Weil die ja sozusagen immer so 3-4 Zentimeter auseinanderstehen müssen. Ja. Und unten ja auch diese Hufen dran sind. Und ich glaube auch nicht, dass ich die Beine mal eben so schnell abnehmen kann. Also es ginge wahrscheinlich irgendwie. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich den hier rüberkriege. Also eigentlich müsste ich so einen engen Karton machen, aber dann muss ich ja trotzdem, ich kann ja nicht von oben halten und reinmachen, sondern ich muss ihn immer unterm Bauch halten.
Also, ich stelle mir vor, dass du vielleicht so ein Tuch oder so in deinem Auto so hängen hast, von einer Seite zur anderen und dass du ihn da drauf tust.
Nee, geht auch nicht. Nee. Ich glaube, ich muss einen Karton machen, wo ich ihn mit dem Bauch reinstelle und unten schon mal stabilisiert ist, mhm, und dann noch mal rechts und links 2 Kartonscheiben daneben stelle, dass er nicht umkippen kann. Irgendwie sowas. Ihr werdet sehen, hier irgendwann steht er im Hintergrund oder nicht. Eins von beiden. Jetzt finde ich es aber auch noch ganz schön, den im Wohnzimmer betrachten zu dürfen. Wobei ich schon überlegt habe, wenn ich den aufbaue und sofort hier ins Büro bringe, dann kann ich ihn ja eigentlich absetzen. Steuerlich oder nicht. Also kann man. Lego ist ja eigentlich so Privatvergnügen, aber wenn das im Hintergrund steht, ist es dann kein Privatvergnügen mehr. Mal gucken, ob da draußen ein Finanzbeamter das weiß. Ich werde es nicht machen. Ist mir dann auch zu too much, dass ich glaube, wenn ich das der Buchhaltung hier gebe, die gucken dann auch ein bisschen komisch. Einmal Lego. Wer hat hier Lego gekauft? Aber theoretisch ist doch alles, was wir so als Deko benutzen.
Ja. Naja.
glaube, grenzwertig machen wir mal lieber nicht. Aber habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Ich, nicht ernsthaft, dass ich es machen will, aber im Grunde, als ich gesagt habe, okay, wenn ich das jetzt ins Büro schleppe, ist es doch eigentlich eine Firmenausgabe.
Ja, das beinhaltet aber, ja, das beinhaltet, dass ich im Homeoffice das Ding ja aufbaue, bezahlt sozusagen auch.
Genau, ich habe auch überlegt, das müsste ja, müssten ja auch Überstunden sein, wenn ich den aufbaue. Pass mal auf, da draußen geht es jetzt richtig los, dass Leute Ideen haben. Ja, geil, ich stelle mir mein Lego ins Büro, kann ich es absetzen? vielleicht noch eine Hot Wheel-Bahn dazu? Und geil. Naja, so viel dazu. Das ist ist eigentlich so eine weihnachtliche Tradition, dass ich mindestens ein Lego aufbaue. Und ich finde es super meditativ irgendwie. Mhm. Es ist halt nicht Social Media. Also manchmal kann man auch was nebenbei hören, Musik oder sonst, aber ganz oft habe ich es auch einfach so vor mich hingenossen, ohne irgendwelche Medien an und sonst wie, ja. Und baut man so irgendwie so vor sich hin. Irgendwie hat das was
und Meditatives. Das ist, ja, und das ist diese magische Zeit, irgendwie nochmal in die Kindheit transportiert zu werden, ne? Dann wieder Lego zu bauen, Brettspiele zu spielen.
Genau.
Solche Sachen.
Ja. Sachen ohne Handy, ohne Bildschirm.
Ja, auch spannend. Mal wieder Kind sein.
Ja. Na gut, wo wir beim Thema nicht Handy am Handy süchtig werden sind, habe ich picke ich mal eine App. und zwar ist das jetzt erstmal so ein Pre-Pick, weil ich es total geil finde. Und zwar ist das die App Duolingo. In den Mainstream-Medien in Sachen Januar gute Vorsätze hat irgendein Medium geschrieben, ja, die erfolgreichste Sprachlern-App Duolingo und wie Leute, ich glaube Spiegel war es, wie Leute darauf reagiert haben, die es schon länger benutzen, ob sie es cool finden oder nicht. Und dann gab es halt irgendwie 5 Leute, die was zu der App gesagt haben, geschrieben und Spiegel hat es geschrieben wahrscheinlich. Mhm. Und wo dann drin stand, ja, hat mir geholfen, ich mache das jetzt schon ein halbes Jahr, habe dies und das gelernt, kann jetzt ganz gut verstehen, aber noch nicht sprechen, wie das halt bei so Apps ist. Wenn du selber du kannst, glaube ich, Sprachen lernen über eine App, glaube ich, ganz gut, aber das Sprechen lernen nicht, sondern eher das Verstehen und Wörter, Vokabular und sowas verstehen.
Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich habe mal Bubble ausprobiert. Ich dachte auch eigentlich, die wären die meistverkauften.
Hätte ich auch gedacht. Die sind die, also witzigerweise Duolingo, jedem, den ich sage, der kennt die App schon. Und bei mir war es umgekehrt, ich kannte Duolingo nicht und habe halt auch Bubble benutzt. Ich habe letztes Jahr Bubble, habe ich glaube ich hier auch mal ein bisschen angeteasert oder gepickt, damit habe ich versucht ein bisschen mein Französisch aufzubessern.
Und hat das geklappt?
Ich bin glaube ich auch 4-5 Wochen dran geblieben.
Deswegen ist es dein Pre-Pick jetzt.
Ja, ja, deswegen. Jetzt haben wir nämlich den Disclaimer, ich fange damit an. Aber gerade jetzt, wo die guten Vorsätze sind und der ein oder andere vielleicht auch im Sommer einen Urlaub plant in irgendeinem Land, wo er vielleicht Italienisch, Spanisch oder Französisch sprechen muss oder meinetwegen auch Dänisch oder Schwedisch, keine Ahnung, wobei ich glaube, die Sprachen sind sehr schwer, dann kann er ja mit mir jetzt gemeinsam anfangen. Mhm. 90 Euro, glaube ich, kostet es oder 100 pro Jahr oder was auch immer, kann man monatlich. Also es kostet, ne, man kann mit mir gemeinsam jetzt anfangen und im halben Jahr können wir fachsimpeln, ob es funktioniert hat oder nicht. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht mit Bubble und am Ende habe ich die Reißleine gezogen, nicht wegen Vokabeln und sonst wie, sondern weil es mir zu sehr schulisch war. Weil das ging irgendwann los, dass ich lauter Grammatiksachen lernen musste, die aber in meinen Augen auch nicht perfekt erklärt waren oder nur einmal erklärt wurden und dann war die Erklärung weg und beim nächsten Mal habe ich vergessen, wie es ging, aber ich konnte nicht irgendwie sagen, ja, wie ging das nochmal oder so, und so weiter. Und ich habe vorhin das Thema gehirngerechtes Lernen, da ist auch Vera Birkenbiel eine der Vorreiterinnen gewesen, die aber natürlich auch aus vielen Büchern zitiert hat und so weiter in ihren Vorträgen. Es gibt ja einen Ansatz, dass man gehirngerecht lernen kann und die Grammatik nebenbei mit beigebracht bekommt, ohne dass einer erzählt, wie Grammatik geht. Also so man,
wie Kinder das
lernen. Genau, man stellt sich vor, du bist ein Baby und kannst noch keinen Satzbau und sonst wie. Und der erste Schritt, und deswegen sind diese Apps ja gar nicht doof, oder überhaupt Sprachen zu lernen, der erste Schritt als Kind ist ja nicht. Also du kannst die Sprache schon verstehen, aber du kannst sie noch nicht sprechen. Das heißt, die Mama sagt, was du machen sollst, aber darauf antworten kannst du noch nicht, aber du weißt, was du machen sollst. Und so ist das Sprachenlernen auch im Erwachsenengehirn auch so, nur ein bisschen langsamer. Du kriegst was gesagt, verstehst es, aber du kannst nicht sofort eine Antwort geben. Mhm. Und so wird es jetzt, wenn du mit so einer App Sprachen lernst, auch sein. Das ist mir bewusst. Wenn die Sprache nicht anwendest, wirst du sie nicht sprechen können, aber du kannst sie vielleicht besser verstehen oder zumindest zum Teil verstehen. Und so ging es mir auch im Französischen, mit Babbel, als ich dann im Urlaub war. Ne, den einen oder anderen Satz habe ich dann auch geübt beim Bäcker und wusste dann avec sel oder nicht avec sel, des croissants oder was es da war oder war Brezel, was Brezel?
Croissant mit Salz?
Nee, Brezeln waren es am Ende.
Okay, ja gut.
Ich weiß aber schon nicht mehr, was Brezel heißt. ja. Wahrscheinlich auch Brezel, keine Ahnung.
Deswegen aber da pickst du ja auch nicht Babbel.
Genau, aber da habe ich zumindest Bonjour Madame, Bonjour Monsieur und so, dass auch diese Höflichkeitsform, ne, das ist ja auch immer sehr nett, wenn man die Leute schon mal ansprechen kann und dann versucht man so ein bisschen holprig und auch im Restaurant versucht man auf Französisch zu bestellen so ein bisschen, das hat gut funktioniert und viel verstanden auch, ne, wenn du dann mal so eine Zutatenliste gelesen hast auf so einem oder irgendwas gekauft hast im Supermarkt. Also irgendwie ist es schon ganz cool, das ein bisschen zu können. Also Babbel hat schon funktioniert, hat mich aber genervt, als es in die höheren Sphären ging mit, ja, gibt es ja im Deutschen auch, Vergangenheit und diese Vergangenheit und Plusquamperfekt und sonst wieder will ich alles gar nicht wissen. Mir reicht einfache Grammatik oder ich krieg's halt automatisch mit. Und das gehirngerechte Lernen geht diesen Weg, dass du eigentlich mit Untertiteln lernst. Ne? Du kriegst einen Satz vorgesagt und liest die deutschen Wörter parallel und lernst dann automatisch sozusagen den Sinn der Wörter. Und da gibt es auch Apps für, die habe ich aber vergessen. Das hat bei mir auch nicht funktioniert. Also dieses gehirngerechte Lernen hat noch keiner so hingekriegt, dass ich gesagt habe, das macht Bock.
Okay.
Ich weiß, wie es funktionieren könnte, aber die Apps, die nach Birkenbiel oder nach diesem Prinzip lehren, die sind alle auch ein bisschen sperrig und noch nicht so richtig gut und auch sehr in der Nische. Wahrscheinlich auch finanziell nicht so stark, dass sie ultra entwickeln können. Und in Duolingo habe ich jetzt das Gefühl, dass ich da so eine Art Kompromiss gefunden habe, der Spaß macht. Du hast Gamification, was super geil ist, du kriegst Experience-Punkte, noch 40. Und dann bin ich jetzt in der Bronze-Liga auf, na, habe ich 2000 XP und der auf Platz 1 hat 2200. Ach, mache ich nochmal 3 Lektionen. Das ist ja alleine schon mal geil. So wie bei Zwift, die Level, ne?
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Und das ist ganz witzig. Und ich habe das Gefühl, weil beim gehirngerechten Lernen geht es ja viel ums Unterbewusstsein, dass man nicht, oh, ich muss mir das jetzt reinkloppen, sondern eher so, ja, ich lerne unterbewusst. Und die haben mir nicht einmal erzählt, es gibt nicht einmal so ein bei Babbel gibt es dann diese Konjugation. Mhm. Ne? Allez und je vais und so weiter, diese ganzen Sachen, die man sich nicht merken kann, das gibt es da gar nicht. Trotzdem merkst du, dass du, wenn du tu kommst, du isst, dass da ein S hinten dran kommt. Und bei Eja oder was auch immer, kommen, wenn dann mehrere oder Usted kommen und kommenos und so weiter. Also ich kann es noch nicht alles aussprechen, aber ich weiß, wie es geschrieben wird. du kriegst diese ganzen Interaktionen mit und weißt, oh, da muss jetzt ein ON hinten dran, wenn das Nosotros sind, also wir sind oder ihr seid oder wie auch immer. Und das kriegt man so nebenbei mit und dann gibt es so Vokabellerner, wo du klack, klack, klack klicken musst und mit Zeitdruck und so weiter. Und dadurch, dass du schnell klickst, habe ich das Gefühl, dass das Unterbewusstsein mitlernt. Okay. Dass du nicht so aktiv, ah, Joe heißt ich, sondern das kriegst du einfach so mit nebenbei. Mhm. Und ich glaube, dass das zumindest für meine Art des Lernens funktioniert, was wieder ganz interessant ist in diesem Feedback bei Spiegel Online, die dazu geschrieben haben. Da gibt es dann den einen oder anderen, der dann schreibt, ja, meins ist es nicht. Ich bin eher der analytisch so eine Grammatik gerne lernt. Mhm. Und ich bin genau das Umgekehrte. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das super funktioniert. Es wird vorgelesen. Es gibt 5, 6, 7 verschiedene Sprecher, die auch den Kram unterschiedlich aussprechen. Und trotzdem musst du es irgendwie hörverstehen und dann entweder tippen, was es ist, ab und zu auch mal ein Wort schon eintragen und so weiter. Also bin jetzt natürlich auf einer Anfängerstufe. Und das kann sein, je fortgeschrittener wird es immer ein bisschen anstrengender, gehe ich mal von aus. Aber ich habe das Gefühl, ich kriege ganz viel mit, ohne dass mir einer erzählt, oh, so ist der Satzbau. Okay. Sondern ich kriege den so nebenbei mit. Also macht vor allem richtig Bock. Das ist wirklich. Und bei Babbel fand ich es immer sehr sperrig. Vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht. Das ging am Handy irgendwie nicht gut. Und dann musstest du immer und dann hast du aus Versehen einen Fehler gemacht, hattest sofort einen Fehler, den du nicht verbessern konntest und solche Sachen. Also es hat nicht so einen Spaß gemacht, da rein zu tippern.
Okay, ich hatte es auf dem iPad gemacht, aber auf einem großen, also so 12 Zoll waren das. Und da fand ich es eigentlich ganz gut, ist aber auch schon lange her, muss ich sagen.
Ja.
Aber also krass, weil genau das würde ich jetzt denken, boah, ich wäre gar nicht der Typ dafür und müsste, also ich wäre glaube ich eher bei Bubble, um das dann zu lernen, weil ich Angst hätte, ich lerne da was komplett Falsches einfach. Also ich kann mir auch einfach, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das, wie das funktioniert sozusagen, ne? Weil bei Kindern ist das ja so, ich glaube bis 5 oder so ist dieses Fenster offen sozusagen, um dann bilingual erzogen zu werden und so weiter. Da ist es viel, viel einfacher für Kinder, so eine Sprache zu lernen. Es ist kein Vergleich im Erwachsenenleben so. Und ja, aber krass, das ist also, hätte ich gar nicht gedacht, dass es das überhaupt gibt. War mir nicht bewusst.
Ja, es ist jetzt so dieses, ich glaube, man verpasst nichts, weil Bubble habe ich aufgegeben. Das heißt, spätestens da verpasse ich ja dahingehend nicht, weil ich es einfach nicht weitergemacht habe.
Mhm.
Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier grammatikalisch eine totale Null bin, aber trotzdem verstehe, was die mir alle sagen da in Spanien, habe ich ja schon mal einen Gewinn. Mhm. Und wenn ich hier dranbleibe und ich habe hier so das Gefühl, natürlich ist man jetzt am Anfang so ein bisschen, macht man ein bisschen mehr und das wird sich ja irgendwann legen, dass man dann wirklich jeden Tag seine 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht nur macht.
Mhm.
Und ich verliere ja erstmal nichts.
Ja.
Und versuchen, so ein bisschen da eine Routine reinzukriegen und auch wieder diesen Flow, wo ich vorhin bei den Zielen war. Ja, scheiß drauf, wenn ich keinen Bock mehr habe, höre ich halt auf. Gut, 90 Euro versenkt dann oder was es jetzt kostet. Jetzt bin ich, glaube ich, in so einer zweiwöchigen Probephase noch drin und werde das aber sicherlich abonnieren dann für ein Jahr erstmal. Man kann auch so ein Family-Abo anmachen. Was ich ganz geil finde, glaube ich, auch gegenüber Bubble ist, dass du theoretisch sagen kannst, ich mache 2 Sprachen, das ist alles im Preis mit inbegriffen. Und ich kann sogar 2 Sprachen parallel starten. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich meine,
das geht bei Bubble nicht, da wählt man eine Sprache aus.
Ja, und ich glaube, du bezahlst pro Sprache, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, da gab es jetzt gerade auch ganz viel Prozente hier und da überall.
Ja.
Also deswegen, ich weiß es auch gar nicht, aber kann sein.
Und das wäre jetzt nämlich mein Punkt, was Französisch war so ein bisschen Schulauffrischen, wo ich dachte, ja, wegen des Urlaubes, aber Französisch reizt mich sonst eigentlich nicht so. Und weil ich auch da nicht so den Bezug zu habe. Ich weiß aber so La Palma Spanisch wäre geil, das ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht den einen oder anderen Happen auch sagen zu können.
Ja.
Italienisch finde ich auch cool. Und ich glaube, Spanisch, Italienisch und diese ganzen Sprachen, glaube ich, wenn man eine schon mal so ein bisschen angelernt hat, lernt man die andere wohl auch ein bisschen schneller. Auch Spanisch fällt mir schon ein bisschen leichter durch das Französische, da gibt es auch Ähnlichkeiten. Und meine Idee ist jetzt tatsächlich, dass wirklich auch so wie beim Alkoholtrinken, ja, entweder ich habe keinen Bock mehr oder ich habe Bock. Und vielleicht ziehe ich es jetzt auch 15 Jahre durch und lerne das alles und kann es dann irgendwann ganz geil. Und ich glaube, vielleicht kommt irgendwann auch der Punkt, wo man sagt, ich möchte es mal sprechen lernen. Dann musst du vielleicht auch mal zu so einem Sprechabend gehen, keine Ahnung, Leute kennenlernen. Meine Idee ist aber tatsächlich, wenn mir Spanisch dann irgendwann zu kompliziert wird und ich da vielleicht irgendwo stuck bin, dann mache ich da eine Pause und fange einfach Italienisch an und habe wieder schön Anfangslevel, wo ich so schnell durchklicken kann und schnell lernen kann.
Ja.
Und dann vielleicht wieder umswitchen, dann gucken, ob man das überhaupt getrennt kriegt im Kopf, dass die eine Sprache mit der anderen vielleicht parallel lernen, das wäre so meine Idee. Tatsächlich habe ich es auch auf dem iPad probiert. Macht es überhaupt nicht so einen Spaß wie auf dem Handy. Erstaunlicherweise, obwohl ich sonst ein Tastaturmensch bin, hier ja auch viel mit Tastatur schreibe, aber da war es so bei Duolingo so, diese einzelnen Wörter aneinander rein und so, war dann eher so, oh, ich muss ja meine Hand heben, was ich sonst so klein mit dem Daumen machen konnte. Also mir macht die App definitiv viel mehr Spaß am Mobiltelefon und ist vielleicht auch noch ein Grund mehr zu sagen, ja, das Bedienen am Mobiltelefon nervt nicht.
Okay.
Ja, also das ist ja für mich auch ein wichtiger Punkt. Und dann dieses Vokabelnlernen ist der Hammer. Da hast du immer so 5 Wortpaare, links 5 spanische Wörter oder umgekehrt, rechts 5 spanische und links die deutschen. Und da rechts oder links hast du Wörter, die du antippen musst, dass sie gesagt werden. Und dann rechts musst du das passende Wort oder die passende Übersetzung finden. Und das geht so klack, du klickst links ein Wort, rechts die Übersetzung und dann graut das aus. Dann nimmst du das nächste und dann da, wo ausgegraut war, kommt dann wieder Neues. Und dann bist du da relativ schnell am Tippen und das auf Zeit auch noch. Und ich glaube, das bringt ich glaube, das ist eine Lernmethode, die zumindest mir liegt, wo ich sage, krass, je schneller ich denken muss, desto eher habe ich das Gefühl, dass das Gehirn sich das noch irgendwie so nebenbei noch mit einprägt. Also irgendwie, und es macht halt Bock, weil es so ein bisschen spielerisch ist, wo du sagst, ja, kriege ich jetzt die 20 XP noch voll oder kriege ich nur 10?
Ja, kann ja eine Motivation sein. Das ist ja beim Swiften genauso.
Ja. Also cool. Jeder, der da mit Bubble rumhantiert, ich habe ja auch mit einem Kollegen schon, mit Axel, der hat auch Bubble gemacht, der probiert das jetzt auch mal aus. Also für mich war das noch mal viel geiler. Mhm. Bubble war aber auch, wie gesagt, 4, 5, 6 Wochen habe ich es auch durchgezogen.
Ja.
Und ja, erzählt mal, also gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrung da ist. Das ist natürlich, oder schreibt mir direkt bei Insta oder so, wenn ihr nicht in die Kommentare schreiben wollt. Weil das ist immer, der Rückkanal fehlt, ist immer so schwierig hier, ne? E-Mails ist gar nicht mehr so einfach bei mir, dass ich da gucke ich seltener rein. Am ehesten ist so Instagram, weil man da auch nicht so ewig lange Texte schreiben kann und muss. Kann man auch mal ein Bild schicken und so auf die Schnelle. Also wär spannend, ob ihr da auch schon Erfahrung mitgesammelt habt. Und wie gesagt, das Ziel ist einfach so ganz locker, ja, mal gucken, wie weit man kommt. Also wirklich auch nicht, keinen Stress machen.
Cool, ja. Sprachen lernen, finde ich, ist sowieso was total Cooles.
Ja, ich hätte gerne das Talent dazu. In der Schule war ich immer ganz schlecht in Sprachen. Englisch konnte ich dann irgendwann, weil es im Geschäftsleben oder im älteren Leben ich dann auf einmal motiviert war und das benutzen wollte und musste. Englisch kann ich jetzt, wie gesagt, manchmal weiß ich ein englisches Wort und das Deutsche nicht, also eher umgekehrt. Und die anderen Sprachen haben halt immer den Nachteil, dass man sie nicht so oft benutzt. Also ich habe keinen Anwendungszweck, ja. Trotzdem habe ich das Interesse. Und wenn man so ein Sprachtalent ist, muss, glaube ich, auch geil sein, wenn du das alles so mal so in die Wiege gelegt kriegst.
Total. Ja, auch in der Schulzeit Französisch, wenn du gar nicht nach Frankreich willst, keinen Bock auf Austausch und sonst was hast, dann bringt dir das auch nicht so richtig viel, ne? Also wenn
ich
du
weiß jetzt auch nicht, was das auf sich hat, warum wir Französisch als zweite Fremdsprache so, also wir haben ja Französisch und Latein. Beides finde ich recht eingeschränkte Sprachen. Also Französisch halt für Frankreich gut, sonst nichts. Und Latein ja noch. Latein hat wohl den Vorteil, dass du Spanisch, Italienisch schnell lernen kannst, wenn du Latein kannst. Mhm. Also dann heutzutage würde ich wahrscheinlich auf Latein gehen, nicht mehr auf Französisch, weil man dann diesen Touröffner für die anderen Sprachen vielleicht hat. Aber eigentlich ist doch Spanisch die größte. Ist nicht Spanisch sogar größer als Englisch? Was?
Spanisch,
ich glaube, Nummer eins ist immer noch Mandarin, also Chinesisch, wegen der vielen Menschen dort. Mhm. Aber ansonsten ist, glaube ich, Nummer zwei schon Spanisch und Englisch kommt erst danach. Englisch hat halt nur den Riesenvorteil, dass es viele als Zweitsprache haben und man länderübergreifend kommunizieren kann.
Ja.
Ansonsten ist, glaube ich, Spanisch das Verbreitetste. Ja. Na gut, so viel dazu.
Ja.
Haben die Picks auch noch mal eine halbe Stunde gedauert. Sollte gar nicht so passieren.
Okay.
Ja, dann haben wir jetzt geplant, in 2 Wochen eine Folge zum Thema Werkstatt. So als kleinen Ausblick mit einem Experten an Bord. Mhm. Ja, wollen wir tatsächlich mal das gesamte Thema Fahrradwerkstatt so ein bisschen, so was wir selber hier machen, wie findet man seine richtige Werkstatt, was passiert, wenn mal in der Werkstatt was schiefläuft und so weiter, einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja.
Apropos Werkstatt, wenn ihr jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, das Rad zu warten.
Ja.
Ne, also
die Leute haben noch nicht gemerkt, dass es auf den Frühling zugeht.
Wir haben jetzt -10 Grad, wir haben Hochwasser, aber in 3 Wochen kann es sein, dass es mild wird und man wieder losfahren will und das Rad steht noch im Keller und muss gewartet. Also das auch da auf das Thema Wartung, was muss man am Rad machen, was muss man beachten, was kann ich selber machen oder gehe ich lieber in die Werkstatt? Und wenn ihr da, kann ich nur jedem ans Herz legen, ne? Inspektionen spart Geld.
Klar.
Wenn da irgendwas gefunden wird, was verschlissen ist, dann ist es halt besser, als wenn man sich irgendwie die Kassette auch noch kaputt fährt, wenn es zum Beispiel die Kette ist oder ähnliches. Also das ist so ein bisschen das Thema. Und wir haben jetzt auch, wie gesagt, bei uns auf der Webseite das auch so ein bisschen noch, glaube ich, auch kann. Ich muss mal gucken, ob ich das hier als Link noch mit einfüge. Könnt ihr euch auch mal angucken, was wir so in der Werkstatt machen, Termine vereinbaren und so weiter. Weil ich glaube, jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt, wo man halt auch von heute auf morgen mal schnell einen Inspektionstermin kriegt. Ich glaube, jetzt geht das alles noch ganz gut. Ja. Und im April, Mai, wenn die Sonne scheint oder gerne auch, gern genommen ist auch die Woche vor Ostern. Ja. Oh, ich will ja in 1-2 Wochen nach Mallorca fliegen.
Ja, genau. Ich habe ja nächste Woche einen Wettkampf.
Ja, ja, könnte aber mal ein Rad machen. Also vielleicht ist jetzt auch noch ein kleiner Geheimtipp, dass er vielleicht jetzt vorbeikommt, wenn er was am Rad hat. Ja. Gut, dann haben wir es. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß bei euren guten Vorsätzen. Das Codewort nicht vergessen. Das sage ich hier jetzt nicht nochmal. Habe ich lange nicht mehr. Haben lange kein Codewort mehr gesagt hier.
Sehr gut.
Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Tschüss. Ciao.
So.
Haben wir's.
Ich dachte, wir kommen mit 2 Stunden zurecht. Vorhin habe ich 1,5 Stunden gesehen. Ach komm, wir machen nochmal die Trends 24.
Fast 3 Stunden. Ja, wie lange waren wir auf Klo?
Ja, das weiß doch keiner.
Viertelstunde.
Ich war nicht auf Klo.
Das muss man ja runterrechnen von der Zeit, die da läuft, oder?
Ja, ja. Ich glaube, wir haben 1/4 Stunde weniger.
Ich glaube, irgendwas war doch noch, worüber wir geredet haben am Anfang, was wir nicht mehr gesagt haben. Aber mir fällt es nicht mehr ein.
Was wir vergessen haben, dann Höfting, Fahrradstraßen hatten wir alles, ne?
Weiß ich nicht mehr, hier steht auch nichts drin.
Ja. Ich hoffe, die Sendung war okay, dass die Leute nicht overkillt sind mit guten Vorsätzen.
Ach, mal
und
so
gleich abschalten und so nach dem Motto, ja, ich will so bleiben, wie ich bin.
Ich glaube, der Trend geht ja schon dahin, das mal so auch so ein bisschen in Frage zu stellen, ne? Also diese ganzen Vorsatzsachen.
Der beste, der Knaller ist ja, dass der normalerweise Gesundheit und Essen, eins von beiden, oder gesundes Ernähren und Sport, sind, glaube ich, immer 1 und 2 bei den Vorsätzen. Mhm. Und dieses Jahr war es Geld sparen.
Ah ja, das hat Marc mir auch erzählt. Nee, oder habe ich von Marc gehört?
Ja, so eine Scheiße. Wir kaufen keine Räder mehr.
Ja, Geld sparen.
Ja, das ist krass. Ja. Schon schwierige Zeiten, muss man schon sagen.
No.
Na gut, dann schalte ich hier mal ab.
Ja, ich bin sogar gespannter, wie du dein AT-AT hierher kriegst, als wie das Ding aussieht.
Ja. Das, ja, ja. Ja, vielleicht baue ich einen zweiten hier im Büro auf. Ja. Oh, tu so, als hätte ich ihn transportiert.
Ich mache das. Ich mache gerne die Überstunden. Wie viel brauche ich da? Wie viele Stunden braucht man so einen auf?
Oh. Ja, ich habe ein bisschen, haben die Kinder mitgebaut. Ich würde schon sagen, 7, 8 Stunden bestimmt.
So lang, ja?
Ja, ja.
Okay.
Also immer in Etappen halt, ne?
Ja.
Mal hier 1 Stunde, mal da 1 Stunde. Ich glaube, vielleicht sogar länger.
Krass. Lässt du die Kinder mitbauen? Das würde ich ja, glaube ich, nicht machen.
Ne, ich freu mich ja. Die sind ja nun auch so alt, dass sie nicht mehr Lego bauen. Und ja, wenn sie dann noch mal ein bisschen was mitmachen. Und dann verlieren sie, aber dann machen sie so 1, 2, 3 Teile. Also das ist ja auch eigentlich immer, du hast ja diese verschiedenen Tüten. Es waren auch 4 einzelne Kartons, sodass jeder einen Karton hätte bauen können.
Okay.
Aber die haben dann auch den Karton angefangen und ich zu Ende gebaut.
Mhm.
Und das geht schon. Sind ja fast keine Kinder mehr.
Ich wollte gerade sagen, ja, muss man aufpassen, dass man nicht selber so zum Kind wird, dass man sagt, nein.
Das war das Geilste. Das ist mich im Lego und sonst wie. Und auf einmal werden die Eltern wollen kein Lego mehr spielen. Was soll ich denn jetzt machen?
Ja, stimmt.
Okay. So, Feierabend.
Ja.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo.
Ach, ich kann den ja sogar hier nah an mich ranschieben. Fällt mir gerade ein. Ist eigentlich auch ganz geil.
Hm. Kennst du so diese Dinger, die man so im Bett so für zum Frühstücken und so?
Ja, ja, sowas habe ich, cool. Sowas Ähnliches habe ich Matthias geschenkt zu Weihnachten als Schrottwichteln.
Ach, das war das. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das ist.
Das auch zum auf dem Schoß legen, aber ich habe es nie benutzt von Ikea.
Geil.
Diese Dinger, die sind auch ein bisschen nervig, weil man so schlecht aufstehen kann und so, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Aber da gibt es so viele Innovationen jetzt mittlerweile. So kleine Sachen wie so Frankfurter Brettmäßig, dass du so Snacks reintun kannst überall. Ja. Und dann kannst du das so rollen und all sowas. Ist schon geil. Vielleicht mal ein Pick wert.
Ja, ja. Frankfurter Brett haben wir.
Ja?
Ja, ja, wir nutzen es aber nur als Brett. Diese ganzen Add-ons, dass man was rausziehen kann und da reinschnippeln kann, machen wir nicht. Weil es auch zu kompliziert ist. Es ist overengineered. Du musst halt jedes Mal die Schublade auf. Also du musst ja dann diese komischen Dinger haben, das da reinmachen irgendwie. Vielleicht kochen wir auch zu wenig dafür. Oder zu einfach zumindest.
Ja, ich finde, das ist der perfekte Beispiel dafür, dass die Werbung einfach on point ist und du willst es einfach haben.
Ja.
Und dann stellst du fest, so naja.
Das habe ich schon oft gehabt.
Ja, passiert.
Ja, ja.
Anti-Pick. Könnten wir echt eine Rubrik machen, der Pick und der Anti-Pick.
Genau, dass
einfach, man richtig das, scheiße findet.
Das, was wir geil fanden, was wir eigentlich hätten gepickt und dann doch nicht mehr benutzt.
Ja. Ja.
So, dann gehen wir zurück auf Start. Und ich trage mir hier 3 Minuten ein und dann fangen wir an sofort.